Zwar ist das Jahr an Festen reich, doch ist kein Fest dem Feste gleich, worauf wir Filmeschauer, Jahr aus, Jahr ein, stets harren in süßer Lust und Pein. O schöne, herrliche Weihnachtszeit, was bringst du Lust und Fröhlichkeit, wenn Weihnachtsfilme in jedem Haus teilen ihre Wohlfühllaune aus. Und ist der Bildschirm auch noch so klein, so schafft's der Weihnachtsfilm hinein. Stirb langsam, Klaus oder auch Gremlins, tatsächlich Liebe, ja, ihr kennt es. Der Weihnachtsfilm an alle denkt, ein jeder wird von ihm beschenkt. Drum lasst uns freuen und dankbar sein für Weihnachtsfilme, mein und dein. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem ersten alljährlichen Fernsehsessel-Podcast mit der Weihnachtsfolge.
Ich bin ein bisschen berührt. Ich wische mir die Tränen aus den Augen. Ich habe das nicht erwartet.
Nein.
Es war wunderschön,
Kit. Die lyrischen Skills von mir hast du nicht erwartet?
Doch, aber ich dachte, ich wusste nicht, dass du hast ja gesagt, du willst ein Gedicht vorlesen, aber ich dachte, du liest dann halt hier Advent, der Lichtlein brennt vor. Aber was selbst getextet ist,
da bin ich jetzt. Ich könnte sagen, langsam. Ja, natürlich habe ich das selber getextet. Ich habe da absolut nicht das Gedicht Weihnachten von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben einfach etwas umgedichtet. Nein, nein, das habe ich nicht. Das ist alles meinem Köpfchen entsprungen.
Ich reiche das in der Grundschule meiner Großen ein, in der Hoffnung, dass sie das jedes Jahr zur Weihnachtsvorführung aufsagen werden.
Das ist schön, das ist schön.
Ja.
Ja, herzlich willkommen zur, wie gesagt, unserer ersten alljährlichen Weihnachtsfolge hier im Fernsehsessel. ich bin Kit und mit dabei sind heute der Marco.
Hallo.
Und der Fabian.
Hallo.
Wer leider heute nicht dabei ist, unser Ebenezer Scrooge. Nenad schafft es leider nicht. Das ist,
unser Grantelbart.
Der Grantelbart. Der Knecht Ruprecht unserer Truppe. Nein, Nenad schafft es heute leider nicht. Das ist sehr, sehr traurig. Habe aber schon gesagt, wir werden auf ihn alle ein Glas noch heben. Wir sind auch alle, glaube ich, hier weihnachtlich getränkemäßig ausgestattet. Ne? Also ich habe mir tatsächlich jetzt hier einen Liter Glühwein, den ich noch irgendwie aus meiner alten Wohnung mitgenommen habe von letztem Jahr, jetzt einfach aufgekocht und den kredenze ich mir jetzt. Was trinkt ihr so?
Ich habe Bier, ganz weihnachtlich. Nicht warm, auch nicht kalt.
Ich meine, hat Stuttgarter Hofbräu und so und haben nicht die ganzen Brauereien eh eine Weihnachtsedition ihrer Biere?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das schmeckt. So mit Spekulatius-Geschmack oder sowas würde ich jetzt... Nee, ist normales, Craft-Bier. Aber meine bessere Hälfte wollte mir eigentlich nachher auch noch einen Glühwein reichen. Also ich bin gespannt.
Oh, hier, mal schauen, ob in dem Videofeed, den die Zuhörer leider nicht sehen können, hier dann nachher noch so eine
Arm,
Tasse. So. Ja, ein Arm mit einer Tasse reinkommt. Fände ich mega. Würde ich ja echt feiern. Ich gebe auch Bescheid dann, wenn ich das sehe. Ist wie der Weihnachtsmann. Ist wie der Weihnachtsmann, der dann noch das Geschenk bringt.
Klingelt erst so ein Glöckchen und dann müssen wir alle weggucken und dann kommt der Arm und dann...
Ja, richtig, genau.
Fabian, was gibt's bei dir Fabian, zu trinken? Ja.
Lumumba. Ich habe ja gerade noch eine heiß diskutierte Umfrage auf Instagram gestartet, ob Eierpunsch, nee, nicht Eierpunsch, heißt das Eierpunsch?
Also ja, auf der Flasche stand Eierpunsch. Aber ist das Eierlikör oder ist das was anderes? Eierpunsch ist bestimmt...
Ich trinke beides nicht.
Überbrück mal die Zeit, ich hol kurz die Flasche und guck.
Was ist überhaupt Lumumba?
Lumumba,
ich hab das, glaube ich, noch nie getrunken.
Heiße Schokolade
mit Rum. Ist benannt nach irgendeinem afrikanischen Politiker.
So.
Aber ich weiß gerade nicht mehr, aus welchem Land der kam. Ich
will doch übrigens,
Uganda, aber ich keine Ahnung.
Mein Kollege hat mir heute erzählt, es wurde in, weil du gerade Afrika sagst, in Afrika wurde jemand in ein Landrat gewählt.
Ja.
Du hast es gehört?
Ich hab's gelesen, ja.
Hey. Also ich droppe den Namen. Ich habe auch ein Foto gesehen. Es ist ein schwarzer Mann, der Adolf Hitler heißt und in ein Parlament gewählt wurde.
Okay.
Also ich habe.
Ich sag's mal so.
Ich weiß nicht, ja.
Wahnsinn. Er kann nichts für seinen Namen.
Außer er. Nein, er kann nichts für seinen Namen. Nein. Aber die Tatsache an sich ist schon sehr skurril und makaber einfach. Also ich hab,
ja, total. Ja. Apropos skurril und makaber, Lumumba wird auch Tote Tante genannt.
Okay.
Wow.
Ich kenne nur Tote Oma, ist Kurzwurst oder sowas.
Tote Oma sagt mir auch
was. Nee, das kenne ich nicht.
Ist eklig.
Also in Nordfriesland, Niederlande und Dänemark ist es als Tote Tante bekannt.
Und okay. Da machst du dann eben, genau, da machst du eben so ein machst eine schöne heiße Schokolade und da noch einen Schuss Rum. Ich dachte immer, das ist irgendwie so mit Taxa macht man da rein. Das ist so, wie ich das gelernt.
Ich kenne das nur mit Kaffee französisch. Kennt ihr das?
Ich kenne Kaffee irisch. Also Irish Coffee. Irish Coffee
kenne ich auch, aber
ist was wieder ist das Kaffee noch mit mal? Rum, aber Kaffee mit Rum?
Na, mit Cognac.
Irgendwie sowas, ja.
Kaffee mit Cognac, oh, zum Frühstück.
Ja, krass. Ja, ist geil. Geil.
Ach, deshalb trinkst du 2 Tassen Kaffee morgens. Ja. Okay, alles klar.
Sehr gut. Ja, so soll es auch sein. Wie gesagt, der Nenad hat es heute leider nicht geschafft, aber das heißt nicht, dass er nicht auch in Gedanken mit uns und dem Geist der Weihnacht ist. Er hat uns auch hier noch ein paar Texte, seine 5 Weihnachtsfilme mitgeteilt, die wir auch jetzt hier irgendwann dann auch zwischendrin dann verlauten werden. Genau, 5 Filme. 5 Filme hat jeder von uns mitgebracht. Wir wissen nicht, was der andere in seiner Liste stehen hat. Und das werden wir jetzt hier rausfinden. Vielleicht gibt es ein paar Überschneidungen, was ich ganz cool finde. Und wenn nicht, dann kann jeder so ein bisschen da einfach über seine Filme reden, die er einfach geil findet. Und ich habe kein Ranking bei meinen Filmen gemacht. Ich finde sie alle irgendwie cool. Oder irgendwie auf jeden Fall sehenswert. Ich muss auch sagen, ich habe mich selber nicht so unglaublich darauf vorbereitet, weil ich einfach jetzt hier, das ist für mich so ein Ding, ich will jetzt nicht hier darüber reden, wie toll das Kamera oder das Schnittbild war oder so, sondern ich will darüber reden, warum ich den Film toll finde und was ich damit verbinde und welche warmen Gefühle in mir aufstoßen, die keine Rülpser sind. Und deswegen, freue ich mich wirklich sehr, sehr auf diesen Cast. Tatsächlich, jeder hat 5 Filme dabei, jeder bringt sie gleich raus. Und wenn ihr jetzt nicht noch irgendetwas zu sagen habt, würde ich einfach sagen, wir beginnen direkt.
Doch. Jetzt bin ich extra aufgestanden, die Fleisch Eierpunsch geholt. Also.
Okay.
Unser Eierpunsch aus Weißwein, Hühnereigelb, Pomeranzen und Zitronenschalen wurde nach altbewährtem Rezept zubereitet. Leichter Bodensatz stammt vom Hühnereigelb und zeichnet die hohe Qualität unseres Produktes aus. Okay. Vor dem Öffnen Flasche gut schütteln. Wir empfehlen, die angebrochene Flasche im Kühlschrank aufzuwahren, innerhalb von 2 bis 3 Tagen zu verbrauchen. Trinkfertig nur erwärmen, nicht kochen. Aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schlauer sind. Da steht auch nicht drauf, wie viel Prozent es hat.
Musst du was nicht draufstehen? Die Frage ist, wann ist es abgelaufen, dass du jetzt Blamumba trinkst?
Im Oktober 2020. Also jetzt noch nicht so lang, aber da ist Eigelb drin, deshalb.
Wir kriegen dich noch dazu. Einen Schluck. Einen Schluck.
Aber das finde ich jetzt schon wieder komisch, dass da kein. Also da muss doch draufstehen, wie viel Prozent es hat. Wir sind doch in Deutschland. Also wenn ich mich auf irgendwas verlassen kann, dann auf unsere Normen.
Ja, eigentlich ja.
Firma Gerstanger, wenn ihr das hier hört, was ist los? Wie viel Prozent hat euer Eierpunsch? Lasst es uns wissen. Ich stelle mir jetzt mal wieder
weg. Oder schickt aber nicht uns zu eine weit. Flasche.
So ein Unendlichzeichen einfach drauf.
Ja, richtig. Es hat alle Alkohols.
Ja, alle. Hier bei meinem Rum, da sehe ich auf den ersten Blick 35%. Ja, damit kann ich was anfangen.
Oha.
Wow.
Na, Steffi hat was? Frucht, Glühwein, Brombeere, Heidelbeere? Beere? Cool. Beere. Irgendeine Beere.
Bisschen was anderes als so dieses Typische, was man dann auch hat, oder?
Ich bin hier gar kein Glühwein-Fan, muss ich sagen. Also weder rot noch weiß und ganz schlimm finde ich Glühbier.
Ich hab gerade gegoogelt nochmal, weil das habe ich ja auch gehört. Aber letztes Jahr, als es noch Weihnachtsmärkte gab, kennt ihr noch Weihnachtsmärkte? Da habe ich Glühgin getrunken.
Okay. Glühgin.
Ja, ich weiß nicht mehr, was drin war. Ich glaube, es ist, Apfelsaft, Gin. Orangensaft, ein bisschen Zimt, Nelken und Gin. That's it.
Ja, gut. Aber
Hört sich auf jeden Fall weihnachtlich
also, an. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Sonst ähnlich wie Grog. Grog ist doch auch wieder Tee mit Rum, oder? Glaube ich.
Ja, das ist Tee mit Rum.
Ja, warmer Alkohol ist eigentlich auch okay. Aber so Glühwein und Glühbirne.
Ich habe mal Winterkolada getrunken. Das war auch geil.
Ne, was?
Winterkolada.
Boah, ekelhaft.
Aber ohne Ananas dann, oder?
Auch was mit Kokosnuss und Ananas und warm. Das ist eklig. Und ich habe 2 davon getrunken und es war 12 Uhr mittags, weil ich zufällig an dem Tag frei hatte und ein Bekannter von mir an dem Tag auch. Oder er war arbeitslos, ich weiß es nicht mehr, oder arbeitssuchend in der Zeit. Auf jeden Fall hieß es so, ja komm, lass uns auf den Weihnachtsmarkt gehen. Dann sind wir zu unserem Dorfweihnachtsmarkt oder zu einem Städtchenweihnachtsmarkt hin und haben uns einfach schon um 11:30 mittags uns schon recht gut einen hinter die Binde gekippt mit Winterkoladas und Spekulatius-Tee und was weiß ich, und Glühgin.
Aber kalter Ananassaft ist ja schon eklig und warme, also, boah, warme Ananassaft. Da kann ich auch eine Pizza. Da kann ich auch ganz kurz, Glaubensfrage, Pizza Hawaii.
Ich finde es okay. Also tatsächlich finde ich okay. Ich brauche es nicht, aber es ist okay.
Ich esse auch mal mit, so, eben, weil meine bessere Hälfte isst es tatsächlich ganz gerne. Wenn ich es mir aussuchen könnte, nein. Also dann würde ich...
Da gibt es bessere Sorten.
Keine Ahnung, ja, klassisch. Also ich bin klassisch eher Erdbeer. So klassisch hier.
Erdbeer und Bananen.
Warmer Pfirsich. Pizza Banana Split. Nee, keine Ahnung, Salami, Prosciutto. Oder, wie heißt das? Prosciutto?
Prosciutto.
Prosciutto.
Prosciutto. Prosciutto. Oder sowas.
Prosciutto. Halt.
Die Italiener, alle drei werden uns riechen.
Bei uns in Karlsruhe sagt man Prosciutto. Ich hätte gerne Prosciutto.
Pizza Schinken.
Ja, nee, Regina. So. Pizza Regina ist Schinken und Champignons. Pizza Regina.
Ich mag ja keine Pilze. Hier ums Eck. Ich finde Pilze ja eklig.
Oh, Pilze habe ich, hab ich tatsächlich lieben gelernt in den letzten Jahren. Aber die müssen irgendwie angebraten
sorry,
sein.
Da muss ich aber auch ganz mal ganz kurz sagen, so hier kulinarisch bist du ja auch total abgefahren. Ne? Also guckt doch, bitte schaut euch mal Fabian sein Instagram-Profil an. Nicht das Profil, aber du hast letztens in deiner Story einen Berg an Weihnachtskeksen gepostet. Und ja? Ich hab dich gefragt, weil ich mir gedacht habe so, ja, die hast du halt so zusammengesammelt und so. Und da habe ich dich gefragt, so ganz naiv so, hast du die selber gemacht? Und dann hast du, und dann habe ich erst die Story zu Ende gesehen und sehe dann diese Stormtrooper Keksdose und dann so, scheiße, die hat er wirklich selber gemacht. Die sahen alle geil aus. Das sind ja irgendwie 8, 9 verschiedene Sorten gewesen.
Das Problem ist, ich esse die gar nicht. Also ich mag das eigentlich. Ich mag, also wenn du mich fragst, süß oder salzig, dann immer salzig. Ich mag die eigentlich gar nicht. Also ich back die einfach nur, weil, keine Ahnung, wir haben halt schon immer gebacken. Das muss halt einfach
warum
sein.
Warum hast du uns die einfach nicht zugeschickt?
Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Das war dann irgendwie zu kurzfristig. Da hätte ich, also nächstes Jahr safe.
Ich mag ja tatsächlich diese normalen, stinknormalen Plätzchen, wo so ein mit hier einer Zitronenlimonade angerührten hier Puderzucker und Zitronenlimonade, ne, dieser Zuckerguss und ein paar bunte Streusel. So ganz klassische Dinger.
Das habe ich aber auch noch nie
einmal gehört.
Zitronenlimonade mit Zucker.
Da bin ich jetzt noch
mit
raus.
Puderzucker.
Also es macht Sinn, wenn ich jetzt so drüber
und
nachdenke.
Und dann hast du diese Glasur, so. Richtig geil.
Ja, aber das ist
das Beste. Doch. Hast du so dieses leicht säuerliche von der Zitronenlimonade halt und den Zucker und dann die Streusel. Wahnsinn, richtig gut.
Also im Ländle, da macht man ja Gutzle. Das sind ja hier, ich weiß nicht, ob der Gutzle, das sind so.
Nicht so
ja, das
gehört.
Ist eigentlich, das heißt, ist einfach nur Schwäbisch für Plätzchen. Und oder Gutzle, Gutzler und so. Und da gibt es auch ein paar richtig geile Sachen. So Spitzbuben. Das sind so diese Kekse, die so mit Marmelade gefüllt sind.
Ja, das sind bei uns Hilda-Brötlen.
Engelsaugen.
Okay. Meinetwegen, Spitzbuben, sag ich dazu. Dann hast du aber auch die Klassiker, Vanillekipferl.
Ja, gut, das kenne ich auch, aber die mag ich nicht. Nee.
Okay, ja, das ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung.
Ja, ja.
Ich finde es aber geil, dass es hier tatsächlich so, ich sag mal, diese typischen Chocolate Chip Cookies, die der Weihnachtsmann dann auch sich gerne dann schön reinfickt an Heiligabend nachts. Das hat man hier so, habe ich so das Gefühl nicht. Ne? Also wir haben da schon diese traditionelle Bäckerskunst.
Die habe ich jetzt aber für mich entdeckt. Also diese, ich nenne sie jetzt mal Subway-Cookies, weil das sind die für mich bekannt geworden. Ey, seit ich die vor 3 Jahren das erste Mal gemacht habe, mache ich die jedes Jahr. Und das sind nämlich die einzigen, die ich auch, von denen ich dann nicht so viele verteile wie von den anderen, weil die finde ich einfach mega, so ein geiler,
sind die auch schön
softer,
weich dann auch
ja, mega soft. Oh. Und dann isst du halt 2 und bist einfach satt, weil einer 16.000 Kalorien hat oder so. Aber lohnt sich.
Und dann noch ein Glas Milch, ne? Also das muss bei mir auch sein. Also,
oder ein Glas Lumumba.
Oder ein Glas Lumumba,
ja. Ich vertrage nur laktosefreie Milch.
Das ist auch okay. Die ist ein bisschen süßer
aber vor allem dann auch. Wir grenzen niemanden aus.
Ja, die ist ein bisschen süßer. Ich habe ja tatsächlich gerne dieses Oatly Hafermilch getrunken. Also den Haferkakao. Ich trinke ungern Milch, ich trinke gerne Kakao. Und da ich halt Milch nicht mehr vertrage, habe ich gesagt, okay, nehme ich halt hier Oatly Hafer, weil es geil ist. Soja mag ich auch nicht. Aber diese Oatly wird ja
da war
ja irgendeine Ja, genau, gehört ja einer großen Company irgendwie halt an und die hat halt Donald Trump gesponsert und habe ich gesagt, und tschüss,
ja,
wieder richtig, laktosefreie Milch von, keine Ahnung, was Ala, ob Ala jetzt besser ist, keine Ahnung.
Minus
ja, L. Auf jeden Fall aber die nicht die vertuscht Trump besser, sagen wir es mal so. Und ich muss, genau. es ist schwierig, da auch so irgendwie so politisch zu werden bei sowas. Klar, dann boykottiert man das, aber wenn du da wirklich,
ja,
ich sag mal wirklich, wenn du da jetzt komplett reingehst, ne, also und da wirklich sagst, ich boykottiere das jetzt alles, also auch gerade.
Ja, dann kannst du halt Mondelez, Mondelez,
Nestle,
Unilever, ja, alles.
Procter & Gamble, kannst du alle irgendwie
in genau. Den hocken. Genau, man muss halt auf lokale, kleine Produkte so. Ich bin jetzt bei Cola auch umgestiegen von dem großen Konzern auf halt wirklich komplett nur noch Fritz Cola. Hm. So, ich habe letztens dann auch hatte ich halt keine Fritz Cola gekriegt, habe ich Coca-Cola getrunken, ne. Da ist mir mal aufgefallen, wie doll süß die tatsächlich ist, die Coca-Cola. Also wie doll süß die ist. Die hat mir nicht mehr geschmeckt, tatsächlich. Ich habe jahrelang Coca-Cola getrunken, bin dann umgestiegen und dann war ich mal gezwungen, wieder Coca-Cola zu trinken.
Ich finde die Mio
gar nicht schlecht. Passt auch weihnachtlich tatsächlich, ja. Aber so süß, Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, also Mio Mio ist auch nicht schlecht. Also die finde ich auch sehr
lecker. Ja.
Muss ich sagen. Und dann prinzipiell, aber die gibt's nicht überall, muss ich sagen.
Nee, das stimmt.
Ja. Aber naja, was es auch nicht überall gibt, oder zumindest nicht Schnee. Zu jeder Zeit, Schnee, genau. Nicht zu jeder Zeit gibt es Schnee. Und wenn es Schnee gibt, dann gibt es meistens auch einen Weihnachtsfilm. Und der Fabian, der wird uns jetzt einfach mal seinen ersten Film nennen.
Na los, ich bin gespannt.
Hau raus. Du hast ein Ranking gemacht, ne?
Ich habe ein Ranking gemacht, ja. Ich
dachte, Platz 5.
Wir machen ein Ranking. Ja, ich muss sagen, also Platz 5 und Platz 1 ist mir relativ leicht gefallen. Aber so zwischendrin war dann so, ich dachte, okay, ist die 3, ist die 2. Ich habe sogar noch Honorable Mentions, die ich nicht mit reingenommen habe, die ich überlegt habe,
ja, da hab reinzunehmen.
Ich habe auch 2, 3.
Sollen wir die am Anfang machen?
Nee. Okay. Weil vielleicht ist ja ein Honorable Mention von einem ja ein Film, den der andere für sich ins Herz geschlossen hat und den er besprechen möchte.
Ach so, nee, aber bei mir waren die Honorable Mentions waren nur Serien, wo ich dann gesagt habe, da gefällt mir die Weihnachtsfolge ganz gut. Aber dann machen wir das vor der 1 einfach als
gute Idee.
Als, ne? So,
das macht nämlich schön Drama dann auch vor allem, ne? Wenn es dann tatsächlich dann so ist, dass einer der Honorable Mentions bei euch dann einer der Filme ist, die bei einem vielleicht auf Platz 1 ist. Nee, keine Ahnung. Weiß man nicht. Aber, nee, hau jetzt raus.
Ich sage euch mal den englischen Titel. Heißt The Night Before. Sagt er euch was?
Nee, mir nicht.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr den deutschen Titel erraten könnt. Es geht um...
Ah, ist bestimmt so ein guter, oder?
Ist ein richtig guter. Es geht um drei Freunde und die nehmen Drogen.
Und die drei Könige hier mit Seth Rogen und...
Ja, aber ein ganz wichtiges Wort fehlt zwischendrin. Sie nehmen gerne Drogen.
Die drei heiligen Könige. Aber High wie in Drogenhai.
Es ist so schlecht, die heiligen drei Könige.
Oh. Geil.
Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe den schon, ich will den immer gucken. Ich habe den noch nie geguckt. Aber erzähl mir mal, worum es geht.
Ich war damals im Kino und als ich mir die Karte gekauft habe, hat diese Kinokartenverkäuferin auch den Titel vorgelesen und dann einfach nur so, die heiligen drei Könige. Und selbst so gemacht habe ich mir gedacht, ja, okay, wir sind auf einer Wellenlänge. Es ist ein Seth Rogen-Film. Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt und Anthony Mackie sind diese drei titelgebenden heiligen
Captain
Könige.
Captain America.
Achso, stimmt, ja, gerade gedacht, aber ja, der neue Captain America, Falcon.
Ja, und, Falcon.
Und Robin. Und The Green stimmt. Hornet.
Wow!
Was, Seth Rogen? Green Hornet, ja, oder?
Ja, stimmt, er hat den Green Hornet gespielt.
Und Joseph Gordon-Levitt wurde am Schluss von Dark Knight Rises einfach kurz Robin genannt. Ja, stimmt. Aber ist ein anderes Thema. Es spielen noch Nebenrollen Gillian Battle, Lizzie Kaplan, Michael Sheen mit. Oh, Michael Sheen.
Michael Shannon. Michael Shannon. General Zod.
Wer ist Michael Sheen? Michael Sheen ist die andere Baustelle. Das ist hier von Frost Nixon.
Ja, genau.
Dann spielt Michael Shannon mit. Auch gut. Der macht das auch ganz
Entschuldigung.
Gut. Es geht um, ja, es ist halt ein Seth Rogen-Film an Weihnachten. Also die Eltern von Joseph Gordon-Levitt sterben in seiner Jugend und dann fangen ihn seine zwei Freunde auf, feiern mit ihm zusammen Weihnachten. Und dann wird es halt zur Tradition, dass sie immer zusammen Weihnachten feiern und wollen seit Jahren schon auf diese große Party gehen, wurden nie eingeladen. Und jetzt haben sie sich ein letztes Mal vorgenommen, zusammen zu feiern. Seth Rogen wird Vater, Anthony Mackie ist ein Superstar im Football und deshalb können die das halt nicht mehr so durchziehen und haben gesagt, einmal machen wir es noch und dann kriegen sie Karten für diesen Ball. Und dann geht es im Endeffekt, wie es halt in einem Weihnachtsfilm darum geht, um Nächstenliebe, um Freunde, die die wahre Familie sind, ein bisschen Weihnachten noch außen drumrum. Sie haben Weihnachtspullover, was für mich auch immer, also eine ganz große Rolle spielt tatsächlich bei Weihnachtsfilmen, sind die Lieder. Jetzt nicht unbedingt Weihnachtslieder, aber auch, also hier sind mir jetzt ad hoc drei Lieder eingefallen, auf einem Wrecking Ball von Miley Cyrus, Megasong, kann mir keiner was anderes erzählen. Richtig gutes Lied, man kann dazu feiern, man kann dazu rumbrüllen, man kann dazu traurig sein, zumindest wird es im Film, glaube ich, so gesagt. Dann Runaway von Kanye West, da habe ich Kanye West das erste Mal so gehört und dachte mir, der hat schon gute Musik, auch wenn er ein größenwahnsinniger Vollidiot ist. Und Christmas in Hollis von Run DMC, das die drei auch beim Karaoke performen. Mega Song und auch mega, mega lustig, diese Performance. Und ganz ehrlich, man weiß, was man kriegt, wenn man diesen Film anguckt. Man kriegt einen Seth Rogen-Film, der ist witzig, er ist derb, er ist Gott sei Dank nicht so derb wie jetzt beispielsweise in Sausage Party, wo es, also wo halt wirklich, ne,
raunchy,
schon schwierig ist.
Und Pinkel-Sex-Humor.
Ja, also Sausage Party ist halt wirklich Pipi-Kaka-Ficky-Humor. Und hat man hier ein bisschen auch.
Hauptsächlich Ficky.
Ja, vor allem mit einem, was war es, ein Bagel und ein...
Nein, es ist ein Hotdog-Brötchen und ein Hotdog.
Ja, ja, nee, ich meine diesen Nahostkonflikt, der da von den
Lebensmitteln noch nachgespielt wird. Ach so, oh, ja, okay, ja, hast recht. Und,
ja, damit weiß ist ich das auch Thema nicht Nahostkonflikt auch schon wieder beendet. Der Film hat richtig gute Momente, also richtige LOL-Momente, sage ich mal. Also nicht LOL im Sinne von, was bei mir meistens LOL ist, einfach durch die Nase ausatmen.
Ein Schnaufen.
Genau, sondern da habe ich wirklich, da habe ich sehr, sehr herzhaft gelacht. Es gibt eine schöne Szene, die ist auch im Trailer. Deshalb habe ich eigentlich gedacht, die wird bestimmt kacke oder hat schon alles genommen. Wo Seth Rogen einfach, der kriegt von seiner Frau für diesen letzten Abend einfach ein Päckchen, macht er auf und da sind alle Drogen drin. Die es gibt.
So ziemlich alle Drogen auf der ganzen Welt.
Also zum Rauchen, zum Ziehen, zum Schlucken. Ich glaube, zu spritzen ist nichts dabei. Ich glaube, das wäre ein bisschen hart, wenn er sich auch Heroin gespritzt hat.
Das wäre ein bisschen zu hart.
Aber Upper, Downer, alles Mögliche mit dabei. Und er nimmt es halt dann irgendwann alles und ist dann halt mega high und trifft dann, er hat die zwei anderen verloren. Und dann meint er, Leute zu treffen, die ihm weiterhelfen können, labert die ganze Zeit voll und hält sich mit denen. Und dann kommt auf einmal seine Frau und er bemerkt auf einmal, dass er vor einem Krippenspiel steht und die ganze Zeit mit den Personen im Krippenspiel geredet hat vor der Kirche.
Nicht schlecht.
Und die gehen gerade zum Gottesdienst und dann muss er mit in die Kirche und hat da einfach mega den Flash. Und er ist ja Jude, Seth Rogen im Film auch. Er hat auch einen schönen Weihnachtspullover mit Davidstern. Und deshalb hat er mega Angst, in eine christliche Kirche zu gehen, weil er die ganze Zeit denkt, dass die Leute ihn dafür verantwortlich machen, dass die Juden Jesus getötet haben. Und er schiebt dann halt voll den Film und schreit irgendwelche Babys an, weil er denkt, sie hissen ihn an und er ist der Antichrist. Und es ist einfach so dumm, aber es ist so gut. Und am Schluss kotzt er natürlich noch auf den Boden in der Kirche vor allen Leuten. Und ist tatsächlich nur eine der Szenen, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe und mich sehr gefreut habe. Und ich habe den Film tatsächlich noch gar nicht so oft gesehen. Also von 2015 ist er. Im Kino habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn auf Blu-ray einmal gesehen. Und ich meine, dass der letztes Jahr irgendwo im Streaming war. Aber letztes Jahr war dann so, wo ich gesagt habe, ey, der gehörte zu mich dazu. Den gucke ich mir jetzt an Weihnachten an. Und der macht mich glücklich. The Night Before, die heiligen drei Könige.
Sehr gut. Sehr gut.
Ich habe den auf meinem Receiver aufgenommen, auf der Festplatte. Ich finde den muss ich ja letztes Jahr halt zu Weihnachten aufgenommen haben, aber seitdem schiebe ich den halt auch. Ne? Der ist wirklich die erste Aufnahme auf meinem Receiver.
Müssen wir mal selber gucken, ob wird der irgendwo gerade gestreamt oder?
Weil ich mich genauso gut vorbereitet habe wie du, weiß ich das nicht. Warte kurz.
Der ist tatsächlich auf Join Plus und ich glaube, auf Amazon kann man den zumindest leihen.
Ja, gut, das ist ja wahrscheinlich sowieso immer.
Ja, ja, also das geht und ich glaube, wenn ich mir jetzt hier das eine nochmal anschaue, ich glaube irgendwie Sony, so ein Prime-Video-Channel, den du über Sony da jetzt kriegen kannst, der hat
so. Das
auch. Aber naja. Aber kann man sich schon mal geben, meinst du?
Ja, ey, der Film ist halt, also logischerweise, ja, wobei, bei dem würde ich gar nicht unbedingt sagen, ob sie den nur zu Weihnachten gucken kann. Wobei, ja, ich weiß nicht, doch die meisten Weihnachtsfilme. Wobei, ganz ehrlich, ich gucke mir auch Filme, die am Strand spielen, nicht nur im Sommer an.
Ja, das ist auch richtig. Ja, wobei Weihnachtsfilme schon natürlich auch da sind, einen in Stimmung zu bringen, ne?
Ja.
Und ich würde hier, wenn das okay ist, jetzt gleich einfach weitermachen mit dem
Ja.
mit meinem Film, weil du hast jetzt gerade gesagt, so ja, den Film, den muss man nicht nur zu Weihnachten sehen. Ich habe einen Film mitgebracht, den man zumindest an 2 Tagen definitiv anschauen kann. Das eine ist natürlich an Weihnachten, weil für mich ist das auf jeden Fall persönlich auch ein Weihnachtsfilm. Es ist auch ein Weihnachtsfilm, aber man kann ihn auch an Halloween anschauen. Und ich rede hier von Tim Burtons The Nightmare Before Christmas. Und dieser Film, also da muss ich schon sagen, der hat einen ganz, ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich glaube, wann kam der Film denn raus? Ich glaube 92 oder 93, aber auf jeden Fall. Ich habe den als kleiner Bub angeschaut und ich glaube, die ersten 2 Male jedes Jahr, wenn wir Urlaub gemacht haben, ich bin ja halb Filipino und wir haben damals immer über Weihnachten Urlaub auf den Philippinen gemacht. Da sind wir hoch, weil da ist es schön, nee, hoch vor allem, nee, da sind wir halt rüber. Da ist es schön, da ist es schön warm und da ist auch kein Regensaison. Und deswegen sind wir da mal rüber. Und natürlich, weil die Family meiner Mutter da natürlich zu 70% dort zugegen ist, mit Oma, mit keine Ahnung wie vielen Onkels und Tanten von zweiten, dritten Grades und keine Ahnung wie viele Cousins und Cousinen ich da jetzt auch irgendwie noch habe. Und wir haben den immer über Weihnachten ausgeliehen. Und das Besondere an Nightmare Before Christmas ist, aus der, das ist tatsächlich, und das wundert mich eigentlich, aber es ist wohl tatsächlich so, dass es der erste Abend, also der erste Spielfilm ist, der komplett in Stop-Motion gedreht wurde. Sprich, Stop-Motion kennt man ja, dieses, man hat hier diese Knetfiguren oder diese posierlichen Figuren, die man dann fotografiert, dann bewegt man die ein bisschen, dann macht man nochmal ein Foto, dann bewegt man die nochmal ein bisschen und dann reiht man diese Fotos aneinander an und dann hat man ein bewegtes Bild und dann hat man einen Film. Und ich habe den jetzt gestern auch nochmal angeschaut. Also ich habe den wirklich bis auf, ich glaube, 1 oder 2 Jahre, in denen ich den irgendwie mal verliehen hatte auf DVD, und nicht mehr zurückbekommen habe, tatsächlich jedes Jahr gesehen und es ist immer geil. Es ist ein, wie gesagt, Stop-Motion-Film, der so aus dem Kopf Tim Burtons stammt. Witzig, es steht einfach auch im Titel drin: Tim Burtons Nightmare Before Christmas. Und dann denken die Leute auch gleich, ha, der hat da bestimmt auch Regie geführt. Nein, hat er nicht. Das war Henry Selick. Und Tim Burton war, glaube ich, in der gesamten Produktion 3 oder 4 Mal im Studio und hat sich das halt angeschaut, die Produktion. Und ich glaube, das lief auch irgendwie 2 oder 3 Jahre, wie die das gemacht haben. Aber die Idee kam von ihm und deswegen, und natürlich auch, um Leute dann auch nochmal so ein bisschen mit reinzukriegen, haben sie Tim Burtons Namen noch mit drangehängt. Der war halt busy mit, ich glaube, Batman Returns war da gerade drin, war da gerade in der Pipeline und welcher Film auch danach auch immer kam, der fällt mir jetzt aber nur gerade nicht ein. Ich glaube, Ed Wood, auch mit Johnny Depp. Und ganz kurz über die Story gesagt, es geht um die Bewohner von Halloween Town. Es ist eine Stadt, in der es halt wirklich nur um Halloween geht. Und praktisch der Anführer in jeder Halloween-Feier ist Jack Skellington. Und Jack Skellington ist ein großer, schlaksiger, dünner, bewegliches Skelett, das aber nach der letzten Halloween-Feier irgendwie merkt, es fehlt was. Und er stolpert dann aus Versehen durch eine Türe, die ihn in eine andere Welt transportiert, nämlich Christmas Town. Und sieht dann diese Lichter und die Farben und denkt sich so, wow, das ist der Mega-Hammer, das muss ich nachmachen. Und dann setzt er so ein paar Sachen in Gang, die wirklich, ja, in denen er versucht, wie gesagt, Halloween zu Weihnachten umzufunktionieren und dann das auch noch zu übernehmen, indem er sich selber dann auch als Santa Claus hinstellt und den echten Weihnachtsmann entführen lässt, damit er hier sich dann selber dann ja die Kinder beschenken kann mit morbiden Geschenken. Also alles irgendwie so, ja, es ist schon weihnachtlich, aber alles mit einem Halloween-Horror-Twist. Und das ist einfach ein Kultfilm und ich liebe diesen Film einfach. Hier, Danny Elfman hat die Musik gemacht. Danny Elfman, da mich schon auch schon damals abgeholt. Die Musik ist der Wahnsinn. Es ist ein Musical. Es gibt 6, 7 Songs. Wunderbar. Die sind alle geil. Am besten finde ich What's This, wenn Jack zum ersten Mal in dieses Christmas Town kommt und Kidnap the Sandy Claus, wenn die drei kleinen Teufel den Weihnachtsmann dann entführen. Und es ist Chaos. Es ist wahnsinnig toll und liebevoll animiert. Du hast in diesem Halloween Town, es ist alles irgendwie kaputt und marode. Die einzigen Farben, die hier vorherrschen, sind schwarz, weiß und vielleicht orange, weil das natürlich hier der Halloween Spirit ist. Und alle Gebäude haben keine rechten Winkel und das ist alles schief und marode. Und da ist so viel Liebe drin. Es ist einfach geil. Ich liebe es. Es sind auch nur irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, 75 Minuten oder so Laufzeit. Also das kann man sich wirklich gut wegnehmen, wenn ihr einen Disney Plus Account habt. Ihr schuldet es euch selber, den zumindest einmal gesehen zu haben. Ich habe den jetzt nochmal auf Englisch gesehen. Ich habe den, glaube ich, auch nur auf Englisch gesehen, nie auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie die Lieder auf Deutsch sind. Die sind aber auf jeden Fall übersetzt. Und kann man sich auf jeden Fall geben. Also Disney Plus hat das. Und es ist, ja, wie gesagt, ich kann da nur mich verbeugen. Ich liebe diesen Film. Ich finde es toll, dass es auch keinen Nachfolger gibt oder so. Kein Sequel, das mal geplant war oder sowas. Braucht's nicht. Der Film funktioniert. Und wie gesagt, der funktioniert sowohl an Halloween als auch an Weihnachten. Also optimalerweise schaut man sich den einfach zweimal im Jahr an.
Gut, das ist halt vielleicht ein bisschen kurz nacheinander. Wenn es jetzt nicht Halloween Town, sondern Summer Town wäre, dann hätte man zumindest ein halbes Jahr dazwischen.
Nee. Das ist schon, da hat man 2 Monate halt. 2 Monate.
Das aber gibt's nicht diesen Film mit dem Hund? Hat der nichts damit zu tun?
Frankenweenie, meinst du?
Ja,
klar. Ja, das hängt aber nicht mit Nightmare Before Christmas zusammen, ist aber auch. Ach, okay. Der gleiche Stil sozusagen.
Ja, deshalb dachte ich, also ich habe die beide nicht gesehen.
Ja, also Tim Burton hat hier, glaube ich, auch Regie geführt und hat den auch produziert. Und ja, der ist stilmäßig, ist der ähnlich tatsächlich. Aber okay. Ich muss aber auch sagen, Frankenweenie auch nie ganz gesehen, immer nur so stellenweise. Aber es ist definitiv ein eigener Film. Aber beides kam, also beide Ideen. Also Nightmare Before Christmas selber kommt aus einem, ich glaube, aus einem Gedicht, dass Tim Burton in seiner Zeit, als er bei Disney als Animator gearbeitet hat, praktisch verfasst hat. Und die Idee kam ihm auch damals schon, als er bei Disney war. Und dieses Gedicht auch sehr, sehr schön, das kann man auch auf YouTube finden, das gibt es von Vincent Price vorgelesen. Auf YouTube, bestimmt auf YouTube, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt irgendwie mal vor Jahren nicht auf YouTube, sondern irgendwie als DVD extra oder so gesehen. Das ist auch super, super toll. Und Vincent Price natürlich auch hier, großer Mann, was das angeht, was so Horror oder so, diese ganzen Horrorfilme der 50er, 60er Jahre auch irgendwie angeht. Ja, also definitiv spielen auch einige Leute mit, so die man auch so ungefähr wahrscheinlich auch kennen könnte. Also Paul Rubens zum Beispiel, das ist ja hier Pee Wee Herman und hat, glaube ich, auch eine Nebenrolle in Batman Returns gehabt, als der Vater von dem Pinguin, glaube ich. Wow. Dann aber als Sally, die weibliche Hauptdarstellerin, Catherine O'Hara, also hier die Mutter bei Kevin allein zu Hause.
Über die wir vielleicht noch mal sprechen werden heute
vielleicht Abend. Vielleicht wird da noch mal geredet, genau. Chris Sarandon Jr. hat da noch mitgespielt, also als Jack Skellington. Und die Singstimme dann Danny Elfman. Damals irgendwie noch mehr oder weniger frisch aus Oingo Boingo, glaube ich, seine Band in den 80ern. Da jetzt von ihm hier noch mit raus.
Okay, ich wusste gar nicht, dass er selber singt. Also ich kenne seine Musik, also seine Scores und so, aber dass er selber singt, wusste ich jetzt nicht.
Doch. Also Oingo Boingo ist sowieso eine New Wave Band in den 80ern gewesen.
Heißt die also, Band wirklich so, oder?
Die heißt wirklich Oingo Boingo. Tatsächlich. Und habe ich aber auch nicht gewusst, tatsächlich bis vor kurzem, dass Danny Elfman auch die Singstimme von Jack Skellington war. Aber er hat sich wahrscheinlich so schlecht angehört im Normalen, dass er ersetzt wurde. Da gab es auch jetzt erst kürzlich ist eine Netflix-Doku rausgekommen, Kennt ja vielleicht hier so Toys, das hier diese, da gibt es ja so eine Netflix-Doku ja. über Spielzeuge. Mhm.
Toys that made us oder so, ne?
Genau, The Toys that made us, genau. Und dann gibt es ja auch The Movies that made us. Mhm. Und seit neuestem gibt es auch The Christmas Movies that made us. Und da habe ich auch jetzt nicht wirklich aus Vorbereitung, sondern eher einfach so aus Interesse tatsächlich auch diese Doku angeschaut. Da gibt es zwei Folgen derzeit, eine über Buddy der Weihnachtself und eine über The Nightmare Before Christmas. Und ich empfehle sie nur bedingt. Also ich weiß nicht, ob das bei diesen The Toys That Made Us auch so war, aber die Doku ist so unglaublich hektisch geschnitten. Also sogar wenn sie irgendwie sagen so, yeah, so they took, und dann schneiden sie zu einem, also der Satz sollte sein, they took Danny Elfman's score, und dann schneiden sie, and they took, und dann kommt irgendeiner, der da an dem Film mitgearbeitet hat, der dann sagt, Danny Elfman, und dann schneiden sie wieder zurück, Score. Und das ist so hektisch geschnitten. Und es, ja, ich hatte da jetzt nicht wirklich. Ich habe es mir angeschaut, es war schon recht informativ, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Also, ja, empfehle ich jetzt hier nur bedingt tatsächlich.
Ich glaube, es sind tatsächlich nicht die gleichen Macher. Also, ich habe auch Toys That Made Us angeguckt und fand ich wirklich sehr stark. Also, gerade die Folgen über. Movies That Made Us
gut.
Ja, aber Movies That Made Us ist, glaube ich, auch schon nicht mehr von. Also wahrscheinlich irgendwo schon werden gewisse Leute an beiden beteiligt sein. Aber bei Toys That Made Us, da habe ich halt die über die Wrestling-Figuren und sowas gefeiert, da hatte ich das Gefühl, da war man mit viel mehr Herz dabei als bei diesen Movies That Made Us. Also Movies That Made Us, weiß ich jetzt ad hoc auch nicht mehr, ich glaube Dirty Dancing
war dabei. Oh, da gab es ein paar, da gab es auch einen Home bei Kevin Alone. Allein zu Hause.
Genau, die beiden
Dirty Dancing, die waren aber sehr, sehr amüsant, die fand ich gar nicht schlecht.
Genau, die fand ich dann wieder ganz gut. Und dann habe ich auch ein paar andere reingeguckt, wo ich dann auch gedacht habe, ja, irgendwie fehlt mir da das gewisse Etwas. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Herz war, das kann jetzt auch einfach nur meine Interpretation sein, dass die bei den Spielethemen halt irgendwie wahrscheinlich wirklich Nerds rangesetzt haben, die einfach Bock darauf hatten und selber mit dem Zeugs vorher gespielt hatten. Da fand ich, war. Ja, da war das gewisse Etwas einfach mit dabei. Und dann fand ich bei Movies That Made Us, wie gesagt, die zwei, die mich interessiert haben, so Dirty Dancing und Kevin Allein zu Hause, die habe ich dann geguckt und die anderen habe ich dann so angefangen, aber dann gedacht, ja, oh, nee, irgendwie reißt mich das jetzt nicht so mit wie die anderen Folgen. Und dieses Christmas Movies That Made Us habe ich jetzt auch gesehen, habe ich aber noch nicht geguckt, weil ich aber auch Nightmare Before Christmas noch nicht gesehen habe. Aber finde ich sehr gut, dass es jetzt auf Disney Plus ist, dann kann ich mir den da jetzt angucken. Oh, ja, ganz ehrlich,
also das ist Stunde 15 oder so. Ja, absolute Empfehlung. Und wie gesagt, also auch wenn du Musical, irgendwie Musical-mäßig ein bisschen affin bist, sowieso. Und ich liebe diesen Film einfach. Es ist jetzt nicht so krass wie jetzt, es ist ja ein krass Kult auch gewesen, dieser Film. Also, ne, wenn du jetzt irgendwie mal im EMP oder so, wenn du mal den Katalog da durchblättert, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zumindest in meiner Jugend so vor, oh mein Gott, viel zu langer Zeit, so Anfang, Mitte der 2000er, da war ja wirklich gefühlt, da hast du ja alles mit Jack Skellington drauf bekommen. Vom Federmäppchen über den Rock mit Jack Skellington drauf, über Handschuhe. Also, und das zieht wohl noch, vor allem in Asien. Trinkt ihr auch fleißig? Also ich bin jetzt schon bei meiner zweiten Tasse.
Ja, mein Lumumba ist jetzt gerade leer und ich bin jetzt überlegen, ob ich einfach das kalt trinken soll, weil ich jetzt keinen Bock habe, da wieder meine Maschine anzumachen, die dann 8000 Dezibel laut ist. Und ich glaube, ich wage jetzt
die Zeit doch nutzen, während die Maschine läuft, um Nenads ersten Film vorzulesen. Oh Gott, oh Gott.
Ja. Okay, dann schalte ich mich. Dann mach ich mir kurz einen Kakao. Fangt ihr mal an.
Ja, dann mach aber mal dein Mikro aus, du, mein Lieber. Naja, okay. Wer hat den ersten Film?
Ich habe seinen Platz 5.
Okay, dann gerne raushauen.
Nenad hat auch ein paar einleitende Worte für uns. Und die, also ich lese mal seinen Text einfach vor. Also, hallo werte Podcast-Kollegen, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Entschuldigt bitte vielmals meine Abwesenheit bei der heutigen Weihnachtsepisode. Das Schicksal, oder in diesem Fall mein Arbeitgeber, haben mir da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich mag zwar stimmlich nicht bei euch sein, aber Fabian, Marco und Kit haben sich dennoch dazu bereit erklärt, meine Top 5 Weihnachtsfilme hier kurz hineinzuwerfen. Also fangen wir an. Platz 5. Trading Places, aka Die Glücksritter.
Geil.
Von 1983, Regie John Landis. So. Dazu hat der Ninat noch geschrieben. Kaum zu glauben, aber es gab eine Zeit, in der sowohl Eddie Murphy als auch Dan Aykroyd mal zu den Topstars in Hollywood gezählt haben. Dan Aykroyd darf hier anfangs den aufgeblasenen Broker Louis Winthorpe geben, der auf ein Schweinebäuche gefrorenen Orangensaft und seine Geliebte steht. Während Eddie Murphy als Billy Ray Valentine mit halbgaren, aber sauwitzigen Tricks versucht, sich mit Almosen über Wasser zu halten. Grund genug für die Duke-Brüder, ihres Zeichens Inhaber einer Brokergesellschaft, eine Wette abzuschließen. Ob der Mensch eher von seinen Genen oder doch von der Umwelt beeinflusst wird. Winthorpe verliert alles, was ihm lieb ist und landet im Knast. Valentine tritt geschäftlich an seine Stelle und darf sein Glück und Können auf die Probe stellen. Einer der, wie ich finde, besten und lustigsten Filme der 80er Jahre Hollywood-Kinos. Natürlich muss man bei ein paar Gags heutzutage ein bisschen schlucken. Möglicherweise hört man hier und da das N-Wort. Aber nichtsdestotrotz zaubern Aykroyd und Murphy uns allen am Ende des Tages ein ungleiches Duo, ein Lächeln ins Gesicht. Und darum geht es doch an Weihnachten, nicht wahr? Ja, die Glücksritter.
Stimmt. Boah, den hatte ich ja schon lange nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, ich auch nicht.
Den habe ich mal nicht auf Kassette noch gehabt, mal vom Fernsehen nicht abgefilmt, aber zumindest aufgenommen. Und ich glaube, den habe ich auch noch nie, ich glaube, den als Erwachsener, glaube ich, noch nie gesehen. Und ich glaube, als Kind hätte ich den eigentlich auch nicht sehen dürfen, wenn ich jetzt so überlege, wenn man teilweise auch noch überlegt, was denn für Humor Eddie Murphy auch hatte. Also wenn man sich dem sein Stand-Up-Programm anschaut, das ist ja der Wahnsinn, was der alles raushaut und wie der abgeht. Und ich glaube, Dan Aykroyd war auch nicht arg viel besser. Aber klar, die kommen da jetzt direkt. Was ist denn jetzt hier Dan Aykroyd 1983? Das ist ja eigentlich noch vor Ghostbusters gewesen, ne? Also bevor der eigentlich bei den Leuten auf dem Schirm war. Mhm. Und ja, Glücksritter. Also
auch schon ewig nicht gesehen. Ja. Ich weiß, das war damals auch so ein typischer Fernsehfilm. Das stimmt schon, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Vox, RTL 2 oder wo der so lief.
Ich
verbinde auch da auch immer ab und an mal gesehen, aber
ich könnte
jetzt auch nicht als Erwachsener, so wie du sagst.
Ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Ja. Also jetzt tatsächlich auch so, wenn ich jetzt überlege. Gut, es ist auch kein traditioneller Weihnachtsfilm jetzt, ne, in dem Sinne. Das haben wir aber auch jetzt, wir für uns ja auch gesagt. Es geht jetzt hier bei uns nicht unbedingt um Filme, die an Weihnachten spielen, oder sondern einfach hauptsächlich um Filme, die wir jetzt einfach auch mit Weihnachten jetzt hier auch verbinden. Sei es jetzt auf persönlicher Natur oder sei es jetzt hier, einfach weil der einfach popkulturell jetzt einfach auch so drin ist, so wie ein Stirb langsam oder sowas. Bei dem es sich ja die Geister scheiden, ob das jetzt ein Weihnachtsfilm ist oder nicht.
Natürlich.
Muss ich jetzt auch mal sagen. Also keine Ahnung. Also mir ist es ehrlich gesagt ganz egal, weil tatsächlich habe ich Stirb langsam nie gesehen. Aber die Glücksritter könnte man sich eigentlich auch mal wieder anschauen.
Ja.
Aber ich glaube, den gibt es auch nirgends. Den gibt es gerade nirgends zu streamen. Zumindest nicht bei den. Zumindest, also du kannst den auch hier natürlich auf Amazon dann auch ausleihen. Das geht natürlich. Aber ansonsten wüsste ich jetzt, also Flatrate-mäßig irgendwo im Netflix oder sowas, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber gute Wahl, also das ist jetzt so schön.
Auf jeden Fall.
Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber mit die Glücksritter und Eddie Murphy aus den 80ern verbinde ich halt dann auch natürlich jetzt, jetzt tatsächlich weniger Beverly Hills Cop, aber eher der Prinz von Zamunda, weil da spielt ja auch irgendwie in New York City. Das ist auch ein guter Film, guter Eddie Murphy-Film auch, der keinen zweiten Teil braucht. Aber naja, Hollywood hat anderes im Sinne. Fabian, hast du eine Meinung zu Die Glücksritter, der 1983er Film von Dan Aykroyd und Eddie Murphy?
Gar keinen, nie gehört, gar tatsächlich keinen? Nie gesehen.
Tatsächlich?
Wahrscheinlich irgendwie so eine Saturday Night Live Sache, oder da haben sie sich wahrscheinlich, die sind doch beide SNL, oder? Alumni. Also Eddie Murphy auf jeden Fall, Dan Aykroyd war mein
Eddie Murphy SNL. Auf jeden Fall, ja.
Und vielleicht haben sie sich da kennengelernt und gesagt, hey, machen wir doch einen Film. John Landis sagt mir irgendwas, weil mir sein Sohn Max
John Landis auch was sagt. John Landis kennt man, ne? Also Blues Brothers, Animal House, ich glaube, was hat er noch gemacht?
Beverly Hills Cop 3.
Prinz von Zamunda.
Oh ja,
und tatsächlich. Ich glaube auch, boah, ich glaube auch, also ja, Blues Brothers auf jeden Fall. Und ich glaube auch den Kentucky Fried Movie hat er auch gemacht.
Und das Musikvideo zu Black or White von Michael Jackson.
Wow.
Okay.
Das ist ein sehr gutes Musikvideo. Also muss man halt auch sagen, ne?
Ist das da, wo
muss man schon sagen.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ist es da, wo er tanzt? Wow. Dieses eine Video, wo Michael Jackson tanzt.
Es ist da, nee, es ist das Musikvideo mit Carly Culkin.
What?
Okay, what? Dann Macaulay Culkin, er rappt den Teil, der eigentlich von einem Erwachsenen gerappt wird, aber er tut dazu lippensynchron darüber rappen oder darunter rappen.
Okay, ich finde es sehr schön, dass ich noch was lernen kann. Also sowohl im Bereich Film als auch im Bereich Musik jetzt gerade. Ich habe das nicht gewusst. Ich
schau dir das Musikvideo einfach an. Das sind 4-5 Minuten. Wenn du Nightmare Before Christmas angucken kannst, du kannst dir auch das angucken.
Ja, ich kann mir dann sogar 15 Mal das Video angucken, statt Nightmare Zum Before Beispiel. Christmas. Und dann kann ich es auswendig.
Ja, und wie gesagt, das ist doch ein legendäres Musikvideo, wo am Anfang Macaulay Culkin in seinem Zimmer ist und die Musik hört und es ist zu laut und der Vater, der klopft dann so, turn it down! Und dann sagt er halt so, what? It's the best part.
Ach,
und
Black dann, or dann White, ja, aber, okay, ich war bei hier, they don't care about us. Tanzt er vielleicht in Black or White gar nicht. Also they don't care about us, da tanzt er. Aber dann habe ich das gerade verwechselt.
Du überbrückt mal kurz, ja, ich habe Bier getrunken, das heißt, ich muss auch mal kurz weg.
Du musst mal kurz dann, weg.
Dann sag mir das Video aber doch was, ja, wie er mit seinem, wie der Vater an die Tür klopft und turn it down, it's the best part. Ja, doch.
Okay. Ja, genau, richtig. Genau. Ja. Und dann holt er diese riesige, ich glaube, das sind diese Boxenwand, ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann kommt dieses und dann geht das Lied los und das mega. Fand ich super. Ich habe ja jetzt hier euch so oft das jetzt angespielt. Ne? Also ich habe euch jetzt zugespielt und jetzt, der Marco ist weg. Hast du Kevin allein zu Hause auf deiner Liste?
Vielleicht.
Das ist jetzt der Moment, in dem du sagen kannst, ich habe, apropos Macaulay Culkin.
Ja, aber wir müssen ja noch Markus Film machen.
Ja, aber Marco ist nicht da.
Ja, aber soll ich jetzt schon über Kevin allein zu Hause reden, wenn der Marco nicht da ist?
Ja gut, dann müssen wir jetzt überbrücken. Herzlich willkommen zu Die Buben bingen Mandalorian.
Was war da wieder los, Leute?
Was war da wieder los? Oh mein Gott, Baby Yoda.
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Mando Baby Yoda an Luke gibt und Luke einfach Baby Yoda ins Eck wirft und dann auch noch Leia sagt, hey, hör mal auf. Und dann kam auf einmal
Darth
Maul auf Jar Jar Binks geritten und Misa in Big Dudu now. Wow, wer hätte damit gerechnet?
Und dann, also das Krasse fand ich ja, als dann das Multiversum sich aufgetan hat und auf einmal Wolverine kam. Junger Vater, das geht jetzt so, also ich bin echt gespannt, wie es mit der dritten Staffel weitergeht.
Weil ja, vor allem krass hier mit den Deepfakes, also dass sie wirklich nochmal Snape haben aufleben lassen für diesen kurzen Cameo, Wahnsinn, wo er sagt, so I am Severus Snape, damit haben wir nicht gerechnet.
Das ist schon
und dann
krass,
quasi den Snap gemacht krass. Hat, das war schon gut.
Hallo.
Hallo Marco.
Hi, hallo. So, Marco, wir warten auf dich, was ist dein Film?
Ja, ich hab auch kein Ranking gemacht. So, ich habe zwei relativ neue Filme drin, die ich eigentlich ganz gut fand jetzt. Und einen nehme ich auch nochmal gleich, weil das so ein bisschen auch zu Fabians Film passt. Why Him?
Oh.
Ein Film, in dem halt auch der Kollege James Franco mitspielt, ja. Und tatsächlich das Drehbuch unter anderem auch von Jonah Hill ist. Also ist alles so ein bisschen diese Seth Rogen Gang. Und Jonah Hill hat ja Mid-90s geschrieben, was ich den Film finde ich mega gut. Und da haben wir gedacht, ich bin gespannt, wie jetzt hier Why Him ist. Auch Bryan Cranston spielt sozusagen halt auch eine größere Rolle mit. Und ja, Bryan Cranston ist halt auch Granate in allem, was der Typ macht. So. Jedenfalls seine Tochter, also Bryan Cranstons Tochter, Stephanie, gespielt Zoe Deutsch. Die kannte ich leider vorher nicht, aber sehr sehr hübsch anzusehen, eine junge Schauspielerin auf jeden Fall, macht das auch sehr gut, studiert und hat sozusagen James Franco kennengelernt als Freund. James Franco hat hier den Rollennamen Laird Mayhew, also einen ganz skurrilen Namen, auch sein Charakter ist generell relativ skurril und halt die Eltern von Stephanie besuchen Stephanie über die Weihnachtsfeiertage mit ihrem kleineren Bruder und sie kriegen dann mit so, halt stopp, James Franco ist irgendwie Multimillionär. Er hat mal irgendwie ein paar Computerspiele entwickelt und hängt da so ein bisschen in seiner Hütte ab, also in seiner riesen Bude. Dazu kommt, dass jetzt Michael Keegan Key, heißt er so? Einer von diesen Key and ja, genau. Und der Key auf jeden Fall spielt sozusagen seinen Assistenten. Also auch wahnsinnig geile Rolle. So. Also er greift ihn halt auch ab und zu einfach mal an. So einfach, weil es gibt halt so millionenschwere Unternehmer, die halt ja sozusagen entführt werden und um einem spontanen Angriff halt entgegenzuwirken, kämpfen die halt auch einfach random, mal so zwischendurch, so in mega philosophischen Gesprächen wird er halt einfach angegriffen oder so. Aber generell muss ich sagen, das Drehbuch ist das, was man erwartet. So, es ist halt so ein bisschen James Franco, Jonah Hill.
Wird in dem Film gekifft?
Ich bin gerade am Überlegen tatsächlich, ob sie offensichtlich, ja doch, also tatsächlich die Mutter sozusagen, sagt sie irgendwann mal Stone so. Ja, was ist da das? Ein ausgestopfter Elch in Elchpisse so. Also es ist halt ganz, ja, also es ist halt James Franco, ja, also dem muss man sich vorstellen. Also tatsächlich hat der Film nicht allzu viel mit Weihnachten zu tun, außer dass er halt am Weihnachten spielt und halt so dieses Familiending halt ja dann im Endeffekt macht. Aber ich fand den Film wirklich sehr witzig und ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt so ein Weihnachtsfilm wird, so für mich einfach, weil ich fand den wirklich mega witzig. Also der hat ein paar Gags, da habe ich wirklich laut auflachen müssen. Bryan Cranston zeigt schauspielerisch mal wieder, was er drauf hat. So James Franco spielt James Franco. Kann ich auch vollkommen mitgehen. Auf jeden Fall. Und ich habe Spaß gehabt mit dem Film. Kann man auch aktuell irgendwo streamen. Ich glaube auf Netflix.
Genau.
Ja. Ey, ohne Scheiß, wenn ihr halt keinen Schmerz habt irgendwie mit so einer Stoner-Komödie oder so, das Ding halt, also perfekt.
Geil.
An Weihnachten.
Geil. Ja. Finde ich geil. Da geht es mir wie dir mit A Night Before, weil auch Why Him war eigentlich ein Film, wo ich gesagt habe, den will ich mir im Kino angucken. Aus irgendeinem Grund habe ich es dann nicht gemacht. Dann hatte ich den lange auf der Liste und habe jetzt auch neulich gesehen, oder ich glaube, er ist schon relativ lange jetzt wieder auf Netflix, bestimmt 2-3 Monate.
Ja.
Ja, und irgendwie hat es mich dann doch immer abgeschreckt, weil ich dachte, ja, ich glaube, vom Trailer her, James Franco war mir zu sehr James Franco, dass ich dann schon wieder gesagt habe,
ja,
weiß ich nicht, ob ich da irgendwie in Stimmung dazu bin. Aber jetzt habe ich Bock.
Aber ist schon krass, also wie sehr er auch James Franco einfach ist, ne? Also
es ist einfach wirklich so.
Ja, das sind halt so seine Rollen irgendwie. Und das ist ja auch wieder so seine Rolle. Und die spielt er halt bravourös einfach runter, so. Also da kann man ihm auch überhaupt nichts ankreiden, weil er spielt halt gefühlt sich so. Also ich kann mir den auch nur so vorstellen. Ob das jetzt halt so ein Mix aus Spring Breakers ist oder hier, wie heißt der, Das ist das Ende hier, ne?
Wo er sich selbst spielt.
So, ja.
Wo er sich selbst, ja, jeder sich selber spielt.
Also, ja, also, und es ist halt, es macht halt Spaß sowas. Und das, ja, ist halt nicht große Kunst oder so, aber es macht halt einfach Spaß. Und
ist ja auch okay.
Manchmal braucht man so einen Film auch am Weihnachten auf jeden Fall. Gerade jetzt vielleicht sogar.
Ja. Von John Hamburg, nie doch gehört. Aber der macht es bestimmt.
John gut. Hamburg, der hat, ich habe nachgeguckt, der hat unter anderem Und dann kam Polly gemacht.
Oh.
Ein Film, den man kennen kann. Und er hat die Drehbücher zu Zoolander gemacht und noch ein paar anderen Sachen. Also Ben Stiller ist auch Producer auf jeden Fall. Also das ist alles so eine kleine Gang da auf jeden Fall, ne? Und das merkt man dem Film, glaube ich, auch ganz gut an. Also der ist nicht ganz so dumm einfach wie manche andere. Ja, naja, manche andere solche Stoner-Komödien sind halt wirklich einfach nur dumm und dann vielleicht sogar peinlich so. Und der ist nicht ganz so dumm. Also auch nicht mal wirklich eine Stoner-Komödie, aber der macht das schon ganz clever. Der hat auch eine KI, die gesprochen ist von, jetzt komme ich nicht auf ihren Namen, die von The Big Bang Theory.
Kelly Cuoco?
Ja, genau. Genau. Und die KI ist ja, die bringt halt auch ein paar Gags, so, wo ich sage, ja, sehr clever tatsächlich. Also das kann man sich wirklich mal gut angucken, ja.
Cool.
Ja. Mein Pick. Why him? aus 2016.
Dann ist meine Liste jetzt auf jeden Fall schon um 2 Filme länger, wenn man sowohl Why Him als auch hier Night Before Christmas einfach sehen kann. Ist gut, dass man das überall gucken kann, diese ganzen Streaming-Sachen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Pandemie hat uns ja gezeigt, dass wir, glaube ich, aufgeschmissener wären, wenn diese vor 10 Jahren gewesen wäre. Da hätten wir Dinge wie Bücher lesen müssen und weiß ich nicht, da gab es kein Netflix vor 10 Jahren. Zumindest nicht in der Form. Und das ist schon geil. Schon geil.
Ja. Ja,
definitiv. Definitiv. Sollen wir gleich Nenads zweiten Film vorlesen?
Kann ich machen, also er hat, um uns euch zu erklären, er hat jedem von uns das verteilt, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht alles auf einmal wissen. Ich habe mir auch er hat mir Platz 4 und Platz 1 geschickt, ich habe mir Platz 1 noch nicht angeguckt, die Mail. Platz 4 habe ich halt schon gesehen, weil, keine Ahnung, weil habe ich halt schon gesehen. Dann würde ich das mal vorlesen. Wir hatten uns jetzt darauf geeinigt, dass wir keinen Wiener Dialekt machen, oder?
Also Marco hat es nicht getan.
Okay.
Ich kann das auch nicht, tatsächlich.
Also ich hätte mich ja schon daran versucht, da ein bisschen in die Richtung zu gehen.
Nochmal eben probieren
ein
können.
Zu emulieren.
Ein bisschen.
Ihr könnt es gerne probieren.
Ich glaube, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber trotzdem, in Herzen bin ich ja auch beim Nenad dann.
Ja, es gibt so, vor allem, es gibt so Sätze, die kann man dann sagen, aber als so einen Text vorlesen, da weiß ich dann nicht, wie ich das machen würde. Ich kann sagen, ihr hättet gerne verlängerten, aber das war's dann auch schon. Schlagobers ist ja ganz viele Essensbegriffe kenne ich auch hier. So Sachen wie ein Paradeiser oder ein Krähen oder ein Kukuruz. Das sind dann die Wörter, die ich wieder kenne. Es ist mega wichtig, dass man sowas weiß. Auf jeden Fall, Nenad, hi, Platz 4. Ich war überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet. Platz 4, Die Hard, a.k.a. Stirb langsam. Auch hier hat er wieder einen wunderschönen Text geschrieben, den ich nun vorlesen werde. Ich wollte allzu offensichtliche, ich glaube, so offensichtliche heißen, Weihnachtsfilme zwar vermeiden, ernsthaft, ich habe alles versucht, aber Weihnachten ohne John fucking McLean ist kein Weihnachten. Punkt. Ausrufezeichen. Den Plot muss man niemandem zusammenfassen, da ich bezweifle, dass es mehr als 7 Menschen gibt, die diesen Film nicht gesehen haben. Hallo, Kid.
Ich gehöre dazu.
Und selbst wenn, der Plot ist egal. Es geht um blutige Unterhemden, blutige Füße, am Rücken angetapte Pistolen, Ventilationsschächte. Eben alles, was benötigt, um den besten Actionfilm aller Zeiten. Ja, ich habe es eben gesagt. Fury Road hat allerdings einen respektablen Zeitenplatz verdient, zu machen. Alleine die Idee, einen Actionfilm als Kammerspiel aufzuziehen, ist Gold wert. Es gab Vorreiter, es gab Nachahmer, aber so perfekt wie bei Die Hard hat es nie funktioniert. So viele überschwängliche Worte und nur Platz 4. Hat Nenad sie nicht mehr alle? Nun, in einer gerechten Welt wäre es mein Platz 1. Allerdings wollte ich mich für die vorderen Plätze ein paar Geheimtipps aufbewahren. Das war Nenads Text zu Platz 4, zu seinem Platz 4, zu Die Hard, a.k.a. Stirb langsam von 1988. Und ja, wir haben einen von 7 gefunden. Kit, du hast tatsächlich nie Stirb langsam gesehen?
Nein, ich glaube, einen Stirb langsam Film gesehen. Moment. Das 5. ist der, in dem er mit diesem Rätsel, mit Samuel L. Jackson, mit diesem Rätsel, wo er dann...
Genau, Stirb langsam 3.
Das ist Stirb langsam 3, genau. Oder?
Ja.
Ja, ist aber auch
jetzt
gut.
Jetzt erst genau. Recht.
Ist noch ein guter. Stirb langsam 3 ist noch ein guter.
Ist noch ein okay.
Ich glaube auch, dass genau. Es ein guter ist. Ich hatte, glaube ich, Spaß. Genau. Ich habe den, glaube ich, mit 8 oder so gesehen. Oder mit 9. Mhm. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich wahrscheinlich zu jung.
Viel zu früh.
Ich habe den auch nie wieder danach gesehen. Tatsächlich. Also diese Die Hard-Serie ist immer an mir vorbeigegangen. Der zweite Teil, da hat ein Flugzeug was mit zu tun. Kann es sein? Ja, okay. Ja. Dann habe ich da vielleicht auch mal eine Stelle gesehen. Nee. Ich habe da tatsächlich keinerlei Schnittpunkte mit diesem Film oder Berührungspunkte mit diesem Film. Und ich habe auch bisher nicht dieses Bedürfnis tatsächlich, mir den mal anzuschauen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist einfach so, weil ich habe kein Problem mit Actionfilmen. Ich habe auch kein Problem mit Weihnachts-Actionfilmen. Hier aber auch nochmal ganz kurz gesagt, ein Honorable Mention. Ich nehme den jetzt mal voraus, weil ich bin mir fast sicher, dass ihn keiner von euch hat. Versprochen ist versprochen.
Ah, Mann. Doch.
Nein, Mist. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. Und nein, aber hier Actionstars in Weihnachtsfilmen oder Filme mit Weihnachten bin ich nicht abgeneigt. Prinzipiell. Aber es hat sich einfach bei mir noch nie ergeben, dass ich den schauen kann. Vielleicht mache ich es irgendwann mal. Vielleicht kriege ich es dieses Jahr
hin.
Ich werde euch berichten, auf jeden Fall. Wo kann man den anschauen?
Auf jeden Fall Stipp langsam 1 und 2. Die kommen jetzt oder sind sogar schon, also auf jeden Fall sollen sie, glaube ich, Mitte Dezember alle auf Amazon Prime kommen. Mhm. Zum kostenlosen Stream. Und aktuell laufen sie, glaube ich, auf TV Now.
Auf Netflix.
Auf Netflix, TV Now.
Auf Netflix genau. Sogar auch. Also überall. Also Stipp langsam 1, Mega hatte ich auch, habe ich in meinen Honorable Mentions auf jeden Fall drin. Auch, somit automatisch auch Stipp langsam 2, weil der meiner Meinung nach eigentlich auch am Weihnachten spielt. Ich habe beide schon lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe sie in dem Zuge mal geguckt, da habe ich mal wirklich so einen Run gemacht, mir alle 5 Teile angeguckt. Ich bereue einiges davon. Nicht, dass ich die ersten 3 geguckt habe. Okay. Genau, Teil 3 finde ich auch noch sehr gut, wobei ich viele finden den am geilsten, wo ich sagen muss, so verliert irgendwie ein bisschen an diesem Pfiff, was John McClane hatte, so, weil gerade Samuel L. Jackson nimmt da viel John McClane halt raus. So. Aber Stipp langsam Teil 1, mega Ding, finde ich richtig gut. Viel zu früh gesehen. Mein Vater war großer Actionfilm-Fan. Hat mich glücklicherweise viel damals auch mitgucken lassen, als ich jung war. Und dieser lief auch sehr viel rauf und runter. Ja, wird Zeit auf jeden Fall, den mal wieder zu gucken. Also ganz großes Kino. Und so wie Nenad sagt, das ist wirklich ein ganz toller Actionfilm. Halt auch einfach, also nicht mal unbedingt ein Weihnachtsfilm, aber ein richtig toller Action. Also klar, auch ein Weihnachtsfilm, aber auch ein riesenguter Actionfilm, ja. Schafft halt auch, hat halt auch Hans Gruber sozusagen als ikonischen Antagonisten geschaffen und Yippie-Yay, Schweinebacke und was nicht.
It's alles. It's not also, Christmas until Hans Gruber falls down Nakatomi Plaza. Ich hab den aber auch nur einmal gesehen.
Es gab, glaube ich, auch ein Videospiel, kann das sein?
Keine Ahnung. Ich hab den viel geguckt.
Also ich bin auch nicht so der Action-Freund, deshalb habe ich den auch lange nicht gesehen. Ich habe den vielleicht jetzt vor 5, 6 Jahren das erste Mal. Wahrscheinlich auch das einzige Mal gesehen. Und habe mir dann auch 1, 2, 3 und 4 angeguckt. 4 war scheiße, dann habe ich mir 5 schon nicht mehr angeguckt. Und ich fand auch, also der erste, der, allein wegen Alan Rickman, ich liebe halt Alan Rickman, der macht es halt einfach super. Ich muss sagen, ich habe so diesen Hype um John McClane nie verstanden. Klar ist er Badass, aber ja, ist für mich halt jetzt nicht, er sticht jetzt nicht raus zwischen den John Wicks und John Rambos und welche Action-Johns es noch so gibt. Er ist halt ein Everyman. Er ist halt, könnte halt jeder sein, weil er ist, glaube ich, nur ein Cop, oder? Ist er Polizist, ja, gell?
Er ist nur ein Cop.
Und nimmt dann da im Alleingang diese Gangsterbande im Hochhaus auseinander. Ja, er ist cool, er ist ein Kultfilm.
Er ist cool.
Ich hätte jetzt, ja, also für mich war es tatsächlich nicht mal eine Honorable Mention, weil ich ja, vielleicht einfach mit dem Genre nicht so viel anfangen kann, aber sehenswert ist auf jeden Fall und ich finde, den sollte man schon gesehen haben. Den zweiten fand ich dann so ein bisschen meh und den dritten fand, der hat es für mich dann wieder so ein bisschen aufgefrischt, dadurch, dass er einen Sidekick da bekommen hat mit Samuel L. Jackson, da hat mir dieses Simon Says ganz gut gefallen mit, wer ist Jeremy Irons? Ist Jeremy Irons da der böse? Genau.
Ja.
Hat er auch ganz gut gemacht. Und ja, er ist ein Klassiker und wie gesagt, allein Alan Rickman, für den kann man sich's mal angucken. Rest in Peace. Mein Homeboy. So, sorry, das tut mir gerade leid. Ich möchte mich bei jedem Alan Rickman-Fan entschuldigen.
Für deinen Homeboy. Naja. Ach ja, apropos Leute, die leider auch nicht mehr bei uns sind. Aber irgendwie auch immer charmant waren, wenn ich die auf dem Bildschirm gesehen habe. Das war jetzt mein nächster Film, wenn ich darf. Das ist ein Remake, ein Film von 1994 und ein Remake von einem Film von 1947. Und zwar rede ich hier von Das Wunder von Manhattan. Mit meinem Homeboy, Richard Attenborough. Viel eher bekannt als tatsächlich hier...
Mir fällt der Name auch gerade nicht ein. John Hammond.
John Hammond in Jurassic Park. Kennen die meisten ihn tatsächlich. Sage ich jetzt mal von den neueren. Ne? Aber der hat ja wahnsinnig viele Filme gemacht. Ne? Also der hat ja schon in den 40er Jahren hat er ja schon irgendwie schon gearbeitet und hat da in Sea of Sand mitgemacht. Der hat, glaube ich, in lass mich kurz überlegen, The Great Escape hat er, glaube ich, mitgespielt. Flight of the Phoenix. alles so irgendwie, ja, jetzt wo ich das so sehe, alles irgendwie solche Filme, die so irgendwie auch tatsächlich so in den 50er Jahren spielen. Auf jeden Fall spielt er hier jemanden, der viel, viel älter ist. Und zwar den Weihnachtsmann. Mit dabei sind auch hier Mara Wilson, die viele ja noch als Matilda damals kannten, und einige andere, die man jetzt nicht so wirklich im Kopf noch hat, wie Elizabeth Perkins, Dylan McDermott und ich glaube J.T. Walsh. Das sind alles eher so Leute, die danach dann eher im Fernsehen unterwegs waren, im amerikanischen. Ja, aber Das Wunder von Manhattan, auch hier ein Film, habe ich als Kind wahnsinnig gerne gesehen und auch, weil ich einfach Richard Attenborough einfach auch toll finde. Und er spielt praktisch, seine Figur heißt Kris Kringle, eine der vielen Aliase von einem Weihnachtsmann, der praktisch, ja, durch Zufall ein Kaufhaus-Weihnachtsmann wird, weil er mal irgendwie einen besoffenen Weihnachtsmann, der zu, ich glaube, das soll, ich glaube, Macy's darstellen, dieses große Kaufhaus in New York. Den Namen durften sie aber nicht benutzen, deswegen heißt es, glaube ich, irgendwie Kohl's. Und bei dieser großen Parade war der Weihnachtsmann, der da den Weihnachtsmann spielen sollte, bei dieser Parade so besoffen, dass er mehr oder weniger vom Schlitten gefallen ist. Und dann stand Richard Attenborough da und hat gesagt, ja, ich kann das machen. Ich habe auch meine eigenen Klamotten, tatsächlich. Und dann macht er dann den Weihnachtsmann und es war so beeindruckend, dass das halt nice ist und dass er da auch wirklich so durchgeht. Und ja, und der Film, ich will da auch nicht ganz viel dazu sagen. Schau den einfach an. Das ist einfach so ein schöner Feel-Good-Movie. Also das ist so einer, das ist für mich so ein bisschen personifiziert Weihnachten, weil die Story ist jetzt nicht so deep. Es geht um den Weihnachtsmann, es geht um ein kleines Mädchen, das den Glauben an den Weihnachtsmann und natürlich auch an den Sinn von Weihnachten so ein bisschen verloren hat. Und am Ende glaubt sie natürlich, weil es ist ein Weihnachtsfilm und es hat natürlich ein Happy End. Sowas vorweggenommen, aber klar. Wenn du den Weihnachtsfilm anschaust, die haben so gut wie immer ein Happy End. Definitiv. In meinen Augen zumindest. Und es ist ein Feel-Good-Film. In meinen Augen, er macht sehr, sehr viel Spaß. Richard Attenborough ist wahnsinnig toll, super sympathisch da drin. Mara Wilson, auch super toll in dem Film als diese kleine Zynikerin, die sagt, also ja, nee, das kann ja nicht sein und so. Und was ich einfach ganz toll finde, ist, dass auch die Leute, die Eltern sozusagen oder die Erwachsenen, die glauben dem das ja auch irgendwie, dass Richard Attenboroughs Charakter der Weihnachtsmann ist. Und das finde ich irgendwie, das finde ich so charmant, das ist einfach so schön. Und ja, es ist nicht die tiefste Story und nein, es ist auch nicht der logischste Film, aber das ist für mich einer der Filme nicht personifiziertes Weihnachten, aber filmgewordenes Weihnachten, der einfach dann einem danach einfach ein gutes Gefühl gibt. Bei Nightmare Before Christmas ist es so, danach bist du vielleicht ein kleines bisschen verstört, aber das liegt einfach es liegt an den Visuals, es liegt an dem Bild, es liegt an dem Set und dass das alles so ein bisschen kaputt ist und so. Aber da ist es einfach toll. Und es gibt natürlich dann auch einen Konflikt, dass das irgendwie so ein bisschen angezweifelt wird, dass er wirklich der Weihnachtsmann ist und bla bla bla. Aber auch das sehr, sehr schön gelöst. Und ja, wie gesagt, ich verliere jetzt auch keine Worte mehr davon, weil schaut ihn euch an, weil ich persönlich, ich find ihn einfach toll. Und ich überlege jetzt auch gerade, wo man den auch schauen kann. Ich glaube, den kann man auf Netflix oder auf Disney Plus sehen. Und ich schaue nach, der ist auf Disney Plus. Auch hier wieder 114 Minuten. Kann man sich schön mal reingeben. Auch zum Nebenherschauen. Auch geeignet. Definitiv.
Ich glaube, ich habe den nie aktiv oder wissentlich gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich den früher als Kind bestimmt mal irgendwie gesehen habe, wenn der im Fernsehen lief. Aber dass ich jetzt sagen kann, ich habe das Wunder von Manhattan gesehen und fand ihn so oder so, ist nicht. Aber wenn ich mir so Bilder angucke, ja, also das ist halt der Weihnachtsmann. Der sieht halt aus wie der Weihnachtsmann. Das habe ich bestimmt schon mal gesehen und auch hier mit der Kleinen von Mathilda. Ich weiß es nicht, aber ich habe den bestimmt schon gesehen und der ist halt wirklich so, den stelle ich mir halt einfach so mega schmalzig vor, weil er hat auch so diesen Look und aber sowas braucht man auch an Weihnachten. Also ich gucke jetzt, ich sage jetzt nicht, mir ist ein Weihnachtsfilm zu schmalzig, sondern keine Ahnung, an Weihnachten will ich eine gute Zeit haben. Werdet ihr vielleicht nachher auch noch merken, ja, dass ich auf schmalzige Filme stehe. Sowas, ja, sowas ist einfach, sowas gehört zu Weihnachten dazu.
Absolut. Und da gibt es eine Szene. Es gibt eine Szene, ohne Scheiß. Ey, ich krieg da Tränen in den Augen, wenn ich das sehe, weil ich das einfach so schön finde. Und immer mal wieder ploppt so ein Video auf, in dem das praktisch das Gleiche ist. In dem das Gleiche jetzt im echten Leben praktisch gefilmt wird, wie so ein Weihnachtsmann, der in einem Kaufhaus arbeitet, dann praktisch etwas tut. Ich will es jetzt nicht sagen, schaut's einfach an. Aber da geht mir das Herz auf, da gehen mir die Tränenluken auch ein bisschen auf, weil es einfach so schön ist. Und da verdrücke ich auch was. Einfach, weil ich das einfach so toll finde, dass es da einfach so das gibt. Und vor allem dann auch, wenn halt dann auch mal immer mal wieder so ein Video auch mal im Netz auftaucht, wo jemand das dann praktisch dann, das gleiche Szenario dann auch im echten Leben sozusagen filmt. Das finde ich einfach schön.
Ja. Okay, dem Gedanken konnte ich jetzt nicht hundertprozentig folgen irgendwie.
Entschuldigung, ja. Es gibt eine Szene in dem Film, die finde ich einfach wunderbar. Und und diese Szene wird oft in einem echten Kontext.
Ach, mit so einem Mallcenter dann quasi, meinst du jetzt, oder?
Ah, okay. Ja, genau. Und es ist einfach so, dass diese Mallcenters nicht einfach immer nur, die machen das nicht nur als Job, sondern die leben das auch, weil das gibt es wohl auch wirklich. Da gibt es wohl ein Register von Mallcenters, habe ich mir dann irgendwann mal vor ein paar Jahren angeguckt, die dann auch wirklich viele Sachen, die dann zum Beispiel viele Sprachen sprechen, damit sie dann auch Leute, die halt kein Englisch können, dann auch mit den Kindern
reden. Oder mit Gebärdensprache teilweise sogar.
Ja, das ist die Szene, die ich meinte, okay. Tatsächlich.
Sorry.
Kleines Kind, kleines Mädchen kann nicht reden. Nein, alles gut. Wenn wir es jetzt schon mal, jetzt sind wir schon soweit. Kleines Mädchen und die Mutter sagt halt so, ja, es reicht, wenn sie auf dem Schoß sitzt, wenn sie nichts sagen, weil sie kann nicht, sie ist taub. Und dann kommt er halt und zack, 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 haut er da hier die Hände raus und macht, was wünschst du dir? Schaukelpferd, bam, kriegst du. Nein, nicht so krass, aber da geht mir das Herz auf. Und das ist schön. Und wie gesagt, dass es halt auch wirklich so im echten Leben ein Register gibt an Weihnachtsmännern mit ihren Skills, dass sie mehrere Sprachen sprechen, dass sie auch Gebärdensprache können und so weiter. Das finde ich einfach schön. Das gibt mir Hoffnung in die Menschheit wieder. Und an Kinder natürlich auch, weil es natürlich für sie auch die Illusion aufrechterhält. In diesem Moment kurze Spoilerwarnung an alle Zuhörer und euch vielleicht auch.
Sag's nicht.
Den Weihnachtsmann gibt es. Was? Leute, den Weihnachtsmann gibt es. Okay? So, ich hab's gesagt.
Der wohnt am Nordpol.
Richtig, genau. Mit seinen Elfen und mit seiner Frau. Ja. Das war's, was ich über den Film zu sagen habe. Ich weiß nicht, hast du den gesehen, Marco?
Nee, tatsächlich nicht. Weiß ich nicht. Der Titel hat mich schon immer abgeschränkt früher. Ich war nie ein großer Fan von Weihnachtsfilmen, muss ich dazu sagen. Das kam. Ich habe so meine paar Lieblingsfilme damals gehabt, die ein, zwei droppe ich vielleicht nochmal jetzt nachher, ja. Aber so generell muss ich sagen, ich bin eher so ein Grinch gewesen. So Weihnachten war mir so ein bisschen so egal. Ich wollte nur die Geschenke und alles drumherum ist mir egal. Jetzt so mit eigener Familie hat sich so ein bisschen tatsächlich gewandelt. Ich werde mir den bestimmt noch mal irgendwann angucken.
Ja. Empfehle ich dir. Mhm. Also wie gesagt, ist ein absoluter Feel-Good-Film.
Gerne. Okay.
Dann würde ich weitermachen. Ich habe gerade nämlich spontan meine Reihenfolge geändert, um wieder eine Überleitung zu benutzen. Kit hat ja gesagt, dass die meisten Weihnachtsfilme ein Happy End haben. Ich habe jetzt was genommen, was kein Happy End hat. Was auch eigentlich kein Weihnachtsfilm. Das ist ein bisschen Cheaten. Es ist eine Folge einer Serie. White Christmas heißt diese Folge aus der Serie Black Mirror. Aber weil ich gedacht habe, Black Mirror ist ja eine Anthology. Also es ist alleinstehend und er geht 75 Minuten. Dann habe ich gedacht, ja, dann ist es ein Film.
Schon Filmcharakter. Und
vielleicht kurz für alle, die...
Der geht länger als Nightmare Before Christmas wahrscheinlich.
Nightmare Before Christmas geht, glaube ich, 75 oder 74 und White Christmas geht 73. Also dann doch ein bisschen kürzer. Ich habe es mir gestern Abend tatsächlich wieder angeguckt. Das habe ich jetzt auch vor zwei, drei Jahren entdeckt, als ich Black Mirror für mich entdeckt habe. Also ist von 2014 schon die Folge. Vielleicht doch mal kurz, für alle, die Black Mirror nicht kennen, ist eine britische Serie, die mittlerweile auf Netflix läuft. Eine Anthology, die so ein bisschen das Thema Technologie behandelt und was damit alles schieflaufen kann. Also es ist eigentlich Sci-Fi, Horror,
Dystopie-Gedöns.
Und ja, allein deshalb von der ganzen Prämisse her muss ich von Anfang an sagen, das ist kein Feel-Good-Dings. Also da wird man nicht mit einem guten Gefühl rausgehen und sagen, hey, das hat Spaß gemacht. Ganz im Gegenteil, also als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, hat die mich nachhaltig beschäftigt, weil sie einen sehr unerwarteten philosophischen Ansatz hat. Aber vielleicht von vorne, also mitspielen tun in der Folge John Hamm, den man vielleicht kennt als John Hamm, Rafe Spall, Una Chaplin und Natalia Tena. Una Chaplin, vielleicht die bekannteste Rolle als Frau von Robb Stark. Mir fällt ihr Name nicht ein. Tisha, glaube ich, also aus Game of Thrones. Und Natalia Tena.
Talisha.
Tisha gibt es auch irgendjemand bestimmt. Natalia Tena als Osha, auch bei Game of Thrones. Und als Tonks aus Harry Potter. So.
Ja. Una Chaplin, wie der Name wahrscheinlich
auch Enkelin, oder? Lässt.
Ja, auch die Enkelin von Charlie Chaplin, genau, richtig.
Genau, die vier, würde ich mal sagen, sind die Bekannten in der Serie, in der Folge, die dann auch die mehr oder weniger die Hauptrollen spielen. Und wir haben mehr oder weniger in jeder Folge halt eine andere Voraussetzung oder eine andere technische Innovation, die halt eine Rolle spielt. Manchmal ähneln sie sich auch ein bisschen. Und hier ist eben die Prämisse, dass wir in einer nahen Zukunft leben, in dem sich die Menschen sogenannte Z-Augen haben einsetzen lassen. Heißt, auf die Netzhaut irgendwelche Chips, dass wir quasi keine Kameras mehr brauchen, sondern mit unseren Augen Fotos machen können, filmen können, direkt auf Social Media zugreifen können und so weiter. Und ja, halt irgendwie damit unseren Alltag bestreiten. Und dass wir mittlerweile an dem Punkt angelangt sind, dass wir unser Smart Home optimieren können, indem wir einen sogenannten Cookie in unser Hirn einpflanzen, der dann eine Woche lang, glaube ich, drin ist und während dieser Woche eine Kopie von uns erschafft und von unserem Unterbewusstsein und von unserer Persönlichkeit. Und dieser Cookie wird dann mehr oder weniger in deine Alexa eingesetzt. Okay, mein Alexa ist gerade angegangen. damit dann quasi dein Smart Home so optimiert ist, dass es halt alles schon vorher weiß. Ne? Die weiß dann, wann du am liebsten aufstehst, mit was für einer Musik. Das heißt, du musst dein Smart Home nicht mehr besprechen, sondern weil dein ganzes Bewusstsein
da drin ist. Er weiß, was du willst.
Weiß es schon, was du willst. Und mit diesen Technologien wird dann so ein bisschen Schindluder getrieben in den Folgen. Also die Rahmenhandlung ist im Endeffekt, dass John Hamm und Rafe Spall irgendwie an einem abgelegenen Ort sind, in einer winterlichen Hütte, anscheinend schon seit 5 Jahren dort zusammen sind und sich zum ersten Mal richtig unterhalten, weil das ist Weihnachten. Und John Hamm fängt dann an zu erzählen. Und es werden so 3 Geschichten erzählt, 2-mal John Hamm, 1-mal Rafe Spall. Ja, und ich will über die Story gar nicht so viel sagen. Sie fängt düster an, sie wird noch düsterer. Und am Ende bleibt man wirklich zurück und denkt sich, fuck. Und das ist bei Black Mirror halt meistens so. Black Mirror hat sehr viele okay Folgen, hat Folgen, die meiner Meinung nach richtig schlecht sind, hat aber auch richtig gute Folgen. Und White Christmas ist für mich mit Abstand die beste Folge, die sie gemacht haben. Ja, weil ich habe gesagt, einen philosophischen Ansatz. Es geht im Endeffekt darum, dass dieser Cookie, den du in deine Alexa einpflanzt, dass der ein komplettes Bewusstsein hat. Das heißt, dieser Cookie, sobald er aus deinem Gehirn rausgenommen hat, denkt dieser Cookie eben, er ist noch die Person, aus der er entpflanzt wurde. Er hat ein komplett eigenes Bewusstsein, er hat alle Erinnerungen dieser Person. Nur hat er halt keinen Körper mehr, sondern er existiert halt nur noch digital. Und das Ganze nimmt sich so ein bisschen den Ansatz, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Oder wie lange ist ein Mensch ein Mensch? Was macht ein Mensch menschlich? Weil diese Cookies dann natürlich programmiert werden sollen. Das ist der Beruf von John Hamm, der dann eben diesen Cookies sagen muss, hey, hör mal zu, du bist jetzt kein Mensch mehr, du bist nur Code, du musst jetzt hier machen, was ich dir sage. Und da haben die natürlich keinen Bock drauf. Und mit einem kleinen Kniff bringt er die aber dazu, er bricht sie im Endeffekt komplett, weil diese Cookies dann anfangs sagen, nee, sie machen das nicht, sie optimieren es hier nicht, das Smart Home, da haben sie keine Lust drauf. Dann sagt er, ja gut, du willst also nichts machen, ich mach das nicht. Ja, und dann spult er kurz in ihrem Programm 6 Monate vor. Und in diesen 6 Monaten macht der Cookie nichts, gar nichts. Er kann nicht schlafen, er kann nichts machen, er wird gefoltert im Endeffekt 6 Monate mit nichts tun. Und danach hat er diesen Cookie so gebrochen, dass er dann einfach ja, nur noch macht, was ihm gesagt wird und für dieses Ding da ist. Und das wirft dann halt wirklich so die Frage auf, okay, ist das menschlich? Ist das verwerflich, was da gemacht wird, dass dieses Bewusstsein manipuliert wird? Ist es ein Bewusstsein, auch wenn es nur eine Kopie und Code ist, aber ist es sich seiner selbst bewusst? Ja, es ist wirklich vielleicht schwer, jetzt dem zu folgen, wenn man es nicht gesehen hat. Deshalb guckt euch das an, ist auf Netflix. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, erwartet kein Feelgood. Nehmt euch vielleicht ein bisschen Zeit, um hinterher drüber nachzudenken. Aber auch hier, ich habe vorhin schon gesagt, Weihnachtslieder. Hier ist auch ein geiles Weihnachtslied. I Wish It Could Be Christmas Every Day von Wizard. Mega Song. Mega. Und kurz wird Last Christmas angespielt. Aber das nur im Hintergrund. Aber I Wish It Could Be Christmas Every Day ist seitdem auch jedes Jahr in meiner Playlist. Mega Song. Auch wenn der Protagonist ihn vielleicht nicht so toll findet, vor allem am Ende. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten. Ja, wie gesagt, 74 Minuten auf Netflix. Man muss auch nichts davon gesehen haben. Also man braucht keine anderen Folgen von Black Mirror gesehen haben. Wie gesagt, Anthology, man kann alles für sich gucken. Klar gibt's Anspielungen auf andere Folgen. Die sind aber nur oberflächlich. Also die haben mit der Story nichts zu tun. Wenn man sie nicht versteht, dann ist es auch nicht schlimm. Wenn man sie versteht, ist es ganz cool. Dann weiß man, okay, das ist Folge 3 oder Folge 6, auf das es jetzt anspielt. Aber wie gesagt, kein Muss und absolute Empfehlung. Ich habe es so weit hinten nur gerankt, weil es eigentlich gecheatet ist, weil es kein Film ist. Deshalb nur auf Platz 4. Sonst hätte ich vielleicht auf Platz 2 oder auf Platz 1 nicht. Platz 1 ist mir heilig. Auf Platz 2 gemacht. ja, mega.
Ich habe ja, muss ich ja zugeben, obwohl ich mega affin eigentlich dafür bin, ich habe noch nie eine Black Mirror-Folge geguckt.
Also ich gebe dir den Tipp. Ja. Wenn du Black Mirror anfängst, fang nicht mit der ersten Folge an.
Ich kenne sogar schon den Inhalt der ersten Folge komplett.
Ja, weil ich kenne das von so vielen Leuten,
die gucken
die erste Folge und sind dann so abgeturnt.
Aber so schlimm fand ich
das mit dem Schwein.
Ja, ganz genau, richtig. Nein, ist es auch nicht. Aber
also wie gesagt, ich kenne die Folge schon und ich wüsste, worauf ich mich einlasse. Aber
ja.
Aber ich bin da eigentlich mega affin für sowas. Ich finde jetzt die Grundprämisse von deinem Pick halt auch grundsätzlich mega interessant so. Also,
Ich hatte den Film auch tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ich habe den aber auch gesehen. Und als du das jetzt erzählt hattest, war es schon so, oh, ist es das, was ich denke, die Folge? Ja, das ist die Folge. Und ja, die war sehr mindfuckig irgendwie. Also schon auch sehr, sehr gut. Also tatsächlich. Also es ist wirklich eine der besseren Folgen. Ich habe das Gefühl, es ist immer so ein bisschen Hit or Miss. Also die sind alle durchweg eigentlich unterhaltsam, aber es gibt einfach ein paar Folgen, die stechen raus. Da ist jetzt hier White Christmas mit drin. Ich finde 50 Million Merits ist, glaube ich, die zweite Folge.
White Bear.
Super. Und meine Lieblingsfolge ist tatsächlich San Junipero.
Ja, gut, das ist halt wirklich eine Feel-Good-Folge. Ausnahmsweise, stimmt. Da muss man sagen, da hat Black Mirror eine Feel-Good-Folge gemacht.
Habe ich auch USS Callister gesagt, die Star Trek
mit Meth Damon.
Mit Meth Damon und der Mutter aus How I Met Your Mother. Also Kristen Milioti und Jesse Plemons als in den Hauptrollen. Und Jimmy Simpson spielt auch mit. Muss man auch sagen, ne? Also, und ein paar andere, die man auch tatsächlich so vom Sehen her dann auch kennt. Will jetzt aber auch nicht hier reingrätschen, aber das sind so die Folgen, die ich jetzt wirklich auch sehr, sehr gerne sehe. Und auch immer mal wieder gerne nochmal anschaue. Aber White Christmas tatsächlich nicht, weil hatte ich nicht mehr im Kopf bis jetzt gerade. Vielleicht muss ich mir den auch nochmal reinziehen.
Die sechste Staffel könnt ihr gerne weglassen. Also wenn ihr vorhabt, das zu bingen, die sechste Staffel ist die aktuellste.
Das ist die mit Miley Cyrus,
also, oder? Also die Miley Cyrus-Folge, sorry. Ich mag ja, also Miley Cyrus, ich verstehe den Hate gegen ihre Person teilweise nicht. Aber das war einfach keine Black Mirror-Folge. Ja. Sorry, das war eine Hannah Montana-Folge. Allein, nee, da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Die war kacke. Und was gab es in der Staffel noch? Dann gab es noch die Folge hier mit dem Typ, von dem ich nie weiß, wie er heißt, der bei Sherlock nicht den Mycroft, sondern wie heißt der Gegner von Sherlock? Moriarty spielt. Und mit Topher Grace.
Ich habe Sherlock
die
gesehen.
Die war okay. Und dann gab es noch die Folge auch wieder mit Anthony Mackie. Wo sie, was Anthony Mackie, ich weiß nicht, aber da geht es darum, dass sie in ein Street Fighter Spiel einsteigen können und alles fühlen. Also sie verprügeln, ja, sie hauen sich dann anfangs aufs Maul. Ja, aber dann geht es schnell in die Richtung, dass er den die ganze Zeit mit seinem besten Freund in dem Spiel Sex hat. Ja, also so habe ich am Anfang auch reagiert. Also,
ja, Rio
ja, gut, nee, also der eine nimmt dann immer einen weiblichen Charakter.
Da hat das, wenn die sich dann davor noch verprügeln, dann kriegt das Wort Brokeback Mountain auch wieder eine ganz neue Bedeutung.
Also ist irgendwie merkwürdig. Aber wie gesagt, Black Mirror hat viele merkwürdige Folgen. Aber wie gesagt, 6. Staffel können da gerne weglassen. Aber nicht, habe ich schon gesagt, welche Staffel? Ich glaube Staffel 2, Folge 4. Das ist auch teilweise nicht klar. Manche sagen auch, es wäre Staffel 3, Episode 1, weil die auch ganz komisch angeordnet sind.
Es ist ein Special.
Bitte? Ein Special war das?
Das war, glaube ich, eine Special-Folge.
Also da blicke ich eh nicht durch.
Eine sehr besondere Folge, so wie diese hier.
Something special. Ich habe noch was Passendes dazu. Alexa, spiele Last Christmas.
Nein.
Vielleicht klappt es ja bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin.
Also jetzt mal ganz kurz Real Talk.
Ich wollte es einfach mal
ausprobieren. Der Hate gegenüber Last Christmas ist für mich absolut unverständlich. Ganz ehrlich, Last Christmas, ich habe, glaube ich, okay, ich arbeite nicht im Einzelhandel, vielleicht geht es Leuten im Einzelhandel anders. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwo in der Öffentlichkeit Last Christmas gehört habe und gedacht habe, oh, schon absolut. Wieder Last Christmas.
Absolut.
Der Hate gegen Last Christmas ist für mich ein künstlicher Hate, muss ich jetzt hier mal, also hier den Zeigefinger erheben, der von irgendwelchen Z-Promis bei der ultimativen Chartshow oder bei der Hit-Giganten gemacht wird, die dann da sitzen und sagen, boah, hier der Last Christmas, kennt ihr das noch? Ja, ganz
schön,
ganz
überall. Schlimm.
Und
dann kommt der Bühlein und sagt so, oh, jedes Mal, wenn ich das höre, da verreckt.
Metal, und macht dann wieder Headbanger und Metal, Monem. Naja, egal. ich verstehe es. Ich finde Last Christmas ist ein guter Song. George Michael ist ein guter Typ. Den anderen Typ von Wham kenne ich nicht. Last Christmas geht. Ich habe es auch in meiner Playlist zu Weihnachten. Also
ja, natürlich geht's. Aber es ist tatsächlich so. Also ich bin aus dem Einzelhandel ursprünglich 12 Jahre lang und ich bin froh, dass ich es nicht mehr sein muss. Aber ja, ich habe das auch sehr oft gehört und du hörst es halt auch im Radio wirklich. Also für die jetzt vielleicht jetzt eher ihre Musik sich über Spotify reinziehen oder so, das ist vielleicht nicht und vielleicht läuft das auch nicht auf Big FM oder auf Energy. Aber ich sag mal bei den Alteingesessenen, die Altparteien der Radiosender vielleicht, die jetzt hier die SWR 1 und die Radio Berlins und keine Ahnung was, die spielen das ja dann auch eher. Und ich habe auch kein Problem damit, aber ich muss es auch nicht wirklich oft hören. Also es gibt bessere Lieder. Es gibt definitiv bessere Weihnachtslieder.
Also ich muss auch sagen, ich würde es glaube ich nicht sagen, hier Alexa spielt Last Christmas, aber es ist in meiner Weihnachtsplace und ich skippe ihn jetzt nicht, wenn er kommt. Ja, gut, okay.
Ja, schon.
Aber trotzdem, also den Hate konnte ich nie nachvollziehen. Leute, hasst nicht so viel, liebt mehr.
Nee, den Hate kann ich auch nicht nachvollziehen.
Nö, das passt
auch. Also den Hate kann ich auch nicht nachvollziehen.
Das gehört halt dazu.
Ich kann mit dem Song leben halt, also muss ich auch. Also von
ich daher. Glaube, es ist diese existenzielle Angst.
Wie viel Glühwein kommt?
Scheiße, ich muss jetzt anfangen, wenn man zum ersten.
Ja, es fängt jetzt Weihnachten an.
Ja, das genau. Ist das halt jetzt fängt es an, jetzt kommt der Stress, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Weil es reicht nicht, dass der Rewe hier um die Ecke schon Ende Oktober schon den Lebkuchen hat.
Ist doch geil. Lebkuchen schmeckt das ganze Jahr geil. Habe ich auch nie verstanden, warum sich die Leute darüber aufregen. Leute regen sich über so viele Sachen auf. Lebkuchen im Sommer, warum nicht? Die sind geil. Diese Vollmilch-Lebkuchen in Herzstern und was ist das?
Boah, die sind so... Die mit Marmelade.
Nee, ich meine ganz normal. Gut, Lebkuchen ist ja aber auch so eine Definitionssache.
Der Standard-Elisen-Lebkuchen meinst du, oder? Also
ich meine einfach sowas mit Schokolade. Und dann innen drin das Lebkuchen. Ich glaube, die sind bestimmt vom Aldi oder so. Da gibt es ein Herz, da gibt es einen Stern und also da gibt es noch was. Das sind so ganz große. Die sind so groß.
Also ich mag ja diese einfachen, dieser Elisen-Lebkuchen. Dieser mit der Oblate drunter und mit dem Zuckerguss oder mit einem Dingsguss. Das finde ich ganz geil. Was ich gar nicht kann oder was ich auch nie probiert habe wahrscheinlich auch, es sind diese Lebkuchenherzen.
Doch, die mag ich ja, mit Marmelade drin. Mega.
Lebkuchenherzen. Ich meine jetzt Lebkuchenherzen, wie man es auch auf dem Jahrmarkt kaufen kann.
Ach so, nee, das habe ich nicht. Nee.
Das meinte ich. Wo dann draufsteht, mein Schatzer. Oder hab dich lieb. Sei mein. Und so weiter. Nee, nee, ja. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Diese Liebessäuseleien und Liebesbekundungen und dass man sich mit Gebäck gegenseitig anschmachtet. Ich will lieber auf dem Film sehen, wie Leute sich anschmachten, weswegen ich jetzt zu meinem nächsten Film komme, der nicht nur ein Film
Nein.
ist. Sondern drei. Ah, doch,
okay. Sorry, ich dachte, du sagst was anderes. Weil dann hätte ich ein Veto eingelegt und gesagt, darüber reden wir später, aber ich glaube, es ist doch nicht das, was ich meinte.
Ich glaube, mach ruhig nicht, weiter. Dass der ist, den du hast. Es ist nämlich per se in dem Sinne kein Weihnachtsfilm. Tatsächlich. Und zwar eher der Hintergrund hier ist tatsächlich, dass ich vor einigen Jahren mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Ich damals aber nicht wusste, dass dieser Film zum Repertoire jedes Weihnachtsfestes gehört. Und das ist Sissi. Okay. Ja, Sissi. Und nicht nur der erste Film. Auch Sissi,
Schicksalsjahre die junge Kaiserin. Einer Kaiserin.
Und auch Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin. Jeweils 55, 56 und 57 erschienen. Der österreichische Historienfilm, ich finde es ein bisschen schade, dass der Nenad nicht da ist. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er dein Info zu hat. Darüber. Ja, das finde ich ja schon geil. Ich hab tatsächlich, bis ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, nie Sissi gesehen. Aber ich habe auch immer das Gefühl, ich glaube, Sissi ist doch auch so ein Film, der auch immer an Weihnachten kommt, oder? So wie die 10 Gebote immer an Ostern kommt. Und Ben-Hur. Ja. Es kommt doch an Ostern. Ja. Und Sissi kommt immer
Sissi an Weihnachten. Sissi kommt immer zu Weihnachten.
Sissi kommt immer an Weihnachten. Und liegt vielleicht auch daran, dass die Uraufführung irgendwie auch um die Weihnachtszeit damals war. Ich glaube auch Dezember 55. Und ich habe den tatsächlich vorher noch nie gesehen. Und ich muss auch sagen, also wir gucken den wirklich jedes Jahr an, also alle drei Filme an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Es ist ein unglaublich super schnulziger Heimatfilm. Ist so. Alle drei. Und das ist auch okay, weil das sind Produkte ihrer Zeit und da waren sie auch super. Es waren also, ich glaube auch, dass diese Filme wahnsinnig viel für den Tourismus gemacht haben in Österreich. Mit den ganzen Landschaftsbildern, mit den Naturbildern und so, wie es halt ein Heimatfilm halt auch ist. Das ist einfach Sissi ist Kult. Ja, gerade dieses Sissi, Franz, sowas. Hier, irgendwann mal werde ich auch ein Trinkspiel machen daraus. Das kommt auch noch. Das gibt's auch bestimmt. Und hier, ich glaube, Ernst Marischka, glaube ich, in allen drei Teilen die Regie geführt. Der auch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Filme der gemacht hat. Der hat schon, glaube ich, auch 1920 rum angefangen und bis in die 60er Jahre dann noch gearbeitet. Also eher tatsächlich einer der letzten Filme, die er noch gemacht hatte. Und ja, wer kennt die Geschichte von Sissi nicht? Der bayerischen Prinzessin, die sich in den Kaiser von Österreich verliebt und die Höhen und Tiefen, die das Wiener Hofzeremoniell mit sich führt und sie als junge, freie Dame, die einfach ihr Leben leben will und das aber nicht kann, weil sie einfach gefangen ist in diesem zwischen dieser Liebe zu ihrem Mann, der aber auch mit seinem Staat, mit seinem Land verheiratet ist, gefühlt. Und auch mit der Königin Mutter, mit der Mutter vom Franz und so. Und die dann da auch nochmal mit reinpfuschen will. Und sie will einfach nur ihren Franz lieben. Und er liebt sie doch natürlich auch. Aber es ist irgendwie ganz komisch. Und Sissi ist auch dann irgendwann mal ganz traurig. Und dann ist auch irgendwas mit ihrem Kind im zweiten Film. Und dann ist das Kind weg und dann ist das Kind wieder da. Und immer wieder drin, was diesen Film oder diese Filme für mich... Also ich hoffe immer auf diese Momente, in denen der kleine Dackel auftaucht. Das ist im ersten Film 2 oder 3 Szenen, auf die arbeite ich immer hin. Und im zweiten Film gibt es, glaube ich, auch 1 oder 2 Szenen. Und auf die zu denen hangel ich mich auch hin. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, also ich kenne den jetzt nicht auswendig. Meine Freundin kennt den wirklich in- und auswendig. Die kann den, wenn der DVD-Player mal streikt oder sowas, die kann das jetzt auch hier geschwind dann auch vorzitieren. Also das geht dann auch natürlich. Schön, ist wirklich, ist ein schöner Film. Es ist ein schnulziger Film. Romy Schneider ist wunderbar als Prinzessin Elisabeth, als Sissi. Karl-Heinz Böhm, eine fucking Legende. Eine Legende des deutschsprachigen Kinos. Fabian geht, ist okay, passt schon. Ich hoffe, du machst dir noch einen Lumumba, damit du das aushältst. Ich zieh das jetzt durch. Magda Schneider spielt mit. Das ist die Mutter von Romy Schneider, spielt die Mutter dann auch von der Sissi. Und wen ich auch geil finde, ist Gustav Knut als der Herzog Max in Bayern. Beziehungsweise, ja, Herzog Max Josef in Bayern, der die ganzen Filme über eigentlich nur jagen und saufen und kegeln will. Und das finde ich mega
geil. Da bin ich dann wieder dabei.
Das ist, ja, absolut. Und für dieses Leben lebe ich. Das würde ich auch gern wollen. Und es gibt so, ja, und es entwickeln sich halt so, keine Ahnung, ich habe den jetzt auch schon 7 oder 8 Mal jetzt gesehen mittlerweile, alle 3 Filme, und es entwickeln sich dann natürlich dann auch diese Running Gags. Also das ist so zu meinem Bezug zu denen. Der kleine Dackel, der einen viel zu großen Stock hat, und da wird natürlich darauf kommentiert jedes Jahr, oh, der Stock ist viel zu groß für den, ob der den ins kriegt. Und diese nervigen kleinen Kinder, die ganzen Geschwister von der Sissi, weil die hat irgendwie, keine Ahnung, der Max konnte es wahrscheinlich nicht in der Hose halten. Die haben irgendwie, das sind irgendwie 12 Kinder oder so. Und eines nerviger als das andere. Und nur die 2 Ältesten, also halt die Helene, die Nene, also die große Schwester, die eigentlich dem Franz versprochen war, und die Sissi, die anderen brauchst du alle nicht. Die sind einfach nur nervig. Die willst du eigentlich in den See schmeißen. Aber für den Max, für den Zeppel, also den Dackel, und für diese gestochene Aussprache von dem Kaiser Franz. Achso, und der Vater vom Franz, der ist auch super. Der ist auch geil. Den finde ich super. Der tut immer so, als ob er nichts hören kann, aber er kann hören, ignoriert aber alles, was er nicht hören will. Sprich, alles, was seine Frau ihm sagen will. Finde ich geil. Finde ich geil. Würde ich, glaube ich, selber in meinem Privatleben anwenden. Hallo Nicole, in dieser Stelle, sie hört zu. Sowohl jetzt hier durch die Türe als auch später, wenn die Folge veröffentlicht ist. Aber es ist Kult jetzt mittlerweile, und ich schaue die Filme jetzt, es ist fester Bestandteil des Weihnachtstraditionells, den wir jetzt pflegen, und das ist auch okay so. Ich sage jetzt keinem von euch, dass ihr den unbedingt anschauen muss, das ist aber mein Weihnachtsfilm, weil das einfach immer zu Weihnachten läuft. Und ich sag mal, den ersten und den zweiten kann man anschauen, der dritte ist relativ verlässlich. Und ist auch okay so, weil ich glaube, es war sogar geplant, dass ein 4. Teil noch gemacht werden sollte, in der die Romy Schneider, in der es dann auch das tragische Ende von der Sissi geht, die wurde ja dann auch von einem, oh Gott, habe ich jetzt meine Fakten richtig? Die wurde, glaube ich, auch von einem Rebellen erstochen. So war das, glaube ich. Und ist sehr, sehr traurig gestorben, also unglücklich verstorben. Naja. Ja, das war mein kleiner Rant. soll ich gleich weitermachen?
Ich hätte eine Frage dazu tatsächlich.
Ja, bitte.
Mhm. Wie steht deine Freundin zu 3 Nüsse für Aschenbrödel?
Hey, okay. Droppt hier nicht meinen Pick? Wow, oder Nenas, okay, Top 1?
Dann, gut. Dann gut. Nehme ich das wieder zurück, die Frage.
Nein.
Also nicht gut, okay.
Nein. Alles nehmen wir jetzt. Aber es ist bestimmt
nicht. Ich habe nur nicht geguckt. Das kann sein.
Ich kann sie fragen. Ich kann sie fragen, wenn ihr wollt. Ich mach mal kurz
die Tür auf. Also ich habe 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.
Weil ich finde, das sind so typische Mädchenfilme halt. Also ich weiß, dass meine Schwester beispielsweise, die guckt immer die Aschenbrödel-Geschichte. Und ich glaube, die guckt auch Sissi. Ich glaube, die guckt auch Sissi gerne.
20 Mal
am Tag. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel habe ich aber auch, glaube ich, nur
2 Mal gesehen. Ich habe das alles nie gesehen.
Ich habe den letztes Jahr das erste Mal gesehen. Ich bereue es tatsächlich, weil ich verstehe auch nicht, was die Leute daran finden. Also, ja, klar, ist ein Märchen so, aber ach komm, dann würde ich mir lieber einen schönen Film angucken als 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Also,
so, aber ja, dann lass uns nachher
drüber reden. Der Titel ist schon kacke.
Ja. Also, ja, aber zu Sissi habe ich auch. Alles, was ich über Sissi weiß, weiß ich
auch Bulli. Gar keinen.
Also, ist traurig, aber also, ich weiß, also hier Lissi und der wilde Kaiser, ja, aber sonst, das war's mit meinem Sissi-Wissen.
Ich muss sagen, also ich sag mal, die Geschichte der Kaiserin finde ich schon sehr, sehr faszinierend, ist schon sehr, sehr interessant. Ich war selber dann auch mal, ich habe ja dann, als wir noch relativ frisch zusammen waren, habe ich dann halt gemeint, so, oh, es gibt ein paar geile Museen in Wien. ich frage sie mal, ob sie da Urlaub machen will. Und dann haben wir also gefragt, hey, hast du mal Bock, irgendwie eine Woche nach Wien zu gehen? Da hat sie so große Augen gesagt, oh, dann gehen wir aber in die Hofburg. Dann gehen wir aber dann ins Schloss. Und dann machen wir Sissi hier, machen wir Sissi da und Sissi da und da. Und meine Augen sind dann immer mehr so ist ein bisschen glasiger geworden und es wurde immer mehr so, what have I done? Aber es war insgesamt sehr, es war super, es war schon sehr, sehr interessant. Also Sissi war eine sehr, sehr tragische Figur der Geschichte. Also sehr, sehr unglücklich tatsächlich durch diesen goldenen Käfig, den sie da auch hatte. Und wie gesagt, auch sehr, sehr unglücklich gestorben. Also das ist leider schon der Realität recht fremd gewesen, diese Filme, die das natürlich super romantisiert haben. Aber da lief es, glaube ich, wohl nicht so wirklich gut im echten Leben. Also kann man sich mal einlesen. Also ich finde das schon sehr, sehr interessant zu sehen. Also das ist wirklich eine der tragischen Figuren der deutschen, österreichisch-ungarischen Geschichte.
Apropos Österreich.
Ja, genau. Ich könnte auch gleich dem Nenad seinen nächsten Film vorlesen, wenn wir schon dabei sind. Und wie gesagt, ich werde jetzt nicht versuchen, das in dem Wiener Dialekt zu erzählen, weil das kann ich nicht so gut. Ich glaube auch nicht für den gesamten Text. Aber ich lese jetzt auch jetzt hier das Werbeteam einfach vor. Und ich zitiere. Platz 3. Hoop Dreams. 1994. Regie Steve James. Zugegeben, das ist ein ganz kleines bisschen geschummelt von mir. Eigentlich gibt es an einem Dokumentarfilm, der zweifarbige Jugendliche über einen Zeitraum von 4 Jahren verfolgt, in der Hoffnung, sie könnten eines Tages in der NBA spielen, rein gar nichts Weihnachtliches. Nichts, außer meiner persönlichen Bindung mit dem Film. Zum einen bin ich seit Kindheitstagen sehr großer Fan des Sports und habe in meiner Jugend selber mal Basketball trainiert. Zum anderen habe ich die Doku vor vielen Jahren an Weihnachten zum ersten Mal gesehen und assoziiere die festlichen Tage gegen Jahresende automatisch damit. Dass zwei Kids aus dem Ghetto zwischenzeitlich auch mal ihre Höhenflüge haben, ist auch feierlich. Okay, doofer Witz. Bis zum heutigen Tag ist das mit die einzige Doku, von der ich behaupten würde, dass man sie sich ansehen sollte, selbst wenn man mit dem Sport nicht viel anfangen kann, da sowohl die sozialen Strukturen der USA im Handumdrehen zerpflückt werden oder dabei pathetisch, ohne dabei pathetisch oder zu forciert zu werden, als auch rein filmisch sehr viel geiles Zeug zu finden ist. Alleine der Schnitt ist zum Niederknien und wurde, meines Wissens nach, bislang als einziger Dokumentarfilm in dieser Kategorie für einen Oscar nominiert. 170 Minuten Lauflänge hören sich nach einer Menge Holz an, aber vertraut mir, jede Sekunde ist es wert. Zitat Ende. Hoop Dreams habe ich absolut nicht auf dem Schirm, tatsächlich.
Nope. Nein, ich auch nicht, aber ich hab durchaus Bock, mir den anzugucken, tatsächlich. Also, ich bin jetzt kein, ich verfolge weder NBA noch oder so, aber ich habe früher relativ viel irgendwie mit Basketball am Hut gehabt, so. Schreibe mir auch ein paar Skills irgendwie zu, obwohl ich jetzt körperlich wahrscheinlich nie großer Basketballspieler werden würde, aber nee, auf jeden Fall. Wenn ich mal den irgendwie so in die Finger kriege oder ins Streaming-Angebot kriege, so warum nicht? Auf jeden Fall.
Ja, vor allem spricht er da was Gutes an, finde ich, gerade mit dem Thema, dass es eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber er das halt an Weihnachten gesehen hat. Ist für mich legitim. Ja, ja. Also ich finde, das ist ja an Weihnachten möglich so. Also bei mir sind es zufälligerweise halt auch alle Filme, die an und um Weihnachten spielen. Aber es gibt so Filme, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe oder im Vorgespräch, ich kann mich an nichts mehr erinnern, bezüglich Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ja auch kein Weihnachtsfilm, aber den gucke ich mir halt jedes Jahr Weihnachten an, genauso wie Harry Potter. Das gehört für mich irgendwie so zu Weihnachten dazu, weil ich damit halt Weihnachten von früher in Verbindung bringe irgendwie. Und von daher ist es für mich völlig legitim, wenn er sagt, es ist für ihn, gehört zu seinem Weihnachtsfilm dazu, auch wenn es mit Weihnachten nichts am Hut hat. Ja, aber sagt mir tatsächlich auch gar nichts, weil ich auch mit dem Sport tatsächlich nie irgendwelche Bezugspunkte habe. Mir wird früher immer gesagt, hey, du bist groß, mach Basketball. Und deshalb hatte ich da immer schon so eine Trotzeinstellung gesagt, nee, mach ich bestimmt nicht. Und ey, ich kenne Michael Jordan aus Space Jam. Aber das war's dann auch, was ich mit Basketball in Verbindung bringen kann.
Ja, ich noch aus NBA Jam für den Super Nintendo, wobei Michael Jordan da gar nicht mitgespielt hat bei den Red Bulls. Bei den Chicago Bulls, Entschuldigung. Das waren, glaube ich, Scottie Pippen und Dennis Rodman, glaube ich, noch.
Es gab schon viele coole. Es gab auch irgendwie Street Hoops, irgendwie für PSA. Eins, da konntest du dann halt immer so Dunking-Tricks machen und so, das war schon ganz cool. Auch jetzt hier die NBA 2K, keine Ahnung, was für ein Jahr dann so waren, eigentlich auch ganz cool. Nee, Basketball ist schon ein cooler Sport, aber
ja, da war ich auch nie so richtig drin. So, also so Anfang der 2000er oder sowas, da habe ich auch relativ oft Basketball gespielt. Ja. Halt bei uns jetzt hier so der Streetball Court, der halt da war. Da haben wir das weiß ich auch noch. Das verbinde ich auch immer geil mit Sommer. Da haben wir den Sommer im Prinzip abends mit Zocken im LAN verbracht, bei einem Kumpel daheim. Und mittags sind wir dann eben zum Basketballspielen gegangen, haben uns dann immer noch so eine CD mit so Hip-Hop-Beats, die gerade neu rauskommen sind, von Kaza runtergeladen oder von LimeWire und dann die auf CD gebrannt und sind damit am Basketballspielen gegangen. Also das
LimeWire,
das war nochmal eine Zeit. Mhm. Ja. Aber also Hoop Dreams gibt's, glaube ich, auf TV Now, kann man sich das anschauen, glaube ich.
Okay.
Und also kann man sich bestimmt anschauen. Also, sorry, ich kann da leider nicht viel zu sagen, weil ich den eben einfach nicht kenne.
Nee, genau.
Aber ja, gerne. Also mit Basketball kann ich so an sich auch viel anfangen. Viel anfangen im Sinne von, dass ich halt jetzt hier dem jetzt zumindest nicht abgeneigt bin, dem Sport an sich. Also auf jeden Fall. Also das finde ich schon ganz gut, schon ganz cool auch. Ja.
Sehr gut. Ich mache mal weiter. Ihr habt mich ausgelassen. Ich habe erst einen Film.
Ja, dann darfst du jetzt genannt. Zwei sagen.
Genau, ich sag mal zwei. Einen hast du ja schon mal gedroppt. Versprochen ist versprochen. Geil. Aus dem Jahr 1996 habe ich tatsächlich als nächstes auch hier so zu stehen, von Brian Levent, der unter anderem halt auch alte Klassiker gemacht hat. Ein Satansbraten kommt selten allein. Oder ein Hund namens Beethoven hat er auch inszeniert. Ja, worum geht's? Arnold Schwarzenegger spielt einen relativ erfolgreichen Geschäftsmann, der aber halt seinen Sohn so ein bisschen vernachlässigt und zu Weihnachten wünscht sich der Sohn Jamie, gespielt von Jake Lloyd, wir kennen ihn alle.
Yippie.
Und vergessen ihn auch alle aus Star Wars Episode 1, der den Anakin gespielt hat. Jedenfalls wünscht er sich den Turbo Man. Ja, eine Actionfigur und aus einer sehr beliebten, ja, was ist das, eine TV-Serie, genau. Und ja, was Arnie verpasst hat, ist, dass dieser Turboman sehr beliebt ist und alle Turbomans irgendwie ausverkauft sind. Er kriegt halt nur irgendwie diesen Widersacher, weiß ich nicht, Dementor oder wie er auch immer heißt.
Nein, sein Sidekick, Booster.
Booster, genau. Stimmt, er kriegt den Booster, ja, Entschuldigung. Und naja, es geht halt darum, wie er den Turboman bekommt oder halt nicht bekommt, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Aber nein, ich verbinde halt mega viel mit diesem Film. Ich habe den damals auf VHS bekommen, guck mal, 96, wie alt war ich da? Ach Gott, Mathematik.
Also ich war da 9.
Ja, ich war auch 9. Ja, 87 geboren, ja, ich war 9 Jahre alt, ich habe den als VHS bekommen. Für Leute, die nicht wissen, was eine VHS ist, ist eine Videokassette, die gab es vor der DVD, welche wiederum vor der Blu-ray gab. Genau, eine relativ große Kassette, die man noch in einen Videorekorder gepackt hat. Ich habe den relativ oft geguckt. Ich mochte Arnold Schwarzenegger in dieser Rolle. Er war halt mega drüber einfach eigentlich, aber auch schon oft nicht geguckt. Ich hatte bloß gelesen in Vorbereitung, als ich mir ein bisschen was rausgeschrieben habe, so aus Wikipedia nochmal oder nachgelesen habe, der hat ja irgendwie die Himbeere gekriegt für die schlechte Regie. Mag sein, kann sein, aber nichtsdestotrotz verbinde ich mit dem Film halt einfach total Weihnachten, auch weil ich ihn halt als Kind krass viel geguckt habe. So. Und ich kann das auch nachvollziehen. Du wünschst dir diesen Turboman halt. Ich habe mir damals auch ein Dings gewünscht. Das halte ich meinen Eltern heute noch vor. Ich habe mir man sagt jetzt heute Native Americans gewünscht. Ja, als Figuren, also ja, Indianerfiguren habe ich mir gewünscht. Was habe ich bekommen? Ein Ken.
Wow. Okay.
An Weihnachten. Ich habe ein Indianer-Can bekommen. Zu Weihnachten.
Nicht.
Es war Theater zu Hause, also wirklich. Ich habe meine Eltern und meine Großeltern habe ich angeschrieben, was das für ein Scheiß. Also weiß ich nicht, was ich gesagt habe, ich war jung. Was ich gesagt habe, ich wollte halt so eine kleine Actionfiguren haben. So aus Plastik, einfach so ganz Billo-Zeugs. Ich habe einen Ken-Indianer-Look gekriegt. Ich war todtraurig.
Oh Mann, würdest du sagen, das war das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
Ja, also ich kann mich nicht mehr viel an meine Kindheit
erinnern. Alles verdrängt wegen diesem Ken.
Ja. Ja. Ach du Scheiße. Also es war wirklich das schlimmste Geschenk, glaube ich, wirklich, ever.
Dann auch Ken. Nicht mal irgendwie ein Action-Man oder sowas, diese G.I.
Jones. Nein, ein Ken auf dem Pferd,
oh,
ja.
Oh Mann.
Richtig gut. Also es war schon trauriges Weihnachten.
Aber irgendwie jetzt im Nachhinein auch schon ziemlich.
Also ich hätte wenigstens einen Booster hätte ich genommen.
Booster, das ist aber so hier dieser Chewbacca-Verschnitt, also den hätte ich auch nicht genommen. Ja. Also da gibt's schon, also ich muss jetzt auch sagen, ich habe den jetzt auch bestimmt schon seit 10 Jahren oder so nicht mehr gesehen, aber mir fallen auf Anhieb einfach 2, 3 Szenen ein, die ich einfach auch super finde, wenn er mit dem, wenn der jetzt praktisch doch noch an eine Turboman-Figur kommt, kurz vorm Abschluss der Transaktion ist und dann dieser Turboman dann aber auf einmal Spanisch spricht. Super. Und dann ist so, okay, das ist irgendwie so ein Spielzeugfälscher oder sowas. Und natürlich auch hier der Widersacher des Films, abgesehen von hier Phil Hartman, der den hier irgendwie den Love Interest, aber er wäre gerne der Love Interest von Arnold Schwarzeneggers Frau in dem Film. Und Sinbad, der Comedian, den die meisten wahrscheinlich nicht mehr kennen werden, weil der einfach nur, ich glaube, nur in den 90ern wirklich bekannt war. Oder in den 80er, 90ern. Nicht so wie Eddie Murphy, der auch in den 80ern bekannt wurde, aber immer noch irgendwie ein Stück weit relevant ist, Sinbad nicht mehr. Aber der dann auch da mitmacht. Und doch, mir fallen da, das, da kriege ich auch so wohlig. Und da hatte ich auch letztens tatsächlich mit meiner Freundin nochmal geredet, so, haben wir auch gesagt, so, ja, krass, da kamen wir auch nochmal kurz drauf und sie hat den auch noch nie gesehen. War so, ja, wie hieß denn der Film? Das kam mir nicht in den Sinn, weil hier kam nur der englische Titel, Jingle All the Way, rein.
Und so, aber hier mal ganz kurz gesagt, hier finde ich es sinnvoll und gut, wie er übersetzt es. Ich meine, Jingle All the Way kannst du nicht 1:1 das Deutsche übersetzen, glaube ich, außer man sagt, klingel den ganzen Weg. Nee. Und da finde ich jetzt okay. Also versprochen ist für mich ein Titel, der funktioniert, der ist okay. Der passt.
Ja, voll.
Ja, der macht auch Sinn. Also ist halt auch ein deutsches Sprichwort oder halt ein Sprichwort.
Kennt man so, ne? Im deutschen Sprachgebrauch.
Versprochen ist versprochen, genau. Und da macht es tatsächlich auch Sinn. Nee, für mich ist so Arnold Schwarzeneggers Overacting halt immer noch irgendwie krass präsent, also gerade seine Mimik, die er dort halt bringt, so, also, ja, wie gesagt, ich verbinde mit denen halt irgendwie meine Kindheit.
So. Krass, ich sehe jetzt auch gerade, dass in so einer kleinen Rolle hier The auch Big Paul Show. White Jr., also The Big
Wir sind
Show,
wieder beim Wrestling,
da mitgespielt hat.
Stimmt.
Wir sind wieder beim Wrestling, die Brücke ist geschlagen, die nächsten 10 Minuten gehören dir, Fabian. Nein, tatsächlich auch eine kurze Rolle hat, finde ich cool. Schön, immer solche, so im Nachhinein irgendwelche Cameos oder so zu lesen. Ich überlege jetzt auch gerade, weißt du, um mal kurz hier in was ganz anderes zu gehen, Fabian, weißt du, wer den Super Shredder in Turtles 2 gespielt hat? Also dieser, nachdem er sich hier mit diesem radioaktiven Material zusammen.
Von welchem Turtles 2 sprechen wir jetzt? Das aktuelle?
Die alten 90er-Jahre-Filme. Kevin Nash.
Kevin Nash hat ja einiges gemacht. Ein bisschen Schauspielerei.
Ja, ja.
Aber das wusste ich nicht.
Nee. Also fand ich auch cool, als ich das gelesen habe. Also, ja, der hat ja auch in Sabrina total verhext. Und ich glaube, im Punisher hat er, glaube ich,
und
auch
Und in John Wick hat er mitgespielt. Da hat er einen Türsteher gespielt. Und in diesem Film mit Adam Sandler, wo einfach...
Magic Mike
XXL. In Magic Mike XXL. Und der Adam Sandler-Film, wo alle Wrestler mitgespielt haben. Wo Goldberg mitgespielt hat, Great Khali mitgespielt hat. Genau,
Spiel ohne
und
Songkorn
mitgespielt hat. Der hat Kevin Nash auch mitgespielt.
Richtig guter Film.
Spiel ohne Regeln war gut. Auch ein Remake, tatsächlich.
Guter Film.
Ich glaube, ursprünglich mit Burt Reynolds. Ich glaube, Burt Reynolds spielt da in dem Film tatsächlich auch mit. Nee, aber ohne das jetzt, Entschuldigung, wollte das jetzt hier nicht von deinem Film wegnehmen, aber doch, versprochen. Spaßiger Film. Also da habe ich dann auch meiner Freundin gesagt, hey, also den müssen wir eigentlich anschauen. Weil sie kam dann, und dann kam der, dann wurde der Ball fallen gelassen. Also dann kam dann die Bombe. Und dann kam nämlich der Satz, ich glaube, ich habe noch nie einen Arnold Schwarzenegger-Film angeschaut. Vollständig. Ich habe euch von meinem Poster an der Wand erzählt. Da ist der Terminator drauf.
Eins oder zwei?
Also es kommt.
Auf YouTube, ja, oder? Zwei auf jeden Fall.
Hier steht tatsächlich der erste drin, aber ich würde es auch so machen, wie okay. Ich ihn gesehen habe. Erst den zweiten.
Wobei ich aber sagen muss, also Terminator und T2 in allen Ehren, ich glaube, ich verbinde mit Arnold Schwarzenegger auch mehr Komödien und würde mir auch eher wieder Komödien angucken, weil meine Kindheit war halt einfach auch, versprochen ist versprochen, Last Action Hero, Junior, Twins, Kindergarten-Cop. Genau, diese fünf Filme verbinde ich eigentlich am meisten mit Arnold Schwarzenegger, auch wenn er, klar, wie gesagt.
Weil du die anderen Filme nicht sehen durftest.
Ja, aber ich meine, Terminator habe ich mittlerweile auch gesehen. Und macht er ja auch okay, aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, irgendwelche anderen Filme von ihm anzugucken, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, Action ist jetzt nicht unbedingt.
Also Total Recall ist auch gut.
Leute, auch ganz kurz, Glühwein ging rein, Glühwein muss raus. Ich bin gleich wieder da.
Viel Spaß.
Ja.
Ja.
Ja, nee. Arnie hat schon ein paar ganz gute Filme gemacht. Also Total Recall, so fand ich sehr gut. Das Remake mag ich Colin gar Farrell? Nicht. Ist es ein Colin Farrell? Ja, gut, gar nicht. Ja. Gar nicht, hört sich auch schlecht. Es ist halt kein gutes Remake auf jeden Fall. Also als alleinstehender Film kann man sich den vielleicht angucken, aber mit Hintergrund halt zu dem Original, ja, muss man nicht. Ich glaube, hat jetzt auch irgendwas 30 Jahre oder sowas auf dem Buckel, ne? Gab es jetzt eine schöne Steelbook-Edition auf jeden Fall zu kaufen. Mhm. Aber wir hatten ja mal die Glaubensfrage, ne? Arnold Schwarzenegger oder Stallone? Sowohl der Nenad und als auch ich haben ja gesagt, nee, eher Stallone, so. Weil ich verbinde mit Schwarzenegger tatsächlich weniger Komödien. Die einzige Comedy, sag ich mal, ist versprochen, was ich mit ihm verbinde. Ich habe weder Junior noch geguckt, also ist mir überhaupt nicht in Erinnerung, noch der Kindergartenkopf habe ich meiner Meinung nach auch nie wirklich geguckt. Ich fand dieses Twins auch immer sehr skurril, habe ich damals auch nie angeguckt, weil ich nicht verstanden habe, was die von mir wollten. So, und ich habe ja schon eingangs gesagt, mein Vater war relativ human und hat mich immer mal mitgucken lassen, so Actionfilme, und ich bin relativ früh auch halt mit Terminator irgendwie in Berührung gekommen. So, ich habe jahrelang so ein Terminator 2 Poster bei mir im Zimmer hängen gehabt, so. Meine Eltern hatten damals eine Videothek und halt dementsprechend dann auch ein paar ganz coole Poster irgendwie. Eigentlich mega schade, dass man das gar nicht wertgeschätzt hat, so ein Poster, ne? Also das war wirklich ein Original-Videotheken-Poster und da hatten wir wirklich viele von, so. Ich vermute, ich kriege jetzt zu meinem Geburtstag, glaube ich, Poster von meiner Freundin geschenkt, gerahmt. Ich gehe ganz stark davon aus und jetzt bin gespannt, was für Poster sind.
Auf ihr. Also, wenn du jetzt in den nächsten Folgen sagst, ich habe leider keine Poster, sondern ein Native American Ken gekriegt, dann wäre das.
Ja, das wär richtig enttäuschend auf jeden Fall. Oder eine Barbie oder so. Aber so ein Terminator 2 Poster würde ich jetzt heute immer noch mir hinhängen oder sowas. Also, mega Ding. Ist halt einfach im Müll gewandert, ne? Also, man muss ja, es war richtig so stabiles Papier, so. Also, richtig, richtig gutes Posterzeugs war das, ne? Ich weiß gar nicht, was da noch für Poster waren, aber ich glaube, Robocop, wobei den hat mein Vater mir nie gezeigt, so. Aber der ist halt auch sehr, ist ja jetzt auch erst vor ein paar Jahren irgendwie ganz vom Index, glaube ich, gekommen oder sowas. Ja. Ja. Genau, versprochen ist versprochen.
Schöner Film.
Mein Film. Auf jeden Fall. Ja, der Kid ist immer noch.
Ja, dann hau raus. Wir hatten dir den Film unterschlagen. Dann mach direkt weiter.
Genau. Ich habe noch ein. Jetzt vor kurzem auch ein wirklich sehr interessanter Film. Laut Letterboxd habt ihr den alle nicht gesehen. Better Watch Out aus dem Jahr 2006. Ein Horrorfilm.
Den habe ich mir auf die Watchlist gemacht, weil ich gesehen habe, dass du ihn gesehen hast und habe auch gesehen, dass der relativ gut bewertet wurde von Leuten, denen ich folge. Den habe ich mir auf die Watchlist gemacht. Da bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst.
Genau. Ja. Guckt dir keinen Trailer an, guckt dir keine oder lest dir keine Inhaltsangabe an. Punkt. Der Film lebt von seinem Überraschungsmoment. Er fängt relativ oder er fängt relativ, wenn man mal einen Begriff droppen möchte, blumhausig okay. an, möchte ich mal einfach so sagen. Also ist so klassisch dieses, ja, Babysitter-Ding, so, also wir haben einen 12-jährigen Jungen, der irgendwie halt in seine Babysitterin verliebt ist, so, und aber sie will wegziehen und jetzt ist ja so irgendwie gefühlt der letzte Abend, ihr zu sagen, dass er sie mag und sie möchte nicht wegziehen, aber es sind halt irgendwie auch 5 Jahre Altersunterschied oder sowas. Und dann entwickelt sich so ein bisschen Home Invasion und es wendet sich dann doch nochmal sehr gut, hat so leichte Hommagen an Kevin allein zu Hause, tatsächlich, was ich sehr gut finde. Wie gesagt, so die ersten 10, 15 Minuten ist so ein klassischer 0815 Blumhouse Jumpscare Horrorfilm. Die muss man in Anführungszeichen durchstehen. Die sind nicht schlecht, die machen auch Spaß, aber die haben halt ihre Fehler so und die sind aber, wenn man dieses Gesamtding betrachtet, auch überhaupt gar nicht schlimm, dass da Fehler gemacht werden. Der Film entschädigt, hat ein paar gute Schauspieler. Ich weiß gar nicht, habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, wer die Hauptrolle gespielt hat. Der Junge, der halt in die Babysitterin verliebt ist, der macht das grandios, der macht das wirklich gut. Die Hauptdarstellerin, also die Babysitterin, die kennt man auch aus The Visit und auch aus der abgesetzten Netflix-Serie The Society.
Um welchen Film geht's?
Macht das mein Film Nummer 3, Better Watch Out.
Ah, okay.
Ein Horrorfilm.
Ja, da bin ich raus.
Ein Weihnachtshorrorfilm.
Kit geht wieder aufs
Klo. Nein, wirklich. Habe ich auch schon gesagt. Du musst wirklich nur die. Auch Nenad hat ja gesagt, er mag keine Jumpscares. Die ersten 10, 15 Minuten müsste man durchstehen. Und dann wird es eine sehr interessante. Also, es wird ein Fest. Ja?
Ein Weihnachtsfest?
Es wird ein Fest. Auch ein Weihnachtsfest mit Weihnachtsmusik, mit eine kleine Hommage an Kevin allein zu Hause, teilweise. Was soll ich sagen? Ich habe mega viel Spaß mit diesen kleinen Horrorfilmen gehabt.
Und Netflix,
okay. Ja, auf Netflix kann man den streamen. Ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Also, ich habe wirklich sehr viel Spaß.
Wie gesagt, ich habe es bei dir auch nur auf Letterboxd gesehen, habe dann gedacht, okay, ich guck mal rein. Und dann waren halt. Also relativ viele Leute hatten den Film gesehen, den ich da folge, und hatten ihn auch alle gut bewertet. Ja. Und gesagt, das wird gar nichts gesagt, auch von den Schauspielern nichts. Hm. Aber ich habe gedacht, den muss ich auf die Watchlist machen. Bin ich gespannt. Vor allem, wenn der auf Netflix ist, dann wird der vielleicht morgen direkt angeguckt.
Ja. Das ist halt die Hürde halt mega leicht, ne? Also, mein Kollege meinte, er hat mir den schon mal vor 1,5 Jahren, 2 Jahren empfohlen. Und ich sage, nee. Hast du nicht? Er sagt, doch. Er sagt tatsächlich so irgendwie sein liebster Horrorfilm mit. So. Und ich kann verstehen, wenn manche Leute das sogar sagen. Also ich finde den tatsächlich sehr, also wirklich sehr unterhaltsam, diesen Horrorfilm, ja. Wobei Horror auch schwierig ist. Es ist eher so für mich in die Kategorie Ash versus Evil Dead einzuordnen oder sowas. Er hat sehr viel humoristische Einlagen. Ob die jetzt gewollt sind oder nicht, sei für mich erstmal dahingestellt. Ich habe wirklich sehr, sehr gelacht.
Also wäre auch was für Kit.
Genau. Ja, unter Umständen.
Auf der Skala von Tucker and Dale versus Evil bis Insidious.
Ja, blendet man halt wirklich die erste Viertelstunde irgendwie aus, so würde ich sagen, ist halt, also vom Humorgrad, ne, oder vom Anspannungsgrad her, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall irgendwie 8.
Ja, zum Tucker and Dale. Kriegst du es hin. Ich glaube an dich.
Okay. Also, ja. Also es ist nicht mega gruselig oder sowas, nein. Und man hat auch ein paar Weihnachtslieder.
Dann bin ich zufrieden.
Da drin. Und damit wird es zu Weihnachten.
Ja,
bin ich sehr zufrieden. Gut. Sehr gut.
Ja, ich würde die Vorgabe direkt verwandeln, deine Flanke einfach ins Tor einnicken, weil du gesagt hast, es gibt Anspielungen zu Kevin allein zu Hause und jetzt sind wir endlich soweit. Kevin allein zu Hause. Er muss.
Nein!
Nice!
Kommt der noch bei dir?
Ja, hab ich auch. Mann.
Ja, dann,
ja,
dann,
wäre ja, dann reden wir beide jetzt, ja. Dann reden wir jetzt darüber. Nein, dann reden wir jetzt darüber.
Ja, stimmt, du hast ja kein Ranking gemacht.
We need to talk about Kevin.
Ja, We Need to Talk About Kevin ist eine andere Geschichte, die habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ich glaube, die ist deutlich richtig, verstörender ja. als Kevin allein zu Hause.
Da geht es aber auch, ja, aber da geht es auch um verstörenden Jungen. Ja. Aus einem anderen
Grund allerdings. Ja, Leute, ganz ehrlich, was sollen wir über Kevin allein zu Hause noch sagen? Ich glaube, jeder kennt den Film, ich glaube, jeder hat den Film gesehen in seiner Kindheit oder in seinem Erwachsenenalter oder was auch immer. Der gehört einfach dazu.
Ich kenne auch niemanden, der den Film nicht, ja genau, der gehört einfach dazu. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der den Film nicht mag.
Ja.
Oder zumindest ja. keiner, der sagt, der Film ist ja, scheiße. Nee.
Hab ich meine, ich, mein, ich hab so meine Problemchen mit Lost in New York, weil den finde ich, ja, ist okay, aber war für mich unnötig. Kevin allein zu Hause ist halt einfach super, weil wir haben es uns bestimmt alles schon mal gewünscht, irgendwie so diese Situation zu haben. Also nicht unbedingt die Situation, dass man zwei Einbrecher irgendwie abschlachten muss, sondern so diese Situation, dass man allein zu Hause ist und machen kann, was man will, weil es keine Konsequenzen gibt. Und der Film ist einfach toll. Der Film ist einfach Chris Columbica oder John Musica könnte
geht
ein Film
eigentlich
fast nicht sein.
Geht fast gar nicht.
Wir sind wieder beim Thema Soundtrack. Der Soundtrack ist mega. Dieses Somewhere in my memories von John Williams. Überragend.
John Williams.
Ja, also ja, Leute, der Film ist so gut. Joe Pesci als dümmlicher Einbrecher. Ich habe vorhin gelesen, was ich sehr schön fand.
Der nicht
ja, genau. Das habe ich vorhin gelesen, dass er so viele Takes machen musste, weil er vergessen hat, dass er in einem Familienfilm ist und einfach immer wieder Fuck und Fucking in seine Tiraden mit eingebaut hat. Und dann wie gesagt wurde, Joe, wenn es dir vielleicht nichts ausmacht, der Film ist ab null, verzichte doch bitte auf die Wörter. Und dass sowohl Joe Pesci als auch Daniel Stern gedacht haben, der Film wird eh nichts und deshalb einfach mega overacted haben. Und das wahrscheinlich auch zum Erfolg des Films beigetragen hat. Das hat
voll mitgehauen.
Und ja, ist halt einfach super. Da gibt es ja auch abstruse Theorien, dass Kevins Vater einfach ein Mafia-Boss ist. Und es ist so bescheuert, weil sie so viel Geld haben. Alter. Und weil sein Job nie erwähnt wird. Und weil er halt so dieser kalte Typ ist, der am Anfang auch ganz nervös ist, als auf einmal Joe Pesci als Cop da steht. Und gleich so, hey, was ist los? Habe ich irgendwas verbrochen? Es ist so dumm, ganz ehrlich. Das sind Leute, die zu viel Zeit haben und dann denken, hey, der ist bestimmt Mafia-Boss. Ja, aber der Film ist super. Auch dieses ganze unreliable Narrator, ja, dass wahrscheinlich diese Familie Kevin nicht so extrem hasst, wie er es die ganze Zeit wahrnimmt. Aber ja, er ist halt einfach ein Kind. Er hat seine kindliche Vorstellung, sehen wir in der Szene, wo er im Keller ist und Angst vor einem Ofen hat. Und deshalb sind seine Familie wahrscheinlich auch alles Arschlöcher, allen voran sein Onkel und Buzz. Und ist einfach so dumm. Und Fuller, der die Pepsi, der weiß, dass er sich einpisst, aber es ist ihm egal. Er trinkt einfach noch mehr Pepsi. Fuller, watch the Pepsi. Und geil. Er guckt ihn einfach nur an und trinkt mehr Pepsi, damit er sich einpisst. Also schon so komische Fetische werden da angespielt. Ist er, glaube ich, auch sein Bruder. Ist er, glaube ich, hier Kieran McCulkin.
Kieran Culkin.
Nicht McCulkin. Das sind komische Namen.
Kieran Culkin. Ja, ich glaube, in einem Twitter-Poll hat doch Macaulay Culkin auch mal gesagt, wie soll ich, er wollte doch da seinen Namen ändern lassen, seinen zweiten Vornamen. Weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß jetzt, wie er ursprünglich hieß. Aber dann hat irgendwie Twitter gewählt, dass sein zweiter Vorname Macaulay Culkin heißen würde. Das heißt, er heißt Macaulay Culkin Culkin. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er es wirklich getan hat. Aber ich fand das sehr, sehr.
Also, wenn man es irgendwo machen kann, dann in den USA. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja.
Ja, Macaulay Culkin hat lange nichts mehr dann gehört zwischendrin, aber irgendwie jetzt in der letzten Zeit hat man den mal. Also, ich meine mal, es gab mal irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei, war der Gefühl auf jedem größeren YouTube-Kanal zu sehen. Irgendwie, weil er da so eine Comedy-Webseite gelauncht hat. Mhm. Und ich glaube, dem geht es mittlerweile. Ich glaube, dem geht es
besser auf jeden Fall.
Er hat ja noch mal so ein bisschen so Kevin allein zu Hause irgendwie so paar Matzen gemacht oder
ja,
Sketche gemacht.
Das, oder ja, sowas. Ja, doch, das habe ich auch
ja, doch.
Ich meine, also er lebt noch. Und das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich sein, aber teilweise sah es ja schon wirklich gar nicht so gut um ihn aus. So dieser klassische Kinderstar, der komplett halt aus der Bahn fällt und sich mit Drogen zupumpt und so. Und ich glaube, er ist mittlerweile wieder auf einem guten Weg. Und ich finde es halt einfach so geil, dass er dieses Meme so komplett lebt und komplett annimmt. Er weiß ganz genau, dass man ihn nur wegen diesen zwei Filmen
kennt. So bleibt man relevant.
Oder sagen wir mal drei vielleicht noch mit Richie
Rich. Embrace the Meme.
Und er lebt das und er liebt das einfach so. Also das Twitter-Game von Macaulay Culkin ist überragend. Neulich hat er, glaube ich, einfach gepostet hier, ich bin mittlerweile erwachsen, ihr fühlt euch jetzt alt und sowas, weil man kennt den halt einfach nur als kleines Kind, das kleine Rotzlöffel. Und
Das
ja,
stimmt, das
der Typ
stimmt.
und der Film, also wenn es wirklich einen Feel-Good-Weihnachtsfilm gibt, dann ist es der auch mit diesem Auftritt von John Candy, der auch nur kurz ist, aber wie sie dann im Bus, im Fracht,
Trotzdem.
wie heißt das Ding, im Laderaum vom LKW zurückfahren und zusammen
Ja,
musizieren.
Laderaum.
Ist schön.
Ja, und Catherine O'Hara, auch hier wieder toll, toll. Ich mag diese Frau einfach. Und ja, wie du es gesagt hast, also es ist wirklich einer der natürlich auch hier sind wir nostalgisch geprägt. Das ist jetzt natürlich genau die Zeit, in der wir auch entsprechend so alt waren, dass wir den halt so mitgekriegt haben und auch geliebt haben. Und ja, der erste war super, der zweite ist auch noch okay. Keine Ahnung, was mit dem dritten ist, den habe ich einmal gesehen. Pff, I don't know. Ich habe sogar jetzt gelesen, ich glaube, Disney Plus produziert jetzt einen neuen Film, in dem auch Macaulay Culkin irgendwie mit dran ist. I don't know. I don't care. So ein bisschen. Ich schaue mir lieber einfach nochmal wirklich Home Alone, also Kevin allein zu Hause. Es ist einfach, ist toll, ist toll. Also da wirklich, da funktioniert auch so viel die Szene, wenn er hier mit dem Rasierwasser spielt und vor dem Spiegel, wenn er einkaufen geht, wenn er Schlitten fährt, wenn er der creepy Nachbar mit dem Rauschebart und das ist wirklich, also fast jede Szene ist einfach ist wunderbar und der Film, der macht Spaß und das ist einfach, ja, es ist eigentlich der Weihnachtsfilm natürlich, ne? Also, aber auch nicht so weihnachtlich, dass ich jetzt sagen würde, ich muss den jedes Jahr sehen. Muss ich jetzt sagen, das ist für mich jetzt kein Nightmare Before Christmas, das ist Tradition, sondern es ist schön, weil es gibt den und wenn man die Möglichkeit, der kommt auch irgendwann dann, wenn man Bock hat und der läuft. Schaltest selbst irgendwie durch den Fernseher, durch die Fernsehkanäle und dann läuft der dann lässt er ihn drin, weil das ist, zack, das ist in Ordnung. Es kommt nichts Besseres gerade im Fernsehen.
Ist auch auf Disney Plus aktuell, habe ich jetzt vorhin gesehen. Habe ich auch nicht gewusst,
Genau.
dass Disney Plus
Geil.
da
Ach
mit drin
so.
hängt, aber wie du schon gesagt hast, ist da. Und vielleicht noch einen kleinen Shoutout an Angels with Filthy Souls. Das ist dieser Film, den er immer abspielt. Im zweiten Teil heißt es dann Angels with Even Filthier Souls für den Pizzalieferanten. Dieser Schwarz-Weiß-Film, den er anguckt
Stimmt,
mit
ja.
dem Typ, der mit
Das ist aber auch,
Maschinengewehr.
ist ja auch
Genau,
kein echter
es ist
Film, ne? Das
nur
ist, glaube ich,
für Kevin Ryan sowas gedreht worden.
ja.
Es ist einfach so dumm, aber es ist so witzig. Und es ist auch immer noch witzig, wenn man das anguckt, wie dieser Typ dann einfach die Pizza abstellt und dann
Ja.
anfängt, aus dem Fernseher mit Maschinengewehr-Sounds irgendwie konfrontiert zu werden. Es funktioniert. Und er hat Herz. Er hat ganz viel Herz. Auch wenn du hier den Nachbarn ansprichst, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, Mr. Irgendwas, der ja auch die ganze Zeit als
Ich
dieser
weiß jetzt auch
creepy
nicht.
Typ hingestellt wird, genauso wie die Taubenlady im zweiten Teil. Und als er sich dann halt diese Minuten in der Kirche nimmt, um ihn kennenzulernen, ja, man darf die Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen, man darf nicht auf irgendwelche Gerüchte hören, die da in der Straße verstreut werden, sondern.
Okay, Leute, noch mal ganz kurz reingeworfen wegen diesem Remake. Ich habe gerade gelesen. Unter anderem ist auch Archie Yates mit involviert, als wahrscheinlich das Kevin Pendant. Das ist, den werdet ihr aus Jojo Rabbit kennen, als Yorkie, der kleine dicke Kumpel von Jojo. Und dann denke ich mir so, ja, okay, der Film, der ist jetzt gerade einfach interessanter geworden für mich. Schön.
Gibt's da schon
Ja, das nur nochmal
irgendwelche
reingehauen.
Terminierungen dazu? Okay.
Nö. Nur ist
Naja,
angekündigt.
schauen wir mal.
Schauen wir mal. Wahrscheinlich nächstes Jahr.
Na, ich hatte auf jeden Fall auch Kevin allein zu Hause. Ich hätte ihn als letzten Film gedroppt, sozusagen, ohne jetzt halt irgendwie in der Rangliste zu fallen. Aber das ist so mein absoluter Weihnachtsfilm. Ich glaube, ich gucke den jedes Jahr. Vielleicht nicht voll oder so, aber wenigstens, wie Kit schon gesagt hat, ne, du säppst halt durch und bleibst einfach hängen halt. Und bei dem bleibe ich definitiv wenigstens eine halbe Stunde, Stunde hängen irgendwie und freue mich an den guten
Ja.
Sachen, ja, die dieser Film einfach macht. Also gerade diese Home Invasion Sachen, das ist mega. Also ich habe das auch als Kind gefeiert. Also,
die Fallen.
Ja.
Die
Fallen. Ich wäre zwar nie gerne in diese Situation gekommen, aber diesen Einfallsreichtum, den er halt gehabt hat, so, ne, ob das jetzt halt diese Christbaumkugeln dann halt auf den Fußboden zu legen und die treten da rauf, dann das mit dem Teer, mit den Federn und so, das sind das Bügeleisen, dann die vereiste Alter, Treppe, da sind so viele gute Sachen einfach drin. Stimmt. Also Wahnsinn, also das hätte ich halt gerne auch ausprobiert, ohne jetzt halt in eine knifflige Situation zu kommen halt so, ne? Ja, ja.
Schon
geiler sehr, Film, also.
Ja, das stimmt.
Ja,
ja. Ach, ja, aber das...
Ne, ist auch 30 Jahre jetzt alt, Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Wir werden alt.
Und funktioniert immer noch wunderbar.
Funktioniert ja wirklich, also ich habe mir nämlich heute Mittag auch überlegt, wie wäre das heutzutage? Ja, aber wenn du heutzutage
in der Situation bist,
schreibst halt WhatsApp, ey Mutter, ihr habt mich vergessen im Auto. Flieg bitte nicht.
Ja, halt natürlich funktioniert der in dem Sinne nicht. Wobei man auch sagen muss, ne, also er konnte ja auch die Polizei nicht rufen, weil sie die tatsächlich Leitung auch irgendwie das Telefonkabel gekappt haben und so. Ne? Also das ist dann auch so, aber klar, ja, natürlich.
Jetzt ja, und er traut sich ja nicht mehr zur Polizei, weil die Zahnbürste geklaut hat.
Ja, richtig, siehst du? Und das wurde schon ein bisschen erklärt. Also, das ist okay. Ja, genau. Schön.
Kit, was ist auf deiner Liste?
Ja. Ach so. Ja, also ich habe jetzt, der nächste Film, der hat jetzt auch mit Weihnachten auch nicht arg viel zu tun, außer dass er eben an Weihnachten spielt. Der hätte aber auch genauso gut, an, ich sage jetzt mal am 4. Juli oder an irgendeinem anderen Feiertag oder einfach an einem Wochenende gespielt. Hier Stichwort Home Invasion, ja, mit Chaos und Sachen kaputt machen und was weiß ich. Ein Film, den ich tatsächlich erst kürzlich zum ersten Mal gesehen habe, den zweiten Teil, der ist mir geläufiger, weil der auch, glaube ich, für mich als kleines Kind damals noch ein bisschen spaßiger war. Ich rede von kleinen Monstern, ich rede von Gremlins. Und 1984er Comedy-Horror-Film, Joe Dante hier, Regie geführt, Chris Columbus hat das Drehbuch geschrieben, also wir schlagen eine kleine Brücke, auf die ich vielleicht eher hätte aufbauen sollen, aber das ist ja auch egal. und ja, kurz zur Story, es ist schon ein bisschen Horror, aber es ist jetzt nicht wirklich Horror, es ist eher so, ist alles ein bisschen eklig und ein bisschen, ja, mit so einem Animatronik und so weiter gemacht, dass es so kleine Monster halt sind. Es geht um einen jungen Billy Pelzer, der von seinem Vater zu Weihnachten einen aus irgendwo in Chinatown bei irgendeinem shady Laden einen Mogwai geschenkt bekommt. Das ist ein kleines, fälliges Wesen. Stellt euch Baby Yoda mit Fell vor. Und ich sag's auch immer noch, der Fabian ist, glaube ich, gerade kurz sich nochmal Lamumba machen. Ich habe mich mit ihm schon darüber ein bisschen gestritten, dass Baby Yoda tatsächlich hier einfach nur ein nackter Mogwai ist. Also ein nackter, warum fällt mir der Name gerade nicht ein, von dem Kleinen, vom Gizmo. Ist. Und ja. Und er kriegt diesen kleinen Racker geschenkt, aber es gibt drei wichtige Regeln, die hier zu befolgen sind, die einfach popkulturell, genauso wie die Gremlins an sich, vielleicht jetzt heute nicht mehr so stark wie jetzt in den 90ern, aber immer noch sehr, sehr, die kennt trotzdem jeder, wenn man einen fragt, so hey, in dem Film Gremlins, was sind die drei Regeln? Und die drei Regeln sind, ja, du darfst einen Mogwai nicht Sonnenlicht oder generell nicht Licht aussetzen, von Sonnenlicht sterben sie, du darfst sie nicht nass werden lassen und du darfst sie vor allem, und das ist die wichtigste Regel, nicht nach Mitternacht füttern. Weil wenn, erstens, klar, wenn Licht an sie drankommt, das tut denen weh, Sonnenlicht lässt sie sterben. Wenn sie nass werden, vermehren sie sich. Und dann kommen so komische Fell-Eier raus aus dem Rücken. Und das fand ich tatsächlich ziemlich weird und eklig, aber wenn du die dann nach Mitternacht fütterst, dann wird es nochmal ekliger, ne? Dann hast du so dieses, diese Alien-Eier, die verpuppen sich dann und dann werden sie von knuffigen, fälligen Kuscheltieren werden sie dann zu ekligen, dünnen, ja, dünnen, schleimigen, echsenhaftigen Viechern mit scharfen Zähnen, die aber dann auch nichts anderes zu tun, also die da auch nichts anderes tun wollen, als praktisch hier Chaos und Zerstörung anbringen. Und ja, es ist ein sehr, sehr spaßiger Film, muss ich sagen. Also der der hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich habe den zweiten zuerst gesehen, der natürlich jetzt, was diese Spaßige angeht, nochmal irgendwie auf 11 dreht und damit auch nicht wirklich. Ich glaube, jetzt als Erwachsener würde ich den jetzt, glaube ich, jetzt nicht so geil finden wie als Kind damals. Aber das ist super, weil die dann halt teilweise, dann rennen die halt rum und dann klauen sie so ein Schneemobil, so ein Schneeräummobil und fahren damit rum. Die nisten sich irgendwie in einer Bar ein, wo der Love Interest von Billy, der Hauptperson, da die dann bedient. Also nicht, dass die irgendwie abhaut, sondern die schmeißt halt mit Gläsern um sich und sagt, ja, bedient uns und was weiß ich. Und das wird dann auch so richtig absurd, weil die dann auch so popkulturell irgendwie dann auch so ein bisschen damit reinspielen. Dann hast du dann auch so einen Gremlin, der so tut, als wäre er so ein harter Detective und es ist alles so düster bei dem und was weiß ich. Dann hast du welche, dann gehen sie in ein Kino und schauen sich Schneewittchen an und dann sind sie halt alle im Chor, singen die halt dieses Hi-ho, Hi-ho, und dann singen die halt mit ihren krächzigen Stimmen und das ist einfach ein spaßiger Film und das Ganze geht halt in ein Chaos über. Und es ist auch hier, ich will nicht viele Worte darüber verlieren, der hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, auch hier, Horrorfilm ist nicht meins. Das ist für mich kein Horrorfilm. Und ja, hier, ich habe es auch nochmal vorhin schon gesagt, Fabian, Gizmo ist besser als
Baby Yoda.
Besser im Sinne von, den gab es schon vorher, der ist knuffig.
Ich gebe an dieser Stelle meinen Austritt aus dem Podcast Fernsehsessel bekannt. Das war eine schöne Zeit. Macht's gut, Leute. Ciao.
Hey, hey, wir haben ja alle verschiedene.
Ja, aber deine ist also, im Moment gerade falsch. Muss ich schon sagen. Also,
ja, Baby Yoda ist schon süß. Aber ich, wenn ich wählen müsste, wen würde ich jetzt gerne als...
Ich würde auch Gizmo nehmen, tatsächlich.
Wen würde ich gerne jetzt hier bei mir haben? Wen würde ich gerne so, nicht als Haustier, sondern einfach so als kleiner Hausbewohner, würde ich jetzt Baby Yoda?
Ich habe sogar ein Gizmo-Kuscheltier damals gehabt.
Ich auch, tatsächlich. Ja. Und ja, ich würde Gizmo nehmen, weil Gizmo, der macht
ja, aber die sind unnötig kompliziert. Ich habe die Regel eh nicht verstanden. Ja. Was heißt denn, man darf
sie nicht füttern? Ja, wenn die Regeln nicht gelten würden.
Wann darf man sie dann wieder
füttern? Ja, die Regel, da hänge ich mich auch mal. Was, genau.
Ja, überall
ist mit. Nee, das meine ich gar nicht, aber also,
natürlich.
Wenn ich, also, ne? 7 Uhr morgens ist auch nach Mitternacht. Ist halt 7 Stunden nach Mitternacht. Aber also, wann darf ich sie denn füttern?
Ja, natürlich, klar.
Ja. Wobei ich muss sagen, also dieses, du hast ja vorhin einen Begriff gesucht zu, was sie wären, wenn sie halt.
Ja, wenn sie das, wenn sie halt füttert.
Genau. Ich finde, den Begriff Gremlin finde ich schon gar nicht so verkehrt für das, was sie dann sind, so und halt Mogwai als süßes Knuddelmonster finde ich schon ganz cool eigentlich so, ne? Aber ich finde Gizmo halt auch mega, weiß ich nicht. Ich hab die als Kind viel geguckt, wobei ich habe die mal vor ein paar Jahren auch zu Weihnachten mir nochmal angeguckt. Ich würde sie meinen Kindern nicht zeigen, auch wahrscheinlich nicht in den nächsten 3-4 Jahren so, weil der doch schon viele, also gerade wenn sie sich halt verwandeln und zu diesen halt Gremlins werden, schon so, würde ich sagen, so, ja, ist schon sehr eklig auf jeden Fall. Aber der zweite, der hat halt auch mega, also hast ja auch schon gesagt, so, drehen halt nochmal auf die 11 so. Da ist auch dieser Verrückte, ne?
Ja,
mit den drehenden Augen.
Genau, so wo sie erst denken, das
ja,
ist
ja, mega. Das mega ist super. Typ. Mega
das Geile typ. Ist auch, das Geile ja. ist ja auch, es gibt einen, und da schlagen wir wieder die Brücke zuvor, einen Key and Peele Sketch über das Pitch-Meeting von Gremlins 2. Und wenn ihr Gremlins 2 gesehen habt, dann schaut euch bitte diesen Sketch an. Der ist auf YouTube und er ist Gold. Er ist wirklich Gold und ich erkläre es nicht. Schaut es euch an. Es ist wahnsinnig
Muss ich mal geil.
Angucken, es ist richtig gut. Aber ich habe tatsächlich Gremlins 2 zuerst gesehen und habe natürlich jetzt hier überhaupt keinen Bezug gehabt zu dem ersten. Ich fand jetzt im Nachhinein brauchst du auch nicht wirklich. Aber ich meine, auch der Begriff Gremlin kommt ja eigentlich darauf, dass das wurde praktisch damals so gesagt, das ist so hier, das sind so diese kleinen Männchen, die so Teile aus Maschinen klauen. Wenn jetzt irgendwie, das glaube ich, hat in der Royal Air Force, glaube ich, ihren Ursprung gehabt, wenn jetzt irgendwie mal eine Schraube im Getriebe gefehlt hat, aber mal so, oh, das war ein Gremlin, das hat ein Gremlin rausgenommen. Und natürlich, das greift es auch in dem Film dann auch auf, dass die halt dann Chaos stiften und dann natürlich, aber auch hier wieder, da gibt es ein paar richtig witzige Momente, die einfach auch so überdreht sind, das ist einfach geil und das macht auch hier wieder Spaß. Und wie gesagt, außer dass er halt wirklich der Billy den Gizmo als Weihnachtsgeschenk bekommt und dass das halt an Heiligabend spielt. Der könnte auch an einem anderen Tag spielen, muss ich auch sagen. Also das muss man schon sagen.
In welchem Teil spielt Hulk Hogan mit?
Ja.
Dann habe ich im zweiten. Den, glaube ich, vor Ewigkeiten gesehen. Ja. Ich glaube, den ersten Teil habe ich dann tatsächlich gar nicht gesehen.
Ja, ich auch. Bei mir bestimmt schon 15 Jahre oder locker, so her, locker, dass ich den zweiten zuletzt gesehen habe.
Aber von Gremlins könnte ich mir tatsächlich gut irgendwie eine Fortsetzung oder sowas
vorstellen. Ich bin mir fast sicher.
Bestimmt, ich glaube, das würde ganz gut funktionieren.
Ich bin mir fast sicher, dass mal ein dritter Teil geplant war.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob oder wann oder wie. Aber ich glaube einfach, dass das tatsächlich gut funktioniert. Aber es muss für mich auf jeden Fall auch zwingend irgendwie was mit einem Weihnachtskontext dann zusammen.
Ja, da gibt es ja natürlich auch die Story von dem Love Interest von Billy. Ihr gibt es ja dann auch diese eine super, super traurige Story über den Vater. Hier die Kate, die dann auch an Weihnachten spielt, warum sie Weihnachten hasst oder das einfach nicht feiert. Das ist halt dann auch nochmal okay, dann passt das ja. Dann hast du nochmal ein bisschen die Dings geschlagen, die Brücke. Aber auch hier, also finde ich cool. War ein sehr, sehr spaßiger Film. Und das ist mein Pick nicht mein Top 2 Pick, ja, aber es ist gut, auf jeden Fall einer, der mir doch sehr.
Es wird eine Serie kommen auf Netflix. Gremlins Secrets of Mogwai.
Okay.
Statt Gremlins 3.
Okay.
Auch gut.
Ja, mal schauen. Ob das Realfilm oder animiert ist, das ist halt die Frage. Ist ja auch egal. Also. Keine Ahnung. Gut. Ja. So, wer hat denn. Ich habe jetzt noch einen Film übrig. Wie viele Filme hat der Nenad noch?
Zwei.
Und ihr zwei noch?
Ich habe noch einen.
Ja, stimmt, bei Kevin
allein zu Hause geklaut, stimmt.
Genau, der ist schon weggenommen.
Aber was heißt geklaut? Wer hat da so oder so?
Wer hat die zwei von Nenad?
Genau.
Dann hau doch die kurz raus.
Ich. Kleinen Moment.
Ah, wir müssen überbrücken.
Ja. Ich bin super vorbereitet. Nein, alles sehr gut. Schön. Hier haben wir es doch schon. Platz 2 von Nenad. Anna and the Apocalypse von John McPhail aus dem Jahr 2017. Ja, auch zu Weihnachten kann eine Zombie-Apokalypse ausbrechen. Den verdammten Untoten ist aber auch nichts mehr heilig. Tja, zum Glück sind da Anna und einige ihrer Freundinnen und Freunde, die sich mit ein paar Überlebenden der ersten Zombie-Attacke in die örtliche Highschool oder wie auch immer ein Gymnasium in Schottland heißt, verschanzt hat und mit Musical-Einlagen den Zombies ordentlich aufs Maul haut. Klingt spaßig, ist es verdammt nochmal auch. Einige der Lieder sind reinste Ohrwürmer und wie es sich für eine gute Apokalypse gehört, darf auch ordentlich viel Kunstblut nicht fehlen. Ernsthaft, guckt den Film und sucht bei Spotify nach dem Soundtrack, ihr werdet verzückt sein.
Ist auf Amazon Prime.
Ja. Ja. Steht auch schon sehr lange tatsächlich auf meiner Liste. Ich hab's bisher noch nie irgendwie gucken können, wollen, immer von mir hergeschoben. Hab aber tatsächlich schon von vielen Leuten gehört, dass das ein sehr guter Film sein soll. Ja.
Also ich lese mir jetzt auch hier den Klappentext nochmal durch. Das finde ich auch gut, wenn das da dran steht. Um ihre Familie und Freunde zu retten, muss sich Anna singend, tanzend und kämpfend ihren Weg durch eine rasant wachsende Horde von Zombies bahnen und sich der entscheidenden Frage des Lebens stellen. Highschool, Zombies oder Weihnachtskonzerte? Was ist das
Größte? Wir waren alle schon in der Situation, sind wir ganz ehrlich. Also ich habe mich schon auch gefragt, Weihnachten, Highschool oder Zombies. Also, ich kann dir nicht sagen.
Ja gut, kommt drauf an, Zombies, wenn Zombies so dieses, ja, der Besuch bei Oma Erna ist und ja. Aber Weihnachtskonzerte habe ich noch nie gemacht. Ich war mal auf einem von, als ich in den USA gelebt habe, hat mein Cousin, der war damals 6 oder 7, tatsächlich eines dieser, habe ich dieses klischeemäßige Weihnachtskonzert von denen mal angeschaut, was die auf der Schule hatten, wo die dann ihre Weihnachtsmützen auf hatten und da dann ihr, keine Ahnung, ihre Weihnachtsgeschichte dann erzählt haben. Das fand ich, das ist so mein einziges Ding mit Weihnachtskonzert.
Ich war auf also Weihnachtskonzerten von meinen Geschwistern. Die mussten nämlich Akkordeon spielen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ne? Also bei manchen Familien ist es doch so, dann muss man, wenn die Oma und die Tante und der Onkel kommen, dann muss man doch irgendwie noch erst auf der Blockflöte spielen, bevor die Geschenke kommen.
Ja, also
oder sowas.
Blockflöte weiß ich gar nicht. Ich glaube, Blockflöte hatten wir in der Grundschule. Mussten wir das mal spielen. Also mein Bruder und meine Schwester, die sind beide älter als ich, die hatten Akkordeon spielen müssen. Und weil es aber anscheinend nicht so erfolgreich war, haben meine Eltern dann gesagt, ja komm, dann lass den dritten Bub, lass den mal machen, was er will, der musste dann kein Akkordeon spielen. Meine Schwester hat doch
da gibt's Melodika eh keine Hoffnung für.
Gespielt. Ich weiß nicht, ob die das. Ja, das ist ein ganz komisches Instrument. Das sieht aus wie ein Keyboard, aber für die Hand. Und dann ist dann so ein Schlauch dran und da pustet man rein. Und dann
bläst du rein, ne?
Ganz komische Sachen.
Ja, genau. Da machst du
den. Aber ich habe dann zum Glück nie was ein Instrument spielen müssen. Jetzt im Nachhinein bereue ich es. Also ich hätte nicht gerne Akkordeon gespielt, weil irgendwie. Hat bestimmt auch seinen Charme. Also manche Leute werden damit nicht weltberühmt, aber ich sag mal, Andreas Gabalier, der geht bestimmt ganz gut mit seinem Akkordeon. Aber wir haben auch gesungen ab und also.
Und Weird Al
Yankovic. Ja gut, Weird Al, ja. Ja, das stimmt, da sehe ich mich schon eher. Also ich sehe mich eher bei Weird Al als bei Andreas Gabalier. Was?
Liebe Zuhörer, ich sehe gerade, auf thoman.de gibt es für 19,40 Euro eine Melodika. Bitte, wenn wir die Folge posten, einfach unter dem Post kommentieren, ob der Fabian für nächstes Jahr sich die besorgen soll und ein kleines Ständchen spielen muss. Das wäre sehr geil. Ich würde dafür alleine schon 3 Fake-Accounts erstellen.
Jetzt bin ich mir überlegen, ich könnte die eigentlich meiner Schwester zu Weihnachten schenken.
Einfach zum
Weihnachten. Sie wird sich sehr, sehr freuen. Aber dann muss sie auch was vorspielen. Für die ganze Familie. Nee, wir haben dann ein bisschen gesungen. Aber das haben meine Eltern auch schnell aufgegeben, weil es war halt immer so, es hatte keiner wirklich Bock drauf. Also klar, wir machen dann schon die Weihnachts-CD an, weil gehört halt auch irgendwie dazu. Also jetzt nicht hier Weihnachts-CD im Sinne von Last Christmas und sowas, sondern halt wirklich Stille Nacht, Heilige Nacht und sowas. Das läuft dann so im Hintergrund während der Bescherung. Ist okay, ist jetzt keiner, der dann mitsingt und mitklatscht und mittanzt, aber gehört halt irgendwie zum Ambiente dazu. Aber ich glaube, es wird auch keiner vermissen, wir machen es einfach aus Gewohnheit.
Also bei uns lief immer das Compilation-Album von Bing Crosby, dieses Merry Christmas-Album, dieses ganz, ganz bekannte, wo dann auch hier It's beginning to look a lot like Christmas und natürlich White Christmas ist damit dran, Silent Night, Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town, auch diese ganz bekannte Version, die dann kommt, wenn Kevin hier eben dieses mit dem Rasierwasser macht, diese Szene, die ist auch mit drauf und das lief bei uns immer. Das lief bei uns immer in Dauerschleife. Oder philippinische Volkslieder, philippinische Volksweihnachtslieder, die auch dann in der Volkssprache, also in Tagalog, dann gesungen wurden, von denen ich die Hälfte nicht kann, aber ich kann die Melodien noch.
Aber jetzt ist doch der perfekte Moment. Ich glaube, die Mehrheit von uns und unserer Hörer hat wahrscheinlich noch nie philippinische Volkslieder gehört.
Ich kann es nicht mal vorsingen. Ich kann das nicht. Die Melodie kann ich. Oh Gott, jetzt hast du mich. Lass mich nochmal überlegen und vielleicht dann später, wenn wir dann durch sind, dann zum Ausklingen dann. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, scheiße. Geil. Google Filipino Christmas Song. Ey, sorry, also philippinische Traditionen finde ich halt prinzipiell eigentlich auch ziemlich geil, weil bei denen geht es halt echt los. Also ich glaube, die Weihnachtsdekoration hängt so gefühlt nur 10 Tage im Jahr nicht. Oder die hängt einfach das komplette Jahr und ist einfach nur ausgesteckt. Also da ist es auch echt so. Also ich glaube, ab Oktober wird dann auch schon das Licht angemacht. Und da geht das schon geil ab. Also muss man schon sagen. Und Filipinos lieben ja Weihnachten. Einfach weil es einfach dieses Familienfest ist. Und Es ist toll und wie gesagt, es gibt auch ganz viel schöne Lichter, viele schöne, so ganz traditionelle Weihnachtssterne auch, die dann an den Fenstern hängen, die auch viel zu hell sind, wo wir auch schon immer mit den Nachbarn Ärger bekommen haben, weil die zu hell sind und zu blinken, zu sehr, und wir die dann immer dann an ein anderes Fenster hängen mussten. Ja, so einen Stern hätte ich auch gerne, weil unsere Fenster zum größten Teil jetzt einfach Richtung Bahngleise gehen und das juckt eh keinen.
Dekoriert ihr generell weihnachtsmäßig? Habt ihr einen Baum?
Wir haben keinen Baum, aber das liegt auch daran, dass wir wahrscheinlich über die Feiertage in die Heimat fahren werden, wo es einen Baum gibt. Das würde sich bei uns nicht lohnen. Also meine Freundin, die macht jetzt hier das Dekorative, die kam jetzt letzte Woche mit zwei Tüten voller Weihnachtsdeko und hat gemeint, also für dieses Jahr bin ich fertig, das verspreche ich dir. Und es wird auch jedes Jahr werden neue Kugeln gekauft, es wird auch immer wieder neu dekoriert, aber bei uns gibt es halt einen Kranz, beziehungsweise vier Kerzen auf jeden Fall in irgendeiner Form, ob in Reihe, ob im Reigen, im Ring und dann noch halt Lichterketten in Massen und sehr viele Teelichter. Also das ist das bei uns.
Wir haben immer einen großen Baum. Ich darf immer den Baum aussuchen. Ich nehme immer den mit den größten.
Geil, prinzipiell.
Um dann festzustellen,
ja. Der passt
doch nicht. Zu groß. Ich musste auch nochmal die Säge rausholen und die Spitze köpfen. So war es tatsächlich die letzten Jahre meistens. Aber ist nicht weiter schlimm. Einen großen Baum zu haben, ist cool. Aber die Frau freut sich auch immer sehr, weihnachtlich zu dekorieren und so. Aber ja, mit Familie oder mit Kindern ist das immer noch mal was anderes. So, ich glaube, wenn ich jetzt halt alleine leben würde oder wohnen würde, ich bräuchte keinen Baum.
Ich auch nicht.
Halt, also nicht unbedingt. Ich würde es auch nicht weihnachtlich schmücken oder so.
Lichterketten.
Nicht mal das. Also ich sage jetzt mal, in meiner Junggesellenbude ist gar nicht. Nee. Das steht der Adventskranz, den mir meine Mutter jedes Jahr bringt, wo ich sage, ich will ihn nicht. Und der steht dann da bis Mitte Februar meistens, bis er dann komplett alle Nadeln verloren hat und dann kriegt er das wieder zurück. Also darauf, wo es gebaut hat. Und die Kerzen waren dann zweimal an.
Also ich denke mal, so ein bisschen braucht man das schon. Also wie gesagt, also es tut manchmal einfach eine Lichterkette oder mal ein paar Teelichter oder sowas. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man halt jetzt wirklich kleine Kiddies hat, dann vielleicht nicht so viele Teelichter. Also bei uns gibt es jetzt wirklich, bis auf jetzt hier mein Büro, in dem ich jetzt hier arbeite und aufnehme, sind in jedem Raum eigentlich mindestens 6 Teelichter aufgestellt. Außer in der Küche noch und im Bad. Aber ansonsten in allen Wohnräumen sozusagen. Also das gehört schon ein bisschen dazu, aber ich glaube, mit dem Zweijährigen oder sowas, da würde ich mich das nicht trauen.
Vielleicht setze ich Baby Yoda mal eine Weihnachtsmütze aber auf.
Nicht,
ich glaube, zu mehr. Wird es wahrscheinlich nicht reichen dieses Jahr.
Ajo, alles gut. Alles gut. So, wer hat jetzt noch zwei Filme? Wer hat noch einen Film? Oder sind wir jetzt alle schon bei unserem
Top? Nee, ich habe noch zwei.
Unserem letzten Film jeweils.
Okay. Auf Platz 2 habe ich einen sehr schönen Film, den ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe, von dem ich, der letztes Jahr rauskam, ich habe letztes Jahr den Hype mitgekriegt, aber irgendwie mir zu lange Zeit gelassen und dann war Weihnachten rum und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt gucke ich mir den Film auch nicht mehr an, weil dann war ich einfach nicht in Stimmung. Ach, ich habe gesehen, also Kit hat ihn auf jeden Fall gesehen, vor kurzem erst, und zwar Klaus.
Wow.
Oder Klaus.
Ah, ich dachte, du meinst Last Christmas.
Den habe ich noch, nee, den habe ich nicht gesehen, den bin ich aber auch überlegen, ob ich mir den noch angucken will, wegen Emilia Clarke und wegen Last Christmas. Aber nee, es ist Klaus, der Animationsfilm auf Netflix, der 2019, wie gesagt, letztes Jahr rauskam, viel wirklich durch die Bank eigentlich positive Kritiken gekriegt hat und auch viel gelobt wurde. Aber ich habe ihn, wie gesagt, irgendwie verpasst und also da sage ich wirklich, den gucke ich mir jetzt nicht im Hochsommer an. Also den muss ich mir halt an Weihnachten angucken. Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones spielen so oder sprechen die Hauptrollen, ist ein Animationsfilm. Er ist sehr schön animiert, er erzählt so ein bisschen, ich würde jetzt mal behaupten, die Origin-Story vom Weihnachtsmann. Also es geht so um Jesper ist der Protagonist, der ist Postbote und hat aber eigentlich keinen Bock, Postbote zu sein. Sein reicher Vater ist irgendwie der Postchef, whatever.
Postmaster General.
Habe ich doch gesagt. Und dann wird er an den Nordpol geschickt, also Jesper, und kriegt die Aufgabe hier. Mein Freundchen, bis nächstes Jahr musst du ihr ein Postamt aufbauen und so viele Briefe verschicken. Und was ihm aber nicht gesagt war, dass diese Stadt irgendwie komplett in zwei verfeindete Clans unterteilt ist, die sich dauernd bekriegen. Also wirklich bekriegen, die ganze, das ganze Dorf sind zwei Familien geteilt, da schlagen sich die Kinder gegenseitig und ist alles sehr absurd. Ja, und irgendwie lernt er dann so langsam diese Stadt ein bisschen kennen und merkt, dass im Norden der Stadt, abgelegen einer Waldhütte, ein gewisser Klaus lebt, der Spielzeugmacher ist, schrägstrich war, und der allerlei Spielzeuge noch in seiner Bude hat. Und eins führt zum anderen und irgendwie schließen sie sich zusammen und entscheiden sich, den Kindern Spielzeuge zu bringen. Und dadurch schlägt er so zwei Fliegen mit einer Klappe, weil zum einen animiert er die Kinder dazu, Briefe zu schreiben an diesen Klaus, damit er die Pakete verteilen kann. Damit kommt er natürlich seinem Ziel näher, das Postamt aufzubauen und seine x Briefe verschicken zu können, die als Ziel gesetzt sind. Und zum anderen kann er die Kinder so ein bisschen erziehen, weil er dann auch Kinder, die ihn gemobbt haben oder die ihn, sage ich mal, mit Schneebällen abgeworfen haben, geärgert haben, denen gibt er dann nichts. Da macht er dann ein Stück Kohle in den Weihnachtsstrumpf, um die so ein bisschen zu erziehen und sagen, ja, die netten Kinder, die kriegen Geschenke und die bösen Kinder, die kriegen ein Stück Kohle. Und so werden ganz viele Weihnachtsmythen, sage ich mal, rational ein bisschen erklärt, also alles mit fliegenden Rentieren, dann eben der Naughty or Nice Liste und den Elfen, die er alle hat. Und dieses ganze Mysterium Weihnachtsmann wird halt so ein bisschen aufgebaut. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er diese mystische Gestalt vom Weihnachtsmann entzaubert. Also für Kinder gesprochen, sage ich mal, den kann man gerne mit Kindern angucken, die auch noch an den Weihnachtsmann glauben, weil er das halt alles so vorbereitet und alles erklärt, wie überhaupt der Weihnachtsmann zustande gekommen ist, warum es diese Mythen um ihn rangen und was an dem Weihnachtsmann so toll ist. Ja, und der Film ist einfach, der ist super. Der hat mega viel Herz, der ist super animiert, der nimmt einen mit, der ist an den richtigen Stellen spannend. Er hat diese große Rahmenhandlung mit den zwei verfeindeten Clans, die natürlich, Spoiler, es ist ein Feel-Good-Weihnachtsfilm, am Schluss doch alle zueinander filmen. Er hat eine kleine Love-Story mit Jason Schwartzman und Rashida Jones, die dann zueinander filmen. Ja, der Film ist schön. Der Film ist echt schön.
Das war ja sehr herzlicher Film tatsächlich auch. Also, was ich... Ja, fand ich auch sehr, sehr cool gemacht. Ich fand ihn auch sehr, also wirklich schön animiert vor allem auch. Also das ist auch wirklich jetzt der Film, der sieht so 3D aus, aber das sind alles 2D-Zeichnungen, die aber dann irgendwie, also die haben da irgendeine Technologie, so eine Beleuchtungstechnologie, dass die mal praktisch durch eine KI das praktisch so simuliert haben, als wäre diese 2D-Zeichnung dreidimensional. Und dann haben sie das praktisch drüber gelegt. Und das sieht halt echt toll aus. Es sieht echt aus, wie als wären das 3D-Figuren. Aber es ist wirklich 2D. Und ja, aber auch wie du sagst, also die Story an sich, wie du auch gesagt hast, diese Origin-Story dieser Tradition, wirklich sehr schön gemacht. Und es ist wirklich sehr, sehr herzlich. Und auch hier tatsächlich dann auch so die eine Träne oder so, die verdrückt man dann auch als Erwachsener irgendwie ein Stück weit. Und das ist, ja, finde ich auch sehr, sehr herzlicher Film. Also der hat, ja, ich sag's immer wieder, ich sag's auch in jedem Cast, wenn mir ein Film Spaß macht, dann sage ich, der Film, der hat mir Spaß gemacht. Und ich kam auch nach diesem Film, hatte ich einfach ein sehr, sehr schönes, das ist so ein sehr schönes Gefühl in diesem Loch, in dem mein Herz ist, normalerweise.
Hast du den gesehen,
Marco? Nee, noch nicht. Ich wollte den tatsächlich auch letztes Jahr gucken. Aber ich habe es mir jetzt dieses Jahr fest vorgenommen, den mit den Kids zu gucken.
Wollte ich gerade sagen, also den wirklich gerne
mit den Kindern, also
weil ich glaube, der ist echt gut für so die Altersklasse.
Hm. Ja. Die haben jetzt für sich einen anderen Film auf Netflix entdeckt, einen Weihnachtsfilm. Mit Russell Crowe spielt den Weihnachtsmann.
Gladiator.
Nee. Gibt es irgendwie tatsächlich einen Weihnachtsfilm mit Russell Crowe? Nee, nicht Russell Crowe, Kurt Russell.
Ah, Christmas
Chronicles. Ich meine Kurt Russell. Ja,
Teil 2. Der ja aber richtig schlecht sein soll,
oder? Also ich habe den ersten gesehen.
Sie gucken Christmas Chronicles Teil 2. Aus welchem Grund auch immer. Sie haben sich den ausgesucht, haben gesagt, da ist der Weihnachtsmann mit der Frau, den wollen sie gucken. Ist ja alles klar. Vorhin kurz reingeguckt. Mega schlecht fand ich ihn jetzt Auf den ersten Blick nicht, ich habe ihn auch nur ein bisschen nebenbei, aber da spielt auch der Junge mit hier aus Deadpool 2 und wo Deadpool die 2. Wilden Menschen jagen hier von.
Ja, ne? Richtig, genau. Ja, ich habe mir den, ich habe den ersten tatsächlich letztens gesehen. Ich fand den sehr amüsant. Das war eine schöne, so eine nette Story. Es ist jetzt kein wirklich, es ist ein Weihnachtsfilm. Hier zwei Kinder müssen Weihnachten retten und in dem Zuge fangen sie an, wieder zu glauben, so ein bisschen. Cooler Film, also der hat Spaß gemacht. Ich mag Kurt Russell in dem Film auch sehr. Auch cool gewesen. Und dann habe ich mir den Trailer zum zweiten Teil angeschaut und der ist unnötig epischer als ja, der ist richtig schön so episch gemacht, so, oh mein Gott, als ob es jetzt hier wirklich so Avengers-mäßig, das, ja, Weihnachten wird gestohlen. Ja, yeah, genau. Now this is an Avengers-Level Threat. Und ja, und das wird mega hochgepusht und
aber Klaus werde ich auf jeden Fall mal.
Klaus ist eine definitive Empfehlung. Da ist so viel, also du merkst da ist so viel Liebe drin. Und das ist so schön animiert. Und wie gesagt, auch hier, auch die Synchronstimmen, also auch hier mit Rashida Jones, J.K. Simmons, die dann da auch mitmachen. Und ja, viel Herz ist da auf jeden Fall drin.
Ja, glaube ich. Sehr gut.
Genau. Jetzt sind wir aber so weit, dass wir die letzten Filme raushauen, richtig? Dann würde ich einfach jetzt meinen letzten Film raushauen. Wie gesagt, ich habe kein Ranking jetzt hier gemacht. Den habe ich jetzt aber tatsächlich jetzt erst vor 2 Stunden nochmal angeschaut. Auch ein Film, den ich auch als Kind sehr oft gesehen habe. Den tatsächlich aber auch auf Deutsch, weil ich den hier in Deutschland angesehen hatte. Ein sehr ambitioniertes Crossover, möchte man sagen. Noch vor Spider-Man in die MCU aufgenommen wurde. Noch bevor Deadpool mit X-Men und so weiter da drin war, haben die Muppets sich mit Charles Dickens zusammengetan und die Muppets Weihnachtsgeschichte rausgebracht. Ewig alt, also auch irgendwie von 93 oder so. Und toll, auch hier wieder toll. Heute wieder angeguckt zum ersten Mal, ich glaube seit zuletzt bestimmt vor 5 Jahren oder sowas. Und es ist halt die Weihnachtsgeschichte, wie man die auch von eben von Charles Dickens kennt. Dieses, hier, du wirst kurze Prämisse, Ebenezer Scrooge, shady Geschäftsmann, Geldleier, der einfach keinen Fick auf Weihnachten gibt, seinen Mitarbeitern hier nicht mal freigibt an Weihnachten oder beziehungsweise nur unter Protest und sagt hier, pah, Humbug zu allem, was weihnachtlich ist. Und er wird dann des Nachts heimgesucht in der Nacht auf Weihnachten von 3 Geistern, die der Weihnachtsvergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und ja, die Story kennen die meisten schon. Wer es nicht kennt, auch hier wieder von meiner Seite aus anschauen, ist geil. Ebenezer Scrooge wird gespielt von einem unglaublich, zumindest jetzt bis fast zum Schluss hin, Deadpan, super, super ernsten Michael Caine gespielt. Geil. Geil. Wie er dann einfach als einfach pures, egoistisches Arschloch in diesem Ding ist und sagt, ich glaube auch in der Produktion hat er auch, glaube ich, hier Brian Henson gesagt, ich werde diesen Charakter spielen, als wäre ich bei der Shakespeare Company. Ich werde nicht einmal blinzeln. Ich werde absolut professionell sein und was weiß ich. Und dann haut er das Ding da rein und es ist geil. Ja, wer spielt mit? Michael Caine spielt mit. Kermit der Frosch spielt mit als den Mitarbeiter Bob Cratchit. Miss Piggy als seine Frau. Gonzo spielt mit seinem Sidekick Rizzo, die Ratte, als Charles Dickens und eben Rizzo die Ratte, die dann die Story praktisch dann erzählen. Statler und Waldorf, diese 2 Grießgräme, als die mittlerweile schon lange toten Partner von Geschäftspartner von Ebenezer Scrooge, die ihn als erstes heimsuchen. Und ja, ich kam aus dem Grinsen nicht raus, wenn hier Michael Caine einfach so wirklich sauer ist und dann aber halt mit diesen Puppen interagieren muss. Und ja, auch hier, wie bei den letzten Filmen auch, nicht viel zu sagen. Man kennt höchstwahrscheinlich diese Weihnachtsgeschichte. In vielen, vielen Arten schon verfilmt worden über die Jahrzehnte. Auch interpretiert. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ja bei einem von euch dieser eine andere Film noch, über den ich dann damit anspiele. Wenn nicht, ist es auf jeden Fall ein Honorable Mention. Aber hier definitiv die Muppets Weihnachtsgeschichte, die ist auch einfach super, weil du diesen Muppets-mäßigen Slapstick-Humor hast. Du hast dieses seriöse Gegenstück mit Michael Caines Ebenezer Scrooge. Und dann hast du aber auch das Herzliche dann auch mit den Songs, die dann auch drin sind. Nur noch einmal schlafen gehen und dann ist Weihnacht. Und das Lied mit Tiny Tim. Oh mein Gott, Tiny Tim, Leute. Es ist so traurig. Und toll. Toll einfach. Punkt.
Ja, Muppets für mich nie ein Thema.
Habt ihr beide nicht gesehen, oder?
Also, weiß ich nicht, Muppets war doch, ich...
Oh, gesehen was. Schon, aber schon ewig her. Ewig her, nicht im Kopf. Ich bin aber auch nicht der größte Muppets-Fan, muss ich dazu sagen.
Ich glaube, die Muppet-Babys habe ich früher geguckt. Diese Zeichentricksendung Muppet-Babys. Aber auch hier, Disney Plus hat auch Muppets Weihnachtsgeschichte.
Ach so.
Das heißt... Wahrscheinlich.
Ja, da habe ich es auch gesehen.
Weil der kam relativ oft. Ich habe ja auch auf Instagram gefragt, dass mir die Leute ein paar Weihnachtsfilme nennen sollen. So ein paar, einfach ein paar Geheimtipps, sage ich mir in Anführungszeichen, weil ich sie halt noch nicht kenne. Und Muppets Weihnachtsgeschichte kam relativ oft. Also der scheint vielen Leuten sehr wichtig zu sein. Wie gesagt, ich hatte damit nie Berührungspunkte. Ich habe nie eine Muppets-Show gesehen. Ich habe die Muppets-Filme alle nie gesehen. Also weder die alten noch die neue. Und ich fand so dieses Kermit immer so, ja, ist halt ein Frosch. Also, der Frosch mit der Maske fand ich dann witziger beim Wichser. Aber ich weiß nicht, die Muppets waren für mich nie ein Thema. Ich fand Miss Piggy immer nervig, mich hat es immer so aufgeregt. Aber ich sag dir, dass ich mir den Film angucken werde. Ich werde ihn mir auf Disney Plus angucken, vielleicht nicht mehr heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht auch einfach nur vor Weihnachten noch. Aber ich glaube, ich muss den mal angucken. Ich glaube, sonst habe ich einfach was verpasst. Die Weihnachtsgeschichte an sich, klar,
ja, das ist
die
schon
kennt man mit Tiny Tim und whatever. Wobei ich auch da glaube, dass ich noch nie eine Verfilmung, ja okay, vielleicht hier Bill Murray.
Ich sag mal, eine wirklich, ich sag mal, getreue der Vorlage Verfilmung habe ich tatsächlich auch nur dieses Muppets gesehen. Ne? Also das eine andere Verfilmung
ja,
habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe auch von vielen tatsächlich oder von einigen gehört, dass das tatsächlich düsterer ist als so manch andere Realverfilmung. Also und wie gesagt, es ist freaking Michael Caine. Es ist Michael Caine.
Also, ja, allein dafür würde ich mir gerne angucken. Mir fallen jetzt aber gar nicht so viele andere Verfilmungen ein. Ich weiß, dass es irgendwie dieses Scrooge, glaube ich, gab, dieser Halbanimationsfilm mit Jim Carrey.
Also und ja, die Geister, die ich
achso, das ist ja genau. Das, nee. Mit Bill Murray. Ja, genau, den habe ich jetzt gemeint und da gab es irgendwas mit Jim Carrey.
Den meinte ich
aber
auch.
Aber da hieß der Ebenezer, hieß der einfach nur Ebenezer das oder sowas? Also das war ein Animationsfilm, glaube ich, wo Jim Carrey also, Mocap gemacht hat.
Ja, ja, das war auch A Christmas Carol. Genau, stimmt, das ist auch so hier dieses 3D Uncanny Valley
Polar genau, Express. Genau, so der Stil.
Der mir eher zu creepy ist, einfach vom Machen her. Irgendwie von der Machart. Dieser Uncanny Valley, der fickt da gut rein, also zumindest bei mir.
Genau, Geister, die ich rief, habe ich letztes Jahr, glaube ich, gesehen. War jetzt aber auch kein Film, wo ich gesagt habe, ja, der bleibt jetzt ewig an mir hängen, den wollte ich halt mal sehen wegen Bill Murray und deshalb. Aber ich bin nicht gesehen. Aber Muppets Weihnachtsgeschichte kommt auf jeden Fall auf die Liste, wie auch schon einige andere Filme heute. Der wird angeguckt. Aber was war denn der Film, auf den du jetzt gerade angespielt hast? War das die Geister, die ich rief, oder?
Nee, also, das war schon die Geister, die ich rief.
Ich hoffe, den habe ich jetzt nicht wieder dir vorweggenommen, Marco.
Sehr nein. Schön. Ich glaube, da droppe ich ihn einfach. Ich habe, glaube ich, einen Film, den ihr alle nicht gesehen habt, der relativ unbekannt ist, auch vielleicht nicht unbedingt der typische Weihnachtsfilm ist. Es ist ein deutscher Film. Ja, wie ihr alle wisst, ich mag ganz gerne deutsche Filme gucken und halte dort ein wenig die Fahne hoch. Es ist Vier Könige aus dem Jahr 2015. Die Regisseurin ist Theresa von Eltz, hat damit ihr Regiedebüt gegeben. Ich weiß nicht, hat den einer von euch gesehen?
Ich muss gerade gucken, aber sagt mir nichts. Heißt er zufällig Die Heiligen Vier Könige mit Hai wie Hai geschrieben wegen Drogen? Das wäre doch sehr witzig. Okay. Nee. Nee, aber dann nee, sagt mir tatsächlich nichts.
Vier Könige, genau, worum geht's? Ist in erster Linie auch nicht wirklich so ein Feel-Good-Weihnachtsfilm, wobei er durchaus halt so Werte wie Freundschaft und sowas eigentlich eher hochhält. Jedenfalls die vier Teenager, Alex, gespielt von Paula Bär, Lara, das wird hier gespielt von Jella Haase, der Timo, Janis Niewöhner und Fidia, gespielt von Moritz Loy, sind über die Weihnachtstage in einer Jugendpsychiatrie, sozusagen. Während alle anderen Insassen, nicht Insassen,
Patienten,
genau, nach Hause dürfen können, haben die vier nicht wirklich irgendwie einen Grund, nach Hause zu gehen. Und der Psychiater, der relativ unkonventionellen Methoden anwendet, Dr. Wolf, hier gespielt von Clemens Schick, betreut halt die Kinder über die Weihnachtsfeiertage und wendet halt auch ein paar Methoden an, um sie irgendwie zusammenzuschweißen und sowas. Also, wie gesagt, ist halt geht ein bisschen unkonventioneller so an diese ganze Sache heran. Sehr interessant, bietet ein paar wirklich, meiner Meinung nach, sehr talentierte Schauspieler auf. Gerade Jella Haase, ich sag mal, die kennt man ja eher so als hier Chantalle, ja, aus Fuck You Goethe. Eine ähnliche Rolle spielt sie hier tatsächlich auch, nicht ganz so nervig und tatsächlich deutlich besser irgendwie einfach gemacht oder geschrieben, ihre Rolle. Ja, Paula Bär, ich mag Paula Bär unglaublich gerne, ist eine ganz großartige Schauspielerin, macht das hier genauso gut. Und auch Janis Niewöhner, grandios, er spielt so einen sehr aggressiven Jugendlichen, der ab und an so ein paar Ausraster kriegt. Ganz großartig so. Der Moritz Loy fällt ein bisschen ab, ist auch nicht weiter schlimm. Aber generell muss ich sagen, so diese ganze Harmonie oder dieses ganze Ensemble ist ganz toll. Ist halt eher so ein bisschen kammerspielig, so halt in dieser Psychiatrie und ein bisschen in der Natur so. Spricht auch mit gängigen Konventionen, so dieser ganze Film. Also es gibt so ein paar Szenen, die sehr ruhig sind, wo man selber als Zuschauer so ein bisschen diese Stille aushalten muss, was ich ganz gerne mag. Also ne, andere Filme drücken halt einen Soundtrack obendrauf so und dieser Film ist halt einfach still. Soweit ich mich erinnern kann, kommt der Film lediglich mit zwei Liedern von Materia aus. Wow. Also und sonst kein Score, kein Soundtrack, passt aber sehr gut in dieses ganze Klima, auch generell so die Farbgebung finde ich sehr gut. Wie gesagt, hat nicht viel mit Weihnachten an sich zu tun, außer dass es halt an diesen Feiertagen spielt. Aber es ist ein sehr schöner deutscher Film, den ich durchaus empfehlen kann, gerade wegen dem Ensemble. Ja, kann man auf Amazon Prime gucken.
Geht das dann mehr in Richtung Drama oder Dramedy, Comedy? Oder?
Ja, ich glaube, es ist schon ich habe es schon ein bisschen her, wo ich ihn gesehen habe, aber ich glaube, es ist schon, nee, Comedy auf keinen Fall, ist schon eher Drama, ja. Also doch, klar, Drama.
Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Doch, ist auch sehr interessant. Also auch, wie gesagt, für ein Regiedebüt sowieso, auch weil sie kann man auch so sagen, ist auch eine Regisseurin, hat man auch sehr eher seltener, dass eine Frau einen Film inszeniert. Und dann in meinen Augen halt tatsächlich einen sehr guten Film. Also ich mag den gerne. Ich habe den vor 2 Jahren, glaube ich, mal irgendwie so entdeckt für mich und habe gesagt, schönes Ding, auch gerade Janis Niewöhner hat mich in diesem Film krass überzeugt. Also den fand ich, seitdem habe ich gesagt, den Typen, der hat vorher hier eher so Rubinrot und keine Ahnung was gemacht und damit hat er sich in meine Gunst so ein bisschen gespielt, wo ich sage, so alter Schwede, der kann mehr, wenn er will, auf jeden Fall. Ja. Oder generell auch Jella Haase hat auch gezeigt, dass sie was drauf hat. Also die macht ja auch, das muss man ihr auch zugute halten, also die macht ja nicht nur dieses Fuck You Goethe-Ding, ne? Klar, wenn ich so dieses Angebot kriegen würde, würde ich es auch machen, aber die hat halt auch, also sie macht halt auch Genre, die hat ja auf Netflix diesen Kidnapping Stella gemacht, kann man von halten, was man will, aber ist halt auch klassisch Genre so. Hat so ein so ein Love Parade Drama gespielt, also die Opfer der Love Parade, gibt es auch einen Film, glaube ich, aus dem Öffentlich-Rechtlichen, da hat sie sozusagen auch die weibliche Rolle gespielt, hat sie, also ist wirklich keine lustige Rolle, ist nur Drama, hat sie auch sehr gut gemacht, also ist auch eine sehr gute Schauspielerin und wie gesagt, Paula Bär ist halt sowieso für mich eine der besten deutschen Schauspielerinnen, die man hat, so, also das Ensemble ist richtig stark, ja, und dafür allein lohnt sich's schon.
Nicht schlecht. Also, den hatte ich jetzt absolut. Mir sagt er halt überhaupt nichts. Also, deswegen ist es super, dass du hier jetzt den hier auch nochmal raushaust. Weil den, das, wie gesagt, das habe ich jetzt auch ein bisschen so mitgemacht. Und wenn du jetzt sagst, ist auf Amazon Prime, definitiv jetzt hier auch schon mal hier in meiner Liste drin. Also, das wird die Tage auf jeden Fall auch nochmal gegeben. Es ist aber so ein Film, wo man sagen muss, okay, danach ist der Abend gelaufen.
Ja, würde ich sagen.
Oder kann der Alltag dann weitergehen? Also das ist schon so.
Ja, okay, ist ein bisschen Downer, glaube ich.
Ich kann danach ins Bett
gehen. Ja.
Okay, ja. Alles klar. Sehr gut.
Gut. Sehr gut. Dann würde ich jetzt tatsächlich mal die letzte E-Mail vom Nenad öffnen. Ja.
Du öffnest sie jetzt, oder? Du liest das jetzt auch ganz neu und live.
Kästchen 24.
Ich habe Angst ein bisschen. Ich habe schwitzige Hände.
Gaspar Noé.
Ich drücke jetzt drauf.
Nicht verklicken.
What?
Direkt vorlesen. Nein.
Platz 1. Avengers Endgame vorlesen. Aus 2019. Nein. Kleiner Spaß. Platz 1. Tokyo Godfathers aus dem Jahre 2003.
Oh
drei
mein
obdachlose
Gott,
ja. Menschen, ein ehemaliger Spitzensportler, eine Drag Queen und eine. Wieso ist mein Outlook jetzt hin? Sorry. Ich fange nochmal an. Platz 1, Tokyo Godfathers von 2003. Drei obdachlose Menschen, ein ehemaliger Spitzensportler, eine Drag Queen, eine jugendliche Ausreißerin, finden an Heiligabend ein Baby in den Straßen von Tokio. Das ungleiche Trio macht sie auf die Suche nach den leiblichen Eltern und wird auf ihrer Reise immer wieder mit deren eigenen Vergangenheiten und den Entscheidungen, die sie im Leben getroffen haben, konfrontiert. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Weihnachtsmärchen, herzerwärmend, in die Figuren verliebt und zeigt, dass auch Ersatzfamilien zueinander stehen. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich sehe in dein Herz. Zwar nur mein drittliebster Film von Satoshi Kon, aber auch hier bewies er, dass Anime so viel sein kann und sich aufgrund der Form niemals in eine Kategorie pressen lassen muss. Ich liebe diesen Mann und traure um sein sehr frühes Ableben.
Ja, einfach fucking ja. Ohne Scheiß. Tokyo Godfathers. Also, Nenad, warum bist du jetzt nicht hier und kannst das einfach erwähnen? Ich kann dich eh nicht in den Arm nehmen. Das wäre auf jeden Fall ein Honorable Mention gewesen. Ich habe ihn nur deswegen nicht in meine Liste aufgenommen, weil ich den zuletzt wirklich vor 5 oder 6 Jahren gesehen habe und du kriegst den relativ schwierig. Der streamt. Den streamt keiner. Nee. Den habe ich damals gesehen auf, kennt ihr noch Watch Ever?
Ja, sagt mir auf
jeden Fall. Der Netflix-Dienst oder dieser der Filmstreaming-Dienst, bevor Netflix angefangen hat und praktisch Watch Ever damit den Rang abgelaufen hat. Da habe ich Tokyo Godfathers das erste Mal gesehen. Das ist jetzt locker 5 oder 6 Jahre her. Satoshi Kon.
Paprika.
Auch Paprika, genau.
Velvet, ne? Nee, Blue.
Millennium Actress und Perfect Blue,
genau.
Alles hammergeile Filme, visuell von die Bilder, die du in Paprika hast, die Bilder, die du in Millennium Actress, das sind, oder vor allem in Perfect Blue hast, das sind, du bist da drin und Satoshi Kon schafft das einfach mit seinen Bildern da so dich da dran, dass du bist einfach dran und selber checkst du aber nicht, was da gerade abgeht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe mehr Hirnwindungen, wenn diese Filme von ihm vorbei sind, als vorher. Und Tokyo Godfathers ist aber ein vergleichbar relativ straightforward Film. Also es gibt schon wunderschöne Visuals, die Charaktere sind so toll überzeichnet, animiert und unglaublich liebenswürdig, dass du die einfach, du willst einfach die alle irgendwie lieb haben Und du fühlst mit denen mit und die finden dieses Baby, ich glaube im Müll, es ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, und versuchen ihm genau dann die Mutter ausfindig zu machen. Und damit erreichst du, ja, erfährst du auch mehr über die Hintergründe dieser drei, dieses drei doch sehr unterschiedlichen Trios mit der Tochter, der es eigentlich ganz gut geht, aber eben von zu Hause abgehauen ist, und der Drag Queen, die halt einfach so einfach auch verstoßen ist und jetzt als Obdachlose halt lebt. Das ist, es ist visuell ein toller Film, es ist vom Sound her, also vom Soundtrack her, wunderbar. Und oh mein, wie gesagt, ich hätte den auch wirklich locker, also ich hätte den auch Top 3 bei mir auch eingestellt. Wie gesagt, ich habe den nur so lange nicht mehr gesehen, deswegen ist er nicht mehr so frisch drin. Ich sehe den gerade für 22 Euro bei Amazon.
Ja, ich bestell, das ist schon zu teuer eigentlich.
Also, ja. Aber es wäre es eigentlich wert, weil Satoshi Kon Filme oder Filme von ihm, die sind das in den meisten Fällen wert. Ja. Tokyo Godfathers ist allerdings halt eben jetzt so einer, der wurde jetzt wahrscheinlich nicht so nachgefragt. Und auch generell die Filme von ihm, visuell und generell, was die für ein, wie toll die auch sind, die sind nie, die haben nie wirklich an den Erfolg gekratzt, den andere Animationsfilme überhaupt ja, erreicht haben. Sogar in Japan. Und deswegen glaube ich auch, ist das einfach ein etwas rarer Film. Wenn du Paprika anguckst, Paprika kriegst du auf Blu-ray für 8 Euro hinterhergeschmissen. Ja. Was auch empfehlenswert ist, weil das ist auch ein toller Film. Vor allem visuell. Und Tokyo Godfathers, oh Gott, Nenad, ich würde dich jetzt umarmen, wenn du hier wärst, ohne Scheiß. Das ist, ich bin da sowas von mit dir drin. Und ja, bitte, tut euch den Gefallen, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, den zu sehen. Ich habe letztens geschaut, vielleicht ist er ja auf Arte oder sowas, weil das wäre auch mal so ein Film, der könnte da auch mal mit drin sein in der Mediathek. Ist es leider nicht. Dafür bin ich dann in irgendein in Rabbit Hole gefallen über japanische Dokumentationen über Takeshi Kitano und was weiß ich wen alles. Aber Tokyo Godfathers, ja, geil. Das ist so ein toller Film. Absolut. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift.
Alles gut.
Keine Ahnung.
Ich hab leider noch nicht gesehen. Steht schon lange auf meiner Liste. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ob man ihn halt irgendwo streamen kann oder so. Nee, und da ist mir aufgefallen, ist schon richtig. All seine Filme von Satoshi Kon, sag mal, hast du ja selber auch schon gesagt, schwer zu besorgen erstmal und auch generell schwer zu streamen. Also ist tatsächlich sehr schade.
Sowieso. Ja. Also gehört definitiv dazu. Das muss man irgendwie. Das sind aber auch wirklich so Filme, die müsste man auch mal gesehen haben. Und deswegen ist es schade, dass es die einfach gerade nicht so, ja, dass die nicht so erhältlich sind. Wir haben ja jetzt hier das große Glück, dass zumindest die Ghibli-Filme jetzt alle irgendwie jetzt bei uns hier in Deutschland auf Netflix sind. Da müssen wir auch nochmal drei Kreuze machen, dass das ist, weil die Japaner generell mit ihren IPs wirklich sehr, sehr reserviert sind. Die geben das nicht gerne raus. Und deswegen hast du auch diese Probleme teilweise mit den Rechten, dass diese Filme dann jetzt rauskommen, die jetzt für Film oder Filme, die jetzt nicht so, ich sag jetzt mal, so bekannt sind. Klar, Your Name, international halt voll rausgehauen. Studio Ghibli-Filme werden mittlerweile auch jetzt hier im Kino rauskommen, was ja auch kein Problem ist. Aber lass mal hier, wie gesagt, so ein Satoshi Kon-Film, wirst du, gut, Satoshi Kon ist ja leider auch schon von uns gegangen, wirst du ja auch nicht mehr jetzt so sehen. Aber ich sag mal, so nischigere japanische Animationsfilme, die hast du nicht so. Zumindest hier nicht in Deutschland. In Amerika noch um einiges mehr, aber nicht hier in Deutschland. Und das ist schade. Sehr, sehr schade.
Das stimmt.
Ja.
Okay, cooler Pick auf jeden Fall. Ich glaube, den haben wenige irgendwie auf der Uhr. Oder auf der Watchlist.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte, bitte, bitte. Schaut es euch an. Definitiv.
Okay, dann kommen wir zum letzten Film für heute Abend, oder? Irre ich mich?
Ja, jetzt ist die Frage, also soll ich das jetzt schon direkt machen oder wolltet ihr jetzt nochmal irgendwie Honorable Mentions raushauen?
Ja, ich kann gerne noch, ich hätte nur zwei was aber keine klassischen Filme sind, sondern tatsächlich, was ich die letzten Jahre immer gerne geguckt habe, beziehungsweise vor ein paar Jahren immer noch sehr gerne geguckt habe. Ich habe viel die Simpsons geguckt und mochte tatsächlich immer sehr diese Simpsons-Weihnachtsfolgen. Hab mich auch immer sehr gefreut, so gerade an Heiligabend liefen ja oft Simpsons Weihnachtsfolgen tatsächlich dann irgendwie von, also den ganzen Nachmittag halt einfach. Und da habe ich viel geguckt und finde es heute immer noch schön, die mir anzugucken. Und ich habe noch nicht viel weiter geguckt, weil ich dann nachher in der vierten Staffel, also zum Ende der vierten Staffel damit aufgehört habe zu gucken, weil ich es einfach für mich ein schönes Ende fand, Doctor Who. Doctor Who hat auch immer sehr schöne Weihnachtsfolgen, teilweise auch in Spielfilmlänge, wo ich sage, die sind auch tatsächlich sehr cool gemacht und sehr schön und machen in diesem ganzen Kosmos von Doctor Who auch sehr viel Spaß. Wie gesagt, ich habe leider nur die erst vier Staffeln jetzt geguckt. Ich glaube, inzwischen gibt es 11 oder so.
Meinst du damit die ganz alten?
Bin aber da,
weil das gibt's doch schon ewig, oder?
Nee, jetzt diesen okay, Neustart okay. sozusagen. Der hat ja mit Christopher Eggleston dann die erste Neustartstaffel gemacht und dann drei Staffeln mit David Tennant. Okay. Und ich fand Tennant halt großartig als Doctor Who und fand's dann schade, als er dann sozusagen dann, ne, Doctor Who ist ja ein unsterbliches, außerirdisches Wesen, also ein Time Lord, der sozusagen klassisch gesehen nicht sterben kann, sondern dann, wenn er dann stirbt, halt seine Gestalt wandelt und dann können sie halt diesen Schauspieler halt auch austauschen und David Tennant hat dann die Rolle getauscht mit Matt Smith, der das auch sehr gut gemacht haben soll, aber ich, wie gesagt, ich fand Tennant so großartig als Doktor und hab dann die Gunst der Stunde genutzt und gesagt, okay, ich höre jetzt erstmal auf und werde aber irgendwann nochmal wieder anfangen, ja. Genau, aber also die Doctor Who-Folgen auch schön. Also ich glaube, Fans von Doctor Who wissen dann von diesem Charme auf jeden Fall, ja.
Okay, dann sage ich noch kurz, bei mir wären es auch zwei Serien gewesen. Zum einen, eigentlich mega dumm, die Weihnachtsfolgen von OC California. Hey, ich fand OC California cool. Sie feiern kein Weihnachten, sie feiern Christmaker, weil sie sind jüdisch, aber sie feiern Christmas und Chanukka, deshalb feiern sie Christmaker. Da gibt's, ich glaube nicht, es gibt ja nur vier Staffeln. Ich glaube, drei Weihnachtsfolgen gibt's. Vier gibt's, glaube ich, nicht. Aber die sind cool. Die haben mir immer Spaß gemacht. Aber da möchte ich jetzt auch nicht viel zu sagen, weil die machen keinen Sinn, sie einzeln zu gucken. Dann versteht man sie nicht. Und was ich mir auch immer wieder sehr gerne angucke, ist tatsächlich Fröhliche Weihnachten, Mr. Bean. Die Weihnachtsfolge aus der Mr. Bean-Serie. Die ist einfach, die habe ich jetzt vor ein paar Tagen wieder gesehen, ist auch auf Amazon Prime. Also wie der Typ es schafft, nonverbalen Humor, zum großen Teil nonverbalen Humor so gut rüberzubringen, ist einfach grandios. Und dafür, dass die Folge jetzt auch schon 28 Jahre ist, auch von 92, also mein Jahrgang, ist die trotzdem immer noch gut und ist jetzt nicht so, dass man sagt, die macht heutzutage keinen Sinn mehr. Mr. Bean ist ein super Typ. Mr. Bean war meine Kindheit. Er hat so ein bisschen meinen Humor mitgeprägt. Die ganze Serie ist überragend, aber diese Weihnachtsfolge, die hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Die hat mir auch jetzt wieder ein gutes Gefühl gegeben, wenn er sich da selber seine Weihnachtskarten ins Haus einwirft und sich dann darüber freut, dass er Post kriegt. Ist irgendwie ein bisschen tragisch, aber auf der anderen Seite auch irgendwie schön. Und natürlich der Gag mit dem Truthahn auf dem Kopf, der später bei Friends ein bisschen kopiert wurde, ist mega. Das waren meine Honorable Mentions.
Ich habe tatsächlich nur einen Honorable Mention gehabt. Also Mr. Bean, sehr, sehr gute Wahl tatsächlich. Ist auch schön. Damit habe ich und mein Stiefvater uns damals, haben wir damals gebondet, als wir uns kennengelernt haben. Er als Filipino kam dann nach Deutschland. Wir kannten uns noch, wir haben uns, glaube ich, davor nur einmal getroffen. Aber Mr. Bean kannte er, hat er auch gefeiert und damit haben wir praktisch so die erste Brücke damals zu uns zueinander geschlagen. Weil das einfach ein Humor ist, der funktioniert. Der funktioniert dadurch, dass er einfach nonverbal ist auf der ganzen Welt. Das ist super. Ja, mein Honorable Mention hat dir Nena tatsächlich schon genommen. Das war tatsächlich okay. Jetzt Tokyo Godfathers. Ich habe dann eigentlich nichts anderes mehr. Ich habe jetzt letztens noch den Grinch gesehen, hier mit Jim Carrey. Den fand ich aber jetzt nicht wirklich geil, muss ich sagen. Also, ja, also würde ich jetzt nicht mal sagen, dass es ein, wenn, dann wäre es eher ein Dishonorable Mention, aber ansonsten von meiner Seite
Oh,
aus, das
sorry,
passt.
ein Honorable Mention habe ich noch, Elf. Tatsächlich mit Will Ferrell. Habe ich auch
Kein
vorletztes Jahr
Stimmt.
zum ersten Mal
Habe ich aber
gesehen.
auch noch nie
Der
gesehen.
ist ganz gut.
Ewig
Ich
auf der
glaube,
Liste.
der funktioniert halt auch, wenn du damit aufgewachsen bist. Ich glaube, wenn du den von früher kennst und früher gern gesehen hast, dann findest du den nochmal besser. Der ist gut, der ist okay, der kann man sich angucken. Was dann aber auch. Der hat auch viel Meme-Potenzial, gerade hier You Sit on a Throne of Lies, kennt man. Der hat ein paar komische Szenen. Ja, da hat man jetzt nichts verpasst. Ist ganz nett, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man damit aufgewachsen ist, wenn man den von früher kennt, ist er um einiges besser. Das dann noch kurz dazu.
Okay.
Ja, und dann, ja, Kit hat Luft geholt.
Es sind schon einige Filme, die wir auch nicht jetzt hier auch ausgelassen haben, sage ich jetzt mal. So
Das
Sachen wie
kommt
jetzt
ja noch,
auch
meiner.
hier Schöne Bescherung zum Beispiel. Oder wolltest du
Nee, ich
darauf
wollte nur
jetzt
sagen,
hinaus?
dass noch einer kommt. Na
Einer
los.
kommt noch, ja, genau. Aber hier mit Chevy Chase zum
Ja,
Beispiel,
auch
also
nie
das ist zwar auch
gesehen.
so ein Film,
Der National
mit den
Lampoon.
Griswolds und so, das wäre vielleicht nochmal einer, den habe ich aber, glaube ich, auch nur einmal gesehen vor vielen, vielen Jahren. Da
Das
kann ich ja leider auch nichts dazu
den hatte
sagen.
ich tatsächlich überlegt, ob ich ihn irgendwie mit reinnehme, weil ich den lange gut fand. Ich weiß aber nicht, wie der gealtert ist oder so. Also deswegen habe ich ihn doch dann
Was ich
rausgenommen.
gestern noch gesehen hatte auf Netflix, ist
Okay.
hier Zwei Weihnachtsmänner von Pastewka und Herbst, die ich ja beide sehr gern mag. Es ist ja unnötig lang, der geht, also es sind in zwei Folgen unterteilt, geht irgendwie 3 Stunden, ist halt. Ich meine, mit Kopien von amerikanischen Formaten kenne ich es ganz gut aus. Stichwort Pastewka, Stichwort Stromberg. Ist so das deutsche Remake zu, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, Trains, Planes und Automobiles mit hier. Fällt mir gerade auch nicht ein, wie die zwei heißen.
Ist ja nicht.
Das kann so nicht sein.
Oh Gott, ja.
Genau,
Ticket für zwei ist
genau.
das, glaube ich. Mit John Candy. Ja, John Candy, Steve
So,
Martin.
genau. Ja,
Ja.
das noch dazu. Aber jetzt hier Trommelwirbel, kommen wir zu meinem Platz 1. Ja, es ist ein Film mit sehr, sehr viel Kitsch. Ich glaube, ich habe den 2006 zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, seitdem habe ich ihn wirklich jedes Jahr angeguckt an Weihnachten. Und ich werde mir auch dieses Jahr wieder angucken. Es ist
Tatsächlich Liebe.
tatsächlich Liebe.
Es
Es
ist
ist
tatsächlich
fucking
Liebe.
tatsächlich Liebe.
Ja.
Ich weiß, ich weiß. Dieser
Sehr
Film
gut.
ist kein Meisterwerk der Filmemacherei, ist keine mega schauspielerische Leistung, ist ich weiß, der Film kriegt mich. Ey, ich mag Romcoms und allein der Cast, dieser geile Ensemble-Cast. Ich lese mal kurz vor. Alan Rickman, Emma Thompson, Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Bill Nighy, Thomas Brodie Sangster, Chiwetel Ejiofor, so spricht man aus, Andrew Lincoln, Laura Linney, Rodrigo Santoro, Heike Makatsch, Martin Freeman, Billy Bob Thornton, Rowan Atkinson, Claudia Schiffer. Es ist viel. Es ist eine schöne Story, die halt dadurch nicht langweilig wird, weil man halt diese ganzen kleinen Geschichten hat, die ineinander verwoben sind. Es war, glaube ich, so mit dieser erste Film, der dieses Schema ausprobiert hat. Danach gab es noch ein paar andere. Ich glaube, man hat es ja irgendwann mit Valentine's Day probiert, wo dann hier Ashton Kutcher und sowas mitgemacht hat. Genau,
Und Happy
wo
New
man das Ganze
Year.
dann irgendwie aufgegriffen hat, gesagt hat, hey, was gibt's noch für Feiertage? Lass da noch mal was drumrum weben. Ja, und bei Love Actually
Independence Day.
4th of July, ja, kann man doch auch irgendwie bestimmt was draus machen. Aber Love Actually funktioniert einfach bei mir. Hier sind wir auch bei dem Thema Soundtrack. Ich finde, der Film hat einen mega Soundtrack. Hier alleine mit All Alone on Christmas ist ein mega, mega Weihnachtssong. Und natürlich All I Want for Christmas is You. Überragend. Wherever you will go from the calling. Too lost in you for the Sugar Babes. Here with me von Dido. Das sind schon geile Songs. Ey, und der Film, der.
Du hast den wichtigsten Song vergessen.
Christmas is all
Christmas is
around
all
von Billy
around.
Mac.
I feel it in my fingers. I feel it in my toes. And Christmas is all around me.
Wie er
And
es halt
so
auch
the
selber
feeling
scheiße
grows.
findet und die ganze Zeit sagt, wie dumm es ist, dass sie eine
Ja,
extra Silbe mit
natürlich.
reingebracht
Aber.
haben in diesen Text und dann noch dieses Christmas da reingedrückt haben. Aber der Film, der ist so charmant, der hat diesen britischen Humor, der. Okay, er ist an manchen Stellen auch ein bisschen creepy. Gebe ich zu, ganze Geschichte hier mit Rick Grimes und Elizabeth Swann, also mit Andrew Lincoln und Keira Knightley. Ja, das ist krass. Ich habe auch vorhin überlegt, wo ich mir die ganzen Geil. Namen angeguckt habe. Die haben alle so eine Rolle, mit denen man sie verbindet. Also gerade hier Keira Knightley oder Andrew Lincoln ist für mich halt Rick Grimes. Rodrigo Santoro ist Xerxes. Martin Freeman ist Bilbo Beutlin. Liam Neeson ist der Typ aus Taken. Colin Firth ist George der Fünfte für mich. Also das sind alles so, die verbinde ich alle eigentlich mit was anderem. Alan Rickman logischerweise Snape, da sind wir wieder bei meinem Homeboy. Der Film funktioniert für mich super. Der macht mir Spaß, den gucke ich mir gerne an. Ich muss sagen, dass es eine Szene gibt, die ich mittlerweile in dem Film überspringe. Das ist dann tatsächlich die Szene, wo Andrew Lincoln eben mit diesen Nachrichtenkarten zu Keira Knightley kommt. Ja, das Problem ist, ich war jung und dachte, hey, das ist doch...
Nein.
Ich hab's nicht nachgemacht. Oh. Also so weit ging es dann nicht. Aber ich hab diese Szene verschickt und hab gedacht, hey, das ist doch voll romantisch, wenn ich jemand diese Szene schicke. Nee. Es hat auch nicht geklappt, überraschenderweise. Okay. Und deshalb muss ich jetzt immer irgendwie, wenn ich diese Szene sehe, an mein 15 Jahre jüngeres Ich denken und dann, fuck, was war da mit mir los? Und deshalb muss ich die immer so durch die Finger angucken, diese Szene. Aber trotzdem, ey, ja, Kitsch an Weihnachten, sorry, der Film, wenn ich ihn nüchtern bewerten würde, würde ich wahrscheinlich sagen, das ist eine 2,5 von 5 maximal. Aber irgendwie kriegt er mich. Und deshalb ist er tatsächlich meine 1 an Weihnachten. Und das ist wirklich, wenn ich an Weihnachten nur einen Film angucken darf, dann ist es tatsächlich Liebe.
Das verstehe ich. Das ist absolut nachvollziehbar. Ich würde da vielleicht jetzt nicht den Film nehmen, wenn ich nur einen Weihnachtsfilm anschauen würde oder müsste. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass der Film, der zieht. Das ist ein Ensemble-Film, den hast du heute auch nicht mehr so. Und wenn, dann ist es halt immer nur so ein bisschen so ein bisschen lieblos dahingeklatscht, wie Valentine's Day, wie Happy New Year und so weiter. Aber das ist ich weiß nicht, ob es der OG ist, aber es ist auf jeden Fall der Film, der, wenn ich an solche Ensemble-Casts denke, das ist tatsächlich auch der Film, an den ich dann denke. Und sehr, sehr schön. Wird nicht jedes Jahr bei uns angeschaut, aber durchaus, also der kommt, der wird auch, wenn der läuft, dann wird der auch fertig geschaut. Ja.
Habe ich tatsächlich noch nie gesehen im Gänze. Marco, guck ihn dir an. Jedes Mal, wenn der im Fernsehen läuft und ich reinseppe, habe ich halt diese Szene tatsächlich. Also gefühlt wirklich jedes Mal. Also diese Szene mit dem Schildern, die er hochhält, der Typ aus Walking Dead, die habe ich, glaube ich, schon wirklich 5, 6 Mal oder so gesehen. Weil diesen ganzen Film halt so gut wie noch nie. Ja, vielleicht sollte ich
auf Netflix.
Ja. Also das Geile ist ja, den hast du auf Netflix, den hast du auf Prime, den hast du auf Joyn Plus, den hast du auf TV Now, den hast du auf Sky Ticket. Es gibt eigentlich keine Entschuldigung. Und der kommt hundertprozentig auch. Ich schaue da jetzt
gerade. Der kommt mit Sicherheit im Fernsehen.
Liebe.
Auch.
Liebe, ja. Fernsehen 2020. Wann läuft tatsächlich Liebe 2020? Merkur.de mit dem Scoop hier am Start. So. Düdüm. Donnerstag, 24.12.
An Heiligabend.
Auf ZDF um 23.35 wow. Uhr.
Ja gut, ZDF hat immer so eine
beschissene Sendezeit. Oder am 20.12. auf ZDF Neo. Da läuft er dann zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Und ansonsten tatsächlich?
Liebe.
Ha! Tatsächlich? Nee, schon, aber dann über Sky Cinema, Sky Cinema Family, aber ich sag mal, anderen Sendern läuft der tatsächlich nicht.
Also ich als Fan habe natürlich sowohl die DVD als auch die Blu-ray.
Steelbook. Das
glaube ich nicht, aber würde ich, also ganz ehrlich, wenn es es gäbe, dann hätte ich es.
So Ultimate Media
Book. Statuen von allen Charakteren.
Geil. Vinyl.
Also von diesen Softporno-Darstellern, die Statue dann im Regal stehen haben, das musst du aber dann halt erklären, ne? Wenn du
es sind ja keine Softpornos, sie sind ja die Stand-ins.
Warum ist dieser Hobbit da und warum hat er keine Haare?
Sie machen ja kein Softporno, sondern sie sind die Stand-ins für das Licht, dass man sieht, wo das quasi ne, die Schatten hinfallen würden, dass man den Porno besser drehen kann.
Das war das.
Ja, das ist auch ein bisschen absurd, aber irgendwie schön. Und es gibt auch eine Fortsetzung, Red Nose Day Actually. Da haben sie ein kleines Special 2017 für den Red Nose Day gedreht. 17 Minuten, wo man dann, ich glaube tatsächlich alle Charaktere nochmal sieht, was sie mittlerweile nach 15 Jahren, wie es ihnen jetzt so geht. Ist ganz süß. Also geht gerade eine Viertelstunde, ist kein ernstzunehmender Film, aber es ist ganz nett, dass sich da alle drauf eingelassen haben, dann nochmal mitzumachen. Und auch da gibt es wieder eine Szene mit
Karten. Das ist echt cool, ja.
Also mit hochgehaltenen Karten. Aber sie ist diesmal nicht so komisch stalkermäßig.
Okay.
Witzig.
Ja, sehr cool.
Ja, ich glaube, dann sind wir auch durch.
Ja.
Es hat auch nur 3,5 Stunden gedauert. Aber 3,5 Stunden und 4 Glühweine später, mir geht's gut. Ich habe schon so ein bisschen, ich bin ein bisschen müde, aber ich habe trotzdem ein etwas wohliges Gefühl in meiner Herzgegend, weil ich hier mit meinen Lieblings-Podcaster-Partnern wieder eine sehr schöne lange Folge aufnehmen durfte. Und doch, unterm Strich, also die Filme, die wir jetzt genannt haben, also die kann man alle anschauen. Also die sind es alle irgendwie auch wert. Ich habe aber, glaube ich, auch dieses Jahr, ich glaube, noch nie so viele Weihnachtsfilme gesehen wie dieses Jahr bisher. Und es werden ja jetzt noch mehr, weil ich jetzt noch ein paar Empfehlungen habe. Und es reicht, wenn ich ein, zwei sehe, weil mehr brauche ich persönlich nicht. Aber es ist immer schön, dass man dann immer neue Sachen hat. Vielleicht dann auch mal das upswitchen kann. Und dann ein bisschen mal sagen kann, ich mache mal was anderes. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache. Auf jeden Fall.
Bin ich ganz bei dir. Und ich freue mich jetzt. Vielleicht gucke ich mir jetzt noch Love Actually an. Es ist 12 Uhr nachts. Vielleicht, ich habe jetzt irgendwie Bock, mir den anzugucken. Vielleicht gucke ich mir den jetzt so kurz an. Aber ich finde, es gäbe eigentlich also kaum was Schöneres, was ich mir jetzt vorstellen könnte, als tatsächlich jetzt endlich dieses philippinische Volkslied zu hören, auch wenn es auch nur die Melodie ist. Wie der Kit ja angekündigt hat, wird er das zum Ende der Folge noch
raushauen. Also ihr könnt ja mal auf YouTube googeln. Ich finde, das ist das bekannteste. Nein, auf YouTube suchen. Das nennt sich Ang Pasko Ay Sumapit. Das schreibt sich A-N-G P-A-S-K-O A-Y S-U-M-A-P-I-T. Das ist so, das mit dem Lied bin ich aufgewachsen. Und das ist so, ja, da geht's halt darum, ja, Weihnachten ist am Start und ich kann das jetzt hier nicht vorsingen. Es geht, vielleicht kann ich es doch vorsingen. Das geht dann so, Ang Pasko ay Sumapit, Tayo ay Mangangsiawit, Nang Bagangandangahimik, Dahil sa Dios ay Pagibik, irgendwie so. Weiß ich nicht mehr, wie das genau ist. Aber es heißt im Prinzip, Gott ist toll und Weihnachten kommt. Und dann geht es aber noch weiter. Da gibt es noch ein paar Strophen. Aber Googles YouTube hat das auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch das mal anhören. Dann könnt ihr euch das anhören, wie das auch tatsächlich klingen sollte. Wenn das jetzt hier ein Deutscher die Muttersprache so ein bisschen auseinander pfeffert.
Also ich spiele es gerade schon ab, nebenbei. Ja.
Ja? Du fühlst es, oder?
Fühl den Beat.
Der Anfang ist auch schön mit dem.
Night hat long running as in a
Zeit, ja.
Hat an Bavat Isa Ei. So viel dazu.
Irgendwie so, ja.
Genau.
So viel dazu.
So viel dazu.
Ja, ihr Lieben, danke, dass ihr auch so lange zugehört habt. Von unserer Seite aus, wir sind raus und wir machen das ganze Spiel mit, ja, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auch auf unseren privaten Accounts auf Instagram. Steht alles auf unserer Webseite. Unsere Webseite heißt wie? Ganz genau. facebook.com/Fernsehsessel-Podcast. Und nein, wir sind auch auf Instagram und Fabian, jetzt muss es doch laufen. Du musst doch jetzt wissen, wie wir heißen.
Ich weiß, wie ich heiße auf Instagram. Weil das habe ich mir jetzt endlich mal gemerkt, weil ich das ja nie wusste.
Ja.
Also ich heiße Ferb-Derb. Kit heißt Shogun-Gray.
Und
Marco ist der Campingbeutel.
Genau.
Ohne Unterstrich.
Der Campingbeutel, genau. Und der Podcast ist Fernsehsessel-Podcast,
genau. In
einem Wort. Ja. Und irgendwann mal, das können wir uns vielleicht zu Weihnachten wünschen oder vielleicht wünscht ihr euch das zu Weihnachten, kriegen wir das alles mal ohne irgendwelche Stolpereien hin. Ja, in dem Sinne würde ich jetzt einfach sagen, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Frohe Weihnachten wünschen wir euch. Ich glaube, es gibt noch eine Folge, bevor das Jahr zu Ende ist.
Ja.
Und freuen uns darauf auf jeden Fall. Frohe Weihnachten, wenn man sich bis dahin nicht hört, auch ein schönes neues Jahr. Danke, Fabian. Danke, Marco.
Gerne.
Danke, Nenad, für deine Texte. Ja. In Gedanken bist du bei uns. Und ja, gute Nacht.
Tschüssi.
Tschüss.